Hi, ich bin Leon, Küchenchef im Restaurant im Rau und mittlerweile auch schon seit über 10 Jahren mit dabei. 2015 habe ich meine Ausbildung im Restaurant im Rau angefangen und da lernte ich natürlich auch Raphael relativ schnell kennen. Ich denke, er müsste damals noch Kommi- oder Demi-Chef-Restaurant gewesen sein, hatte aber schon zu seiner Zeit eine große Leidenschaft für Wein. Hat allerdings noch so ein bisschen ein paar Jährchen gedauert, bis wir enger zueinander gefunden haben. Als ich dann mit den Jahren einige Positionen in der Küche aufgestiegen bin, intensivierte sich somit nicht nur unsere Zusammenarbeit, sondern es baute sich auch eine Freundschaft zwischen uns auf. Was ich an Raffi sehr schätze, dass er sich nicht nur unheimlich viel Zeit für unsere Gäste nimmt und auf diese besonders gut eingehen kann, sondern nimmt sich auch einfach viel Zeit für seine Kollegen und seine Kolleginnen. Wenn wir mal Thema zum Fragen Wein haben, ja, oder Thema zum Fragen Gastkontakt oder halt rund um das Thema Restaurant, was ja wie in der Küche manchmal auch einfach nicht so mitbekommen. Oder wir fragen ihn halt auch einfach mal nach einer Empfehlung, wenn wir einen Wein brauchen für zu Hause, für einen Sonntagmittag, Sonntagabend. Dabei trifft er einfach immer den richtigen Nerv und den richtigen Geschmack. Und gerade bei mir finde ich immer sehr beeindruckend. Er weiß immer ganz genau mittlerweile, was mir gut schmeckt und woran ich Spaß habe. Ist mal was Klassisches, ist mal was Verrücktes oder Spannendes. Ich finde, Empfehlungen von Raffi machen einfach immer unfassbar viel Spaß zu trinken. Am meisten Spaß macht es natürlich, mit ihm zusammen einen guten Wein zu trinken und dabei was sehr Gutes zu essen. Ja, sei es irgendwie im Restaurant, wenn wir mal zusammen essen gehen, oder sei es bei einem privaten Event, wenn wir zu Hause kochen. Ich bringe ein bisschen was zu essen mit, Raffi bringt Weine mit und dabei tauschen wir uns einfach über den Genuss beim Essen und Trinken aus. Und ja, dieser Austausch ist nicht immer nur informativ, sondern macht auch einfach unheimlich viel Spaß. Gerade weil wir einfach eine ganz ähnliche Vorstellung von Leben haben, was gut ist und was uns einfach Spaß macht. Ähnlich ist das bei der Arbeit im Restaurant zwischen der Küche und dem Service. Wenn wir zum Beispiel in der Küche neue Gerichte kreieren, weiß er eigentlich immer ziemlich schnell, welcher Wein dazu passen könnte. Er hat irgendwie immer so zwei, drei Sachen, die er dann mitbringt zum Probeessen. Hat aber, glaube ich, immer schon eine ziemlich direkte Vorstellung, wie der Wein zum Essen passen soll und wie er miteinander harmonieren soll. Und ich versuche ihn aber auch immer so ein bisschen in den Prozess mit einzubinden, indem ich ihm mal einen Löffel von der neuen Soße gebe oder einfach andere Komponenten, sodass er schon mal auch schon mal eine Idee hat, in welche Richtung es gehen soll. Mal ganz davon abgesehen, dass Raphael nicht nur ein großartiger Gastgeber und Sommelier ist, ist er mit den Jahren auch einfach ein guter Freund geworden. Genau gesagt, irgendwie ein Sportsfreund, denn wir teilen neben der Leidenschaft zur Gastronomie auch das Hobby des Laufens, gehen wir hin und wieder mal gemeinsam joggen. Und ja, bestreiten mal mehr, mal weniger ambitionierte Wettkämpfe, sei es irgendwie ein 10 Kilometer Lauf, ein Halbmarathon oder ein ganzer Marathon. Ja, dabei versuchen wir uns gegenseitig immer so ein bisschen zu motivieren, uns Richtung Ziellinie zu pushen. Und ja, während des Laufens kommt dann aber immer wieder das Thema des Genusses auf und wir überlegen uns, womit wir uns nach dem nächsten langen Lauf kulinarisch belohnen können. Ganz viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkellner unserer Zeit. Wir sind dank unseres heutigen Gastes in der Bundeshauptstadt, in Berlin, in einem der, ich denke, bekanntesten Restaurants Deutschlands. Und das ist nicht despektierlich gemeint, einer der bunten Hunde der Kochwelt ist. Tim Rauer, im Restaurant Tim Rauer. Und daneben zu bestehen, also neben diesem Charakterkopf Tim Rauer, dafür braucht man Charakter. Und das hat er. Ich freue mich auf Raphael Reichert, den Sommelier des Restaurants Tim Rauer. Ich finde es großartig, er ist seit 12 Jahren in dem Restaurant und hat sich dank seiner Kompetenz, seiner Leidenschaft, seiner Beständigkeit zum Chefsommelier hochgearbeitet. Und er hat Charakter. Und das merkt man eigentlich schon fast beim ersten Wort. Es ist nicht nur die Stimme, die einen fast erstarren lässt, es ist nicht nur die Geradlinigkeit in der Wortführung. Es ist die Substanz, die vielen kleinen Nuancen, die zwischen den Sätzen fallen und die unfassbar viel Tiefsinn haben. Deswegen hat es so viel Spaß gemacht mit Raphael, der nur nebenbei bemerkt, Vice President der Jury bei der World Best Sommelier Selection war, zu sprechen, ihn zu fordern, manchmal ein bisschen zu provozieren, mit ihm zu lachen und zu erfahren, wie er die Welt des Weines sieht. Und bevor wir gleich ins Gespräch einsteigen, habe ich noch einen Hinweis in eigener Sache. Nicht wenige von euch, die den Podcast regelmäßig hören, wissen natürlich, dass wir immer diese kleinen Werbeeinblendungen haben, die ja fast ein eigener Podcast sind, die immer 5 Minuten dauern, wo wir versuchen, Weine und Produzenten aus der Schlumberger Gruppe zu präsentieren, darzustellen, ein wenig zu erklären, auch ein bisschen Wissen mit auf den Weg zu geben. Und wir haben nicht wenige Zuschriften, Anregungen, einfach die Bitte erhalten, das ein wenig ausführlicher zu gestalten. Also über die Weingüter, über die Produzenten, über die besonderen Weine der Schlumberger Gruppe zu reden. Und deswegen gibt es ein neues Podcast-Format. Und das schon bald. Am 2. September gibt es die erste Folge von Sommelier on Tour. Und im Rahmen dieses Podcasts präsentieren wir Produzenten aus der Schlumberger Gruppe. Wir beginnen mit der Sektkellerei Schlumberger aus Wien am Dienstag. Und dann immer wieder dienstags eine neue Folge. Es ist ein bisschen anders als bei diesem Podcast. Wir wollten das Format ein wenig komprimieren. Also kein 3-4-Stunden-Format machen, sondern eine Stunde, manchmal eine halbe Stunde. Und teilen ein Weingut auf 2 Wochen. Es gibt in der ersten Woche eine kleine Vorstellungsrunde, eine etwas kürzere Folge. Manchmal geht die, ja wie gesagt, 30 Minuten. Jetzt in dem Fall ist es direkt ein bisschen länger geworden. Also wir sind bei 50 Minuten. Und in der Woche danach gibt es eine etwas intensivere Vorstellung des Weingutes der Produzenten. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid, wenn ihr mal reinhört. Ab Dienstag, überall, wo es Podcasts gibt, also bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei Deezer, bei RTL Plus, bei YouTube, wenn ihr Freude beim Hören habt und mir vielleicht ein kleines Feedback gebt. Vielen Dank dafür. Und weil wir gerade beim Danke sind, auch ein großes Dankeschön an die Schlumberger Gruppe. Mit den Handelshäusern Segnitz, Consilvini, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkollekt dafür, dass sie dieses Projekt unterstützen, begleiten, ja, und auch wirtschaftlich fundieren. Denn dank Ihnen ist er heute hier. Herzlich willkommen, lieber Raphael Reichert! Ich habe mich bei dir echt gewundert. Ich meine, geboren in Heidelberg und dann aber die Ausbildung im Travel Charm, also im Kurhaus in Binz, hat die Ostseeurlaub und wurde es verhaftet? Oder wie kommt man nach Binz?
Tatsächlich überhaupt keinen Bezug zur Ostsee gehabt. Ich bin kurz vor der Wende in Heidelberg geboren und meine Eltern sind nach der Wende einfach mit mir als damals noch einzigem Kind in den Osten nach ein Stückchen außerhalb von Berlin nach Brandenburg gekommen, mit der Aussicht dort beruflich fortfahren zu können als gut ausgebildete Mediziner im Westen. Und dann bin ich in Rand-Berlin aufgewachsen und bin damit eigentlich in meiner ganzen Genese, auch wenn das die echten Berliner nicht gerne hören, eigentlich Berliner. Hab dann in Berlin irgendwie alle wichtigen Entwicklungen eines Kindes und Jugendlichen durchgemacht und bin dann tatsächlich nach dem Abitur, nachdem in Berlin irgendwie von der Ausbildung nichts so richtig gepasst hat, weggegangen und dann war Rügen bzw. Travel Charm eine gute Idee über einen entfernten Kontakt, der gesagt hat, du, dann geh doch weg. Und das war damals die beste Idee, auszuziehen, alleine zu stehen. Und Rügen war auch schön, aber tatsächlich eine Zufallsgeburt.
Ist ja witzig. Berührt natürlich mein Herz, weil ich in Binz aufgewachsen bin und der Kurplatz sozusagen meine Kindheit und Jugend war. Wir uns da regelmäßig irgendwie getroffen haben und ich da meine intensiven ersten Alkoholkontakte hatte, was nicht unbedingt ruhmreich ist, aber daher habe ich ein ewig eingebranntes Bild vom Kurhaus.
Findest du das? Okay, ich habe die Erinnerungen habe ich natürlich auch an Exzesse auf dem Kurplatz, aber grundsätzlich hatte ich, bevor ich zum Bewerbungsgespräch mit dem Zug sehr lange übers Land in Mecklenburg-Vorpommern gefahren bin, keinerlei Bezug zu diesem Ort und wusste irgendwie auch nur theoretisch, dass es diesen Ort gibt und habe dann 3,5 Jahre dort eine gute Zeit gehabt, aber doch Berlin auch immer wieder sehr vermisst, ehrlicherweise.
Das glaube ich, weil du ja da wirklich, ich meine, du hast viele Leute drumherum, aber es ist ein Dorf. Eigentlich ist nichts anderes als ein Dorf.
Es ist im Sommer ein sehr volles Dorf und man hat keine Zeit, weil man da oben, also zumindest zu meinen Ausbildungszeiten noch viele Stunden, viele Tage wenig frei gearbeitet hat und man im Sommer von der Schönheit relativ wenig hat und im Winter besteht der Ort halt nur noch aus Gastronomen, die sich langweilen und Überstunden abbauen und man dann im Bistro Cappuccino hängt und abends Pizza isst und Fassbier trinkt und viel mehr gab es nicht zu tun und im Sommer für die schönen Seiten der Insel hatte ich wenig Zeit.
Ist das aber nicht witzig, dass niemand es wirklich geschafft hat, dort eine kultige Weinkultur in irgendeiner Form zu etablieren? Gut, es gibt das Montevino, es gab Stefanie Döring unten mit dem Weinlade, die haben es relativ cool geschafft, aber eigentlich ist der Ort doch irgendwie prädestiniert, dass man da eine richtig absolut, das Max gab es mal, aber eine richtig absolut coole Weinbar hat mit Champagner rauf und runter. Aber das gab es eigentlich nie wirklich, oder?
Man hat halt, glaube ich, im Gegensatz zu Sylt, die ja nun sozusagen immer wieder das Vergleichspendant sind, einfach es nie geschafft, diese Kaufkraft dahin zu locken. Und ich habe 2009 angefangen zu lernen und hatte während meiner Ausbildungszeit immer wieder Gäste aus den sogenannten alten Bundesländern, die mir gesagt haben, na, wir sind jetzt zum ersten Mal hier im Osten und na, wir sind ja überrascht, hier ist es ja doch schöner und die Leute sind wirklich netter, als wir dachten. Und das war über 20 Jahre nach der Wende. Und ich glaube, dass da einfach noch viel, viel, viel Zeit vergeht, bis sich das etabliert hat und dass dann die Menschen, die kommen und sagen, na, dies ist ja nicht Sylt, wir gehen nach Rügen, die etablieren sowas nicht, die kommen dahin und erwarten, ich kann genauso shoppen, essen, trinken, machen, tun, kommen dahin und sehen, es gibt die Infrastruktur nicht und sagen sich dann im Jahr drauf, naja gut, dann halt doch wieder Sylt. Und daran krankt, glaube ich, das System damals schon bis heute und man hat es irgendwie verpasst.
Was ich total schade finde, weil das Umfeld eigentlich so wunderschön ist, man kann eben außer Baden am Strand hängen, so viel Natur eigentlich genießen. Bist du mal von der Mauer gesprungen?
Von welcher Mauer?
Beim Kurplatz, da gibt es ja eine Mauer oben. Ja. Das war für uns so, 7., 8. Klasse war das so das crazy Ding, dass wir oben von der Mauer gesprungen sind. Ich glaube, es sind 4 oder 5 Meter hoch, ne? Also es ist wirklich mega bescheuert, da runter zu springen, aber mit genügend...
In den Sand?
Leichtsinnigkeit und... Ja, in den Sand runter. Das, ich bist du ja weich gefallen, dadurch hat sich eigentlich nie jemand irgendwie Knochen gebrochen, aber das war dann unsere Winterbeschäftigung von der Mauer.
Das also habe ich...
Jeder einmal irgendwie.
Das tatsächlich nicht. Ich bin von der Seebrücke gesprungen und das war für mich schon Mutprobe genug. Also das hat gereicht.
Also niemanden bitte anregen nachzumachen. Das war, wenn ich da heutzutage mit meinen 50 Jahren da oben stehe, denke ich, ey, wie bescheuert warst du damals? Oder was war da in der Luft, dass wir so was Krankes gemacht haben? Aber ja, erinnere ich mich dran, war... Naja, war damals noch wilde Zeit. Aber was ich total interessant bei dir auch fand und wo ich finde, dass das als Sommelier viel zu wenig Beachtung findet, du hast ja eine Ausbildung als Barkeeper auch gemacht.
Genau, ich habe ganz klassisch Hotelfachmann tatsächlich gelernt und habe in den ersten Wochen meiner Ausbildung relativ schnell gemerkt, dass alles, was dieses Vorwort Hotel hat, vielleicht außer Hoteldirektor irgendwann, weil ich immer davon geträumt habe, mit einem sehr teuren Anzug über die Gänge zu gleiten, das ganze Personal zu kennen und die Stammgäste begrüßen zu dürfen, hat irgendwie alles andere mich überhaupt nicht erfüllt und mir keinen Spaß gemacht. Alles, was Zimmer verkaufen, Zimmer reinigen, Marketing und so weiter war nie mein Ding, aber alles, was mit Kulinarik und Gastronomie zu tun hat, war voll mein Ding. Und da war dann trotzdem mit Anfang 20 der Frühstücksdienst mit den Zeiten einfach schon allein deshalb nicht so mein Ding. Aber abends, wenn man dann wach wurde, ab 9, 9:30 in einer vollen Bar zu stehen, das war schon zu Ausbildungszeiten irgendwie cool. Und dann hat sich das irgendwie ergeben, dass wir bartechnisch personell knapp waren und ich konnte schon in den Ausläufern meiner noch Ausbildung die Bar leitenderweise mit übernehmen und habe dann einfach, als die Ausbildung fertig war, gesagt, dann machst du das jetzt professionell und habe einen Barschein gemacht und dann im Zuge dessen da die Bar übernommen und habe da das erste Mal lange vorm Wein gelernt, mich mit Getränken auseinanderzusetzen, Sensorik zu schulen und zu sehen, dass Trinken und Alkohol nicht nur für Kopfschmerzen am nächsten Morgen gut ist.
Und was ist für dich so die große Herausforderung, da wirklich die Klassiker zu leben, also Manhattan, Tequila Sunrise, was auch immer, Pina Colada und das in Perfektion auszuleben oder dann neue Kreationen dem Ganzen einen Stempel aufzudrücken? Gibt es da eine Philosophie? Also was ist davon auch übrig geblieben in deiner jetzigen Tätigkeit?
Naja, das Witzige ist, dass damals auf Rügen war, wie gesagt, 2010, 11 auf Rügen, sprechen wir nicht von einer Barszene oder baraffinen Connoisseuren wie heute in Berlin-Mitte, sondern wir sprechen von Menschen, die da Urlaub machen und die man in den meisten Fällen mit einer großen Ananas-Dekoration eher überzeugen konnte als mit einem perfekt gemixten, trockenen Drink. Von daher habe ich relativ schnell da gelernt, du musst gar nicht so viel machen, du musst nur eine gute Geschichte erzählen und das reicht für die meisten schon. Und das hat da funktioniert und ich habe damals viel kreativ gearbeitet, würde man wahrscheinlich euphemistisch sagen, aber realistischerweise habe ich mich einfach ausprobiert, hatte da die Möglichkeiten, hatte einen ganz guten Baukasten an Spirituosen, Säften, Sirupen, Likören und so weiter und habe einfach probiert und das, was die Leute mögen, mochten, war gut und das, was sie nicht mochten, habe ich halt irgendwie nicht in Rechnung gestellt und das war toll, das war gut, weil ich dort frei arbeiten konnte. Heutzutage würde ich das wahrscheinlich, wenn es ein Mitarbeiter von mir wäre, etwas anders betrachten von außen. Für mich damals war es aber perfekt und geblieben bis jetzt in meine Tätigkeit heute ist, dass ich das Handwerk mal gelernt habe, dass ich gelernt habe, wie ein Cocktail funktioniert und dass ich, und das überrascht meine lieben Kolleginnen und Kollegen immer wieder, an einem Samstagabend, wenn die letzten Gäste im Gehen befindlich sind, einfach irgendwie nochmal einen Shaker von hinten hol und aus dem Stegreif einen Negroni machen kann. Und da kriege ich doch manchmal verwunderte Blicke, woher kannst denn du sowas? Und es hat mir nie geschadet, aber in meiner jetzigen Tätigkeit brauche ich es nicht, weil wir es bei uns im Restaurant nicht servieren, weil wir einfach kein Personal dafür haben. Und wenn du Drinks anbietest, dann musst du halt auch Drinks anbieten, die eine gleichbleibende Qualität haben. Und wenn du dann sagst, na, heute ist aber Stefan nicht da, deswegen gibt's nur schlechte Negronis, das funktioniert auf unserem Niveau dann halt auch nicht.
Was macht einen guten Drink aus? Also was muss derjenige können, der eben da sein muss, damit das, klar, die gleichbleibende Qualität, aber was macht ein Cocktail aus? Wie setzt man den zusammen oder wie gestaltet man den? Was ist dabei wichtig?
Mir ist extrem wichtig, dass es eine Balance hat. Das gilt im Übrigen auch, wenn wir später Richtung eigentlichem Thema Wein kommen, da ja genauso. Aber ich will keinen Drink haben, der nur sauer ist. Und auch wenn ich einen Sour trinke, ich möchte nichts haben, was nur aus Säure besteht. Oder ich möchte, dass eine Pina Colada nicht nur süß ist. Die Balance ist wichtig. Und ich glaube, um diese Balance zu finden, zu erkennen und beim Drink zu kreieren, brauchst du eine gewisse kulinarische, sensorische Kompetenz. Und die muss man einfach schulen und lernen und dann ist es perfekt. Und ein Negroni besteht in der Theorie aus 3 sehr einfachen Zutaten. Aber wenn wir 100 Menschen einen Negroni selbst mit den 3 exakt selben Zutaten machen lassen, sind trotzdem wahrscheinlich nur 5 gut, weil einfach das Verhältnis dann im Zweifelsfall den Unterschied macht. Und das macht, glaube ich, den guten bis sehr guten Barmann aus im Unterschied zu jemandem, der einfach nur ein Rezeptbuch befolgt und sagt, aber hier steht doch 4 Cl.
Auch wenn ich mit Rezept arbeite, schmecken diese Negroni unterschiedlich?
Ich würde behaupten, ja. Ich würde behaupten, dass man einfach so diesen kleinen Touch merkt und es gibt diese Kleinigkeit, wo du den Drink nachprobierst und den Löffel reinhältst und merkst, na, so ein Müh mehr muss noch, weil er ist einfach noch nicht perfekt auf dem Punkt und diesen Punkt erreichst du nicht, wenn du einfach nur ein Buch befolgst. Es gab in Berlin mal eine Bar, die mich sehr beeindruckt hat, am Rosenthaler Platz, die jeden Drink gemixt haben ohne Eis, alle Zutaten vermischt haben und dann mit einem sehr, sehr kleinen Löffel der Barmann den Drink probiert hat, nachjustiert hat, nochmal probiert hat und wenn er perfekt war, ihn dann geshaked und ins Glas gemacht hat. Die hatten so 12, 13 Sitzplätze und du hast im Zweifelsfall eine Viertelstunde auf den Drink gewartet oder länger. Aber das, was die Jungs und Mädels da gemacht haben, war, jeder Drink war die pure Perfektion. Und
das schmeckt man?
Das schmeckt
also kann.
Oh, wow. Und sowas beeindruckt mich, dieses fast schon pedantisch-perfektionistische. Und das ist cool. Und ich finde, bei uns, und wenn wir sagen, wir machen Drinks, dann muss das genau auf dem Niveau passieren, weil alles andere, was wir bei uns im Restaurant machen, hat auch diesen Anspruch. Und wenn du das dann bei einem Teil nachlässt, dann bist du dir selber einfach nicht mehr treu.
Seht ihr es beim Wein genauso? Also, dass die Weine genauso selektiert werden, von dir, von euch selektiert werden, wie du die Drinks betrachtest, dass du sagst, ich habe nur und zu 100% absolut perfekte Weine auf der Karte und jeder ist im absoluten Peak seiner Trinkphase und kann ich mit bestem Gewissen servieren? Oder ist es da, weil die Weinkarte mit 1200 Positionen so umfangreich ist, manchmal so, dass man halt damit spielen muss, manche halt auch trotzdem ein bisschen liegen lassen muss und so weiter?
Das ist natürlich eine ausgesprochen gut gestellte, provokante Frage an der Stelle und mir ist das Wort perfekt trinkreif natürlich nicht entgangen. Es ist, glaube ich, so, dass wenn wir beide uns zu zweit, die wir uns beide mit Wein beschäftigen, schon unterhalten, welcher Wein ist wann perfekt trinkreif, werden wir uns nicht einig werden. Und wenn wir uns über den perfekten Wein unterhalten, werden wir uns wahrscheinlich auch zumindest unterschiedliche Ansichten haben. Und das bei 50 Gästen in 5 Servicen die Woche, auf einen Monat, aufs Jahr, ist natürlich eine große Anzahl und große Spielbreite. Ich möchte schon von den Sachen, die ich habe, überzeugt sein. Und was ich tue, ist, jede Flasche, die ich serviere, insbesondere die Sachen, die wir in der Begleitung oder offen glasweise servieren, kosten und schauen, ob der Wein so ist, wie ich ihn mir vorstelle. Und ob ein Wein, den wir jetzt aufmachen aus dem 22er Jahrgang, der noch jung ist, der frisch ist, der vielleicht noch ein bisschen vibrierend ist, ob der nun trinkreif ist oder in 8 Jahren besser wäre, ist da in dem Fall ja nicht unbedingt die Fragestellung, aber ich möchte sicher gehen, dass die Flasche, die ich öffne, per se in perfektem Zustand ist für das, was es ist. Und das tun wir tatsächlich bei jeder Flasche. Und ich möchte, dass das, was ich serviere, mich überzeugt und ich sage, das ist jetzt in der Sekunde perfekt genossen zu werden. Auch wenn es Gäste gibt, die das dann anders sehen und sagen, es ist zu jung, es ist zu reif, es ist zu warm, es ist zu kalt. Dann wird man sich irgendwie einig. Aber ich muss davon überzeugt sein, wir müssen davon überzeugt sein, sonst funktioniert es natürlich nicht.
Ich glaube, es kann man bei verschiedenen Gebieten, bei verschiedenen Rebsorten auch ganz gut prognostizieren. Also von diesen über 1000 Positionen, die ihr auf der Karte habt, gibt es wahrscheinlich gewisse klassische Sachen, wo man sagen kann, okay, der ist jetzt 5 Jahre, 10 Jahre alt und der hat genau dieses Trinkfenster. Welche Rebsorten, welche Gebiete, welche Weine, welche Winzer überraschen dich immer wieder, wo du sagst, ich habe eine Wundertüte und eigentlich weiß ich nicht, was ich aufmache?
Es ist ja so, dass auch da, um da nochmal ein Stück vorher einzugreifen, der nicht jeder möchte ja, wir können uns mit Sicherheit einig sein, dass Mitte 90er Jahre Bordeaux von einem guten Haus jetzt ziemlich lecker schmecken wird. Aber es gibt halt trotzdem auch viele Menschen, die wollen halt bewusst was sehr Junges trinken oder sie möchten bewusst was sehr Altes trinken und dass auch da, glaube ich, der optimale Zeitpunkt sehr, sehr im Auge des Betrachters steht und im Auge des Genießenden steht. Mich persönlich überraschen tatsächlich häufig Sachen, die wir hatten mal eine Phase, da hatten wir 30 Jahre alten weißen Burgunder, der irgendwie eigentlich nur zu uns kam, damit die Palette voll ist. Und die Idee war, wir schütten es einfach weg, weil der Wein ist tot. Und es waren 60 Flaschen vermeintlich oxidierter Meursault. Und wir haben gesagt, na gut, bevor wir jetzt 60 Flaschen Meursault, die wir einfach da haben, wegschütten, dann können wir wenigstens mal eine spaßeshalber probieren und zur Not machen wir eine Soße draus. Und von den 60 Flaschen waren 58 so geil, dass wir das Zeug einfach alles selber getrunken haben. Und das kommt immer wieder vor und dann höre ich, und ich arbeite sehr, sehr gerne mit Reifenweinen und ich höre jeden Abend von Gästen die Aussage, was, ein Weißer, der ist 8 Jahre alt, der ist 10 Jahre alt, der ist 20 Jahre alt, das kann doch nicht mehr sein und sowas schmeckt noch. Und ich finde gerade dieser Vor- oder dieses die Idee, dass trockene Weißweine, die musst du jung trinken, die musst du frisch trinken und vielleicht in unserer Bubble ist das nicht so, aber darüber hinaus halt schon. Und dass man jetzt irgendwie gelernt hat, naja, gut, ein Riesling, großes Gewächs kann auch mit 5, 6 Jahren noch gut sein und das verkauft sich von alleine auf der Karte. Aber was ein reifer Meursault, der mal 15, 20 Jahre alt ist, das bestellen die Gäste schon deutlich zurückhaltender als ein großes Gewächs aus dem Anfang der 10er Jahre.
Aber akzeptieren Sie es, wenn du es zum Beispiel glasweise ausschenkst und du damit begeisterst und versuchst, das irgendwo zu vermitteln? Können Sie das dann greifen? Oder sind die Aromen dann dermaßen artfremd geworden, dass so dieses normale, ich finde halt ein Weißwein, der reif ist, wirkt dann mehr wie ein Rotwein. Von der Geschmackstypizität, von der Aromencharakteristik, von der gesamten Säurestruktur. Und man muss die Gäste darauf immer so ein bisschen einordnen. Glasweise geht das?
Na, bei uns ist es so, dass wir im Rahmen der Weinbegleitung die Gäste halt, bevor sie oder in der Sekunde, wo sie es bestellen, darauf hinweisen, dass wir eine Begleitung servieren, die aufs Essen eingeht und die von Gang zu Gang aufs Gericht eingeht und dass wir uns eine gewisse Offenheit gegenüber Weinen und auch anderen alkoholischen Getränken erbitten, weil sonst weder der Gast noch derjenige, der es serviert, Freude daran haben wird. Und deswegen sind die Gäste entweder sehr, sehr offen und freuen sich darüber, dass sie mal die Gelegenheit haben, sowas zu bekommen. Und der andere Teil sind Menschen, die sehr, sehr unerfahren sind, die die Weinkarte in die Hand bekommen, die vielen Seiten sehen und sagen, oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Da können sie einfach aussuchen. Und dann geht's auf eine Weinbegleitung hinaus. Und das sind häufig Menschen, die mit sowas noch nie Kontakt hatten. Und dann in so einer Euphorie des Moments und in einer Begeisterungsfähigkeit sind, dass wir sie an die Hand nehmen können und sagen können, guck mal, sowas gibt's übrigens auch, sowas schmeckt so und so und wir haben uns dabei das und das gedacht und du die Menschen damit begeisterst, weil sie einfach noch nie Kontakt damit hatten. Und es gibt diesen kleinen oder manchmal auch größeren Schlag von Menschen, die von sich glauben, denken, empfinden, sie wären Weinkennende. Und sie möchten gerne bei uns trotzdem, oder was heißt trotzdem, sie möchten die Begleitung trinken, die aber nicht die Offenheit besitzen, das hinzunehmen, was wir uns dabei gedacht haben, weil sie eigentlich davon ausgehen, die Weinbegleitung ist 7-mal ihr Lieblingswein nur mit einer lustigen Geschichte dazu erzählt. Diese Menschen, da führt es häufig dazu, dass man einfach nicht zusammenkommt. Und jemand, der am liebsten Grauburgunder trocken und einen kräftigen Syrah trinkt, der wird bei uns in der Begleitung nicht 5 trockene Grauburgunder und 2 kräftige Syrahs serviert bekommen, sondern halt im Zweifel 7-mal was anderes, was ihm im Zweifel nicht entspricht oder gefällt. Da haben wir schon das Problem und da haben wir schon auch Berührungsängste bis hin zu Kritik mit Weinen, die wir servieren, weil der Gast einfach nicht versteht oder nicht verstehen will oder nicht die Offenheit hat, wo es irgendwie dann auch immer schade ist, weil ich mir denke, du hast doch die Möglichkeit, nach deinem Gusto zu wählen und wir haben die Dinge, die du magst, ja im Keller und dann ist es uns beiden mehr geholfen, aber von der Sache her grundsätzlich haben wir wenig Probleme.
Das ist interessant, weil ich glaube, es ist letztlich nur ein Lernprozess. Also diese, wie kann man das formulieren? Den Glauben in die Vorauswahl einer Geschmackssituation mussten oder sollten oder konnten die Gäste ja beim Menü auch erst vor 20, 30 Jahren lernen, als man noch eine à la carte Karte nebenher hatte und man sich das selber zusammenbasteln konnte. Und ähnliche Situationen haben wir ja letztlich auch mit den Weinmenüs, dass der Gast auf der einen Seite natürlich ein Mitspracherecht gerne haben wollte und ganz viel Vertrauen braucht, um sich darauf einzulassen, das letztlich dann als Erfüllung dann zu nehmen und auch als solches zu werten und als vielleicht auch sogar Lerneffekt dabei zu werten. Also ich glaube, den Schritt müssen wir dann mehr oder weniger mit den Gästen auch gehen. Gibt es bei euch gar keine Variationsmöglichkeiten, dass wenn ich sage, okay, ich hätte aber gerne 1-2 verschiedene Lugana eingebaut? Ist My Way or Highway bei euch?
Also ehrlicherweise muss ich da relativ vehement sagen, der Gast kommt und der Gast möchte natürlich einen tollen Abend haben und ich versuche schon, den Gast erstmal von meiner Idee und meiner Konzeption zu überzeugen und ich versuche dem Gast schon erstmal zu vermitteln, das und vor allen Dingen, was wir uns dabei gedacht haben, Dinge zu tun. Ich habe aber trotzdem immer die Möglichkeit, dem Gast das zu servieren, was er gerne möchte, einfach aufgrund dessen, dass ich so eine große Bandbreite auch im Keller habe, mit der ich spielen kann. Aber was der Gast in der Situation ja möchte und was mir dann auch teilweise schwerfällt, ihm zu geben ist, der Gast möchte gerne zu einem Gericht, wo ich einen holzbetonten, üppigen, exotischen, fetten Sauvignon Blanc serviere, möchte der Gast von mir aber hören, dass ein zarter Weißburgunder aus dem 24er Jahrgang mindestens genauso eine gute Idee ist und dass ich ihn dazu beglückwünsche, dass er meine Weinbegleitung abändert hinsichtlich dessen, dass er jetzt einen feinen Weißburgunder hat und der eigentlich grandios zum Gang passt. Und da habe ich teilweise ehrlicherweise ein kleines Ego-Problem, dass ich zugeben muss, ich habe mir was dabei gedacht, es ist mein Job, ich mache den ganzen Tag nichts anderes. Warum? Ich würde doch auch nicht in deinen Job kommen und in der Fahrradwerkstatt erklären, dass die Klingel aber auf der anderen Seite oder hinten an Sattel montiert werden muss, weil da ist sie viel praktischer. Und das ist tatsächlich was, da werde ich auch ehrlich gesagt hinter den Kulissen schnell zick.
Finde ich aber gar nicht so verkehrt, weil du dir im Prinzip Gedanken machst und das versuchst irgendwo zu kuratieren, eine gewisse Dramaturgie ja auch mit einzubauen, die ja dann letztlich zerstört wird, auch wenn man nur einen Wein letztlich dabei austauscht. Was hat bei dir Prämisse? Es ist immer diese reine intensive, konzentrierte Kombination von verschiedenen Aromen, verschiedenen Geschmackskulturen, verschiedenen Intensitäten, die du versuchst pro Gang mit einem Wein abzustimmen? Oder ist es auch die Dramaturgie dabei, dass du sagst, ich habe verschiedene Länder, Jahrgänge, Winzerstile und das versuchst damit zu erzählen?
Ehrlich gesagt beides. Also wenn wir jetzt über die schiere Weinbegleitung, sprich zu jedem Gang der Menüfolge ein korrespondierendes Glas sprechen, dann ist mein erster Aspekt immer, was passiert auf dem Teller, was muss in meiner Interpretation auf dem Glas passieren, damit wir da eine coole Harmonie haben. Wenn ich das dann aber fürs gesamte Menü runterschreibe und merke, okay, ich habe jetzt 5-mal Riesling aus Rheinhessen gemacht und davon sind 3 restsüß, dann werde ich das natürlich abwandeln und versuche schon, den Gast an die Hand zu nehmen und ihn auch auf eine Reise mitzunehmen. Und es ist am Ende des Tages, soll er ja auch was Neues kennenlernen. Ich versuche immer, 1-2 Sachen mit dabei zu haben, die Gäste bestenfalls noch nicht kennen, die sie noch nicht gesehen haben, vielleicht auch Weinstile zu servieren, die für die nicht ultra erfahrenen Trinker vielleicht auch ungewöhnlich sind. Ich versuche auch immer 1-2 Weine mit reinzunehmen, die so ein bisschen charming sind, dass der Gast auch das Gefühl hat, ah, guck mal, jetzt ist mal wieder einer, den könnten wir auch daheim trinken. Und ich versuche immer eigentlich mindestens ein Highlight zu setzen, wo man sagt, oh, davon mache ich ein Foto und ich erinnere mich nächstes Jahr noch im Restaurant Tim Raue damals, weißt du noch, in der Begleitung, da hatten wir ja das oder das. Und dann gibt es noch die andere Variante, wenn wir uns jetzt unterhalten, ich möchte gern 2 Flaschen über mein Menü trinken, dann ist es natürlich ein völlig anderer Ansatz und dann können wir ja über alles sprechen, was sozusagen persönliche Präferenz eingeht und dann finden wir gemeinsam was, was dir als Gast entspricht. Aber wenn es darum geht, ich möchte deine Interpretation zum Menü haben, dann ist meine Interpretation zum Menü eben auch mein Ausdruck von Stil und Interessenlage und so weiter und so fort. Und wenn jemand zu uns ins Restaurant kommt, sagt er ja auch nicht, ich hätte gern 3 Gänge von Tim Raue, aber die anderen beiden würden wir gerne von McDonald's noch haben. Und deswegen denke ich mir dann kann ich mir auch rausnehmen zu sagen, wenn du das Essen so möchtest, dann kriegst du die Interpretation meinerseits.
Wenn du jetzt die Gesamtheit des Abends nimmst, wo kriegst du den Gast mehr? Mit einer Weinbegleitung, wo du alle 20 Minuten, alle 30, 40 Minuten den Gast in der Ansprache hast, ihn von dir, von deinen Gedanken überzeugen kann? Oder bei einer Flaschenauswahl, wo du im Vorfeld viel abfragen musst, auch mit viel Wissen oder mit viel Detailtreue über das Weingut, über den Wein glänzen kannst, darfst, musst? Wo kommt der Gast dir näher oder du ihm näher?
Das ist sehr unterschiedlich. Wenn wir davon ausgehen, dass der Gast ein Gast ist, der die Offenheit und das Interesse hat, sich für Wein und die Idee zu öffnen, dann in jedem Fall mit der Weinbegleitung, weil der war sozusagen bestenfalls in den letzten 6 Monaten mehrfach so oder so ähnlich essen und hat eine Weinbegleitung in verschiedenen Restaurants genossen und dann auch festgestellt, dass es unterschiedliche Stile und Ansätze und Ideen gibt. Und dann kann er auch so ein bisschen verstehen, was wir uns dabei gedacht haben. Und ich denke, dass an vielerlei Hinsicht man damit die Gerichte nochmal bestenfalls ergänzt. Aber dieses Gespräch mit dem, also jeden Tag allen Gästen ausschließlich Weinbegleitung servieren, wäre mir auch am Ende des Tages zu langweilig. Ich liebe es auch mit Gästen in dem Moment aus der Vielzahl dessen, was da ist, das zu wählen, was in dem Moment für den Abend, für den Menschen, für die Situation das Perfekte ist. Und das ist, führt teilweise schon dazu, dass man die Gäste nochmal ganz anders begeistern kann, weil man halt doch nochmal freier spielen kann. Und jemand, der sagt, wir hatten gestern Abend das und das und wir wollen sowas Ähnliches und dann was zu holen, was der Mensch nicht kennt, was so ähnlich ist und trotzdem funktioniert und Spaß macht und dann auch noch am Ende des Abends einen Preisstempel hat, der alle Seiten zufriedenstellt. Das ist schon eine Aufgabe, die sehr cool ist, weil es viel mehr mit Menschen lesen und verstehen zu tun hat, als Tisch 4 eine Weinbegleitung zu servieren, die am Ende des Tages an Tisch 7 im Zweifelsfall genauso ist und sich nur dadurch verändert, dass die Interaktion mit den Menschen eine andere ist. Aber der Gast, der mir ganz bewusst sagt, ich mag das, ich möchte das und von mir dann das bekommt, das macht schon richtig viel Spaß.
Und was ich bei euch beeindruckend finde, wenn man sich die Weinkarte anschaut, dass ihr eine außergewöhnlich umfangreiche Auswahl an halben Flaschen habt, eine Situation, die eigentlich dieses Ende der 90er ganz gravierend gehabt, dann irgendwie 2005 habe ich das Gefühl oder 2010 hörte die komplett auf, weil halt sehr viel glasweise zugenommen hat. Und eure Karte war die erste, wo ich das richtig ausführlich, also wo man selbst ein Le Morche, glaube ich, 2018 in einer halben Flasche findet. Und damit kann man ja auch wunderbar spielen und das zusammenstellen.
Es ist cool, dass du das so hervorhebst, weil es ist tatsächlich was, mit dem ich nach Covid angefangen habe, weil ich selber habe häufig die Situation in Restaurants erlebt, dass ich Gast bin, ich bestelle mir aus der Weinkarte eine Flasche irgendwas Weiß oder Champagner oder auch Rot, egal. Ich bestelle mir eine Flasche, die mir Spaß macht, bestenfalls was Exzellentes, und man ist dann nach einer Flasche noch nicht so ganz durch und denkt sich, na jetzt noch ein Glas, aber dann ist die glasweise Auswahl halt häufig so, dass sie dann Schwierigkeiten hat, an das Trinkniveau der Flasche anzuknüpfen, und auch aus nachvollziehbaren Gründen. Und dann würde ich mir häufig wünschen, oder habe ich mir häufig gewünscht, dass man dann sagen kann, na gut, wir haben jetzt was Exzellentes getrunken, jetzt noch eine halbe Flasche von was anderem Grandiosen, die schaffe ich noch, die schaffen wir noch. Oder wir nehmen zwei halbe Flaschen, können zwei Charaktere bestellen, die aber richtig gut sind und die von der Qualität besser sind als das, was die Kolleginnen und Kollegen glasweise anbieten können und wollen. Dann ist das eine gute Lösung, und wir haben unglaublichen Erfolg damit. Die Leute bestellen teilweise zwei, drei, vier halbe Flaschen, anstelle zwei ganze Flaschen zu stellen, und freuen sich extrem, dass sie eine breite Auswahl genießen können. Und ich gehe meinen ganzen Händlern und Winzern schon immer auf den Keks mit dem Wunsch, ich brauche mehr halbe Flaschen, damit wir diese Liste aufrechterhalten können. Und es gibt halt viele Winzer und Anbaugebiete, die immer weniger Halbflaschen füllen, weil halt der Markt dafür nicht mehr so da ist. Und deswegen bin ich da stetig auf der Suche danach, neue Positionen zu finden, um die Liste immer schön lang und groß zu halten.
Wie sieht es da mit dem Reifeverhalten aus? Weil das seinerzeit der große Kritikpunkt war, dass Weine in einer halben Flasche unrealistisch schneller reifen. Jetzt im Gegenzug in Magnum, Doppelmagnum etc. reifen sie natürlich extrem langsam. Aber im Halbflaschensegment hatte man oftmals das Problem, dass man die Reife kaum irgendwie prognostizieren bzw. einschätzen konnte. Hast du da Erfahrungen zu?
Ja, das ist ja genau auch ein Vorteil dessen, dass die Sachen halt dann schon früher, wie wir es eingangs hatten, trinkreifer sind. Und dass, wenn ich jetzt ein Meursault in einer halben aus 18 einschenke, dass der halt einfach von seinem Zustand her schon ein Stückchen weiter ist als aus der 075er. Und in Zeiten, wo es immer schwieriger ist, reife Sachen zu bekommen oder zu kalkulieren, und wir einfach viel auch sehr, sehr jung trinken, ist die Halbflasche halt eine coole Gelegenheit, da auch Sachen zu haben, die dann halt ein bisschen schneller trinkreif sind. Und das, insofern, ich würde das für meine persönliche Situation und unsere Gäste in keinstenfalls negativ, sondern sehr, sehr positiv bewerten, dass das so ist. Und gerade auch etwas üppigere Rotweinstilistiken oder klassische Bordeaux oder so, die in den Halbflaschen, die machen halt jetzt schon viel, viel früher Spaß als in den ganzen oder sogar Doppelflaschen.
Die Erfahrung habe ich teilweise auch gemacht. Man muss halt als Sommelier aufmerksamer sein in der letztlichen Karten- und Flaschenpflege, dass man ein Auge darauf hat und einfach das Bewusstsein darum lebt und daher heraus resultierend dann auch gezielt empfehlen kann. Bist du selber ein Halbflaschen-, ein Flaschen- oder ein Weinmenütrinker, wenn du irgendwo essen gehst?
Ehrlicherweise bin ich Flaschentrinker. Und dann kommt häufig der Punkt, dass die Halbflasche hinterher zum Drüberstreuen dann meistens noch hinterherkommt, wenn es was gibt, was entsprechend passt, funktioniert und mir Freude macht. Einfach dem geschuldet, dass ich relativ selten glasweise es Sachen gibt, die mich dann ansprechen, ehrlicherweise. Und ich den Coravin, der natürlich jetzt als Argument zählen kann, also das System mit einer Nadel den Korken zu durchstechen, Gas in die Flasche zu machen und den Wein rauszunehmen und den Wein bei geschlossener Flasche zu konservieren. Das ist eine Möglichkeit, mit der viele andere Restaurants, wir auch, aber wenig arbeiten, um eben Sachen auszuschenken, wo man die Flasche vielleicht nicht ganz ausschenken möchte. Da bin ich aber, ich mag dieses System nicht, weil ich finde, es sieht total unwürdig aus, wie das da rauströpfelt. Und ich mag das Gefühl, den Korken zu ziehen, eine Flasche aufzumachen und einfach zu wissen, okay, wir trinken jetzt eine Flasche Wein und nicht, wir tröpfeln uns jetzt 100 Milliliter in ein Glas. Und deswegen bin ich eher Flaschentrinker. Und es gibt ein paar Restaurants, wo ich die Weinbegleitung gerne parallel trinke, weil ich das, was die Kollegen machen, unglaublich spannend finde und ich es immer sehr inspirierend empfinde. Aber von der Grundsache her tatsächlich, wenn ich essen bin, privat, dann einfach eine Flasche und was trinken, was mir gut tut und dazu was essen, was die Menschen dann in den Restaurants servieren. Und das ist mir eigentlich am allerliebsten.
Würdest du es mir glauben, wenn ich dir erzähle, dass eine der anspruchsvollsten Rebsorten dieser Weinwelt Muscatella ist? Ja, richtig gehört, Muscatella. Eine der ältesten bekannten Rebsorten dieser Weinwelt, deren Wurzel bis weit in die Antike reichen. Die wahrscheinlich durch die Römer aus Griechenland oder Kleinasien nach Europa kam, die im Mittelalter eine der populärsten Rebsorten war und leider unter der Mischung aus enormem Anspruch an den Winzer und ihrer unglaublichen Attraktivität leidet. Also Anspruch. Die Rebe verlangt warme Lagen, ist anfällig für Krankheiten und bringt erstaunlich geringe Erträge. Und Anspruch auch an den Winzer, weil der schaffen muss, hinter diesem überaus attraktiven Fruchtkleid dem Wein Substanz, Struktur und Tiefe zu verleihen. Letztlich ist es ein absoluter Schatz, sowohl für Sommeliers als eben auch für Weinliebhaber, weil der Wein einfach alles hat, was wir uns im Augenblick heutzutage wünschen. Leichtigkeit, Attraktivität, Aromatik und wenn der Winzer es vermag, Struktur, Tiefe und eine ganz eigene Authentizität. Er kann sogar ein Spiegel der Region sein, wenn der Winzer es kann. Und einer, der es kann, der es wahrscheinlich wie kaum ein anderer kann, ist das Weingut Groß. Gegründet 1907 in Ratsch an der Weinstraße, ist das Weingut Groß ein Südsteiermarker Mythos, getragen von Perfektion und zugleich, und das finde ich ganz wichtig, Kontinuität. Seit 2018 lenken die sechste Generation, Martina und Johannes, Groß das Haus, während ihre Schwester und ihr Bruder die Außenposten unter Groß und Groß pflegen. Das reicht aus, um zu spüren, dieser Betrieb schreibt keine Geschichte, er lebt sie. 50 Hektar umfasst das Weingut und ein Großteil der Weinberge sind über 50 Jahre alt. Und wenn wir jetzt Muscatella nehmen. Wir nehmen die Südsteiermark und nehmen dort eine der außergewöhnlichsten Lagen, die Riedperz, also eine der klassischen Lagen des Hauses, jenen Weinbergen auf Schiefer-, Sand- und Sandsteinboden, die zu den ersten gehören, welche durch die STK-Klassifikation geprägt wurden. Diese Lage ist durchaus historisch bedeutsam, also auch in der Neuzeit, wenn man so möchte. Es war eine der ersten Lagen, die von der STK-Klassifizierung, also STK, steirische Terroir- und Klassikweingüter, anerkannt und geprägt wurde. Und die Weine aus dieser Riede, aus diesem besonderen Ort, sind definitiv nicht modisch, sondern implantieren in sich das, was wir mit einem außergewöhnlichen Wein in Verbindung bringen. Einen kraftvollen Charakter, eine Unüberhörbarkeit, und eine aromatische Klarheit. Und so schaffen es Martina und Johannes, das Erbe des Pioniers Alois Groß weiterzuentwickeln. Mit Vorsicht und definitiv nicht mit Pathos. Ein Wein mit Substanz. Und dass er das hat, dafür steht, dass ich einen 2021er empfehle. Ein 2021er Muscatella aus dem Hause Groß. Also keinen jahrgangsaktuellen, keinen frischen, fruchtigen, ausladenden, überdimensionierten Muscatella. Nein. Einer, der das erste Fruchtkleid abstreifen durfte und jetzt aus der Substanz heraus brillieren darf. Und ja, Muscatella kann reifen. Hast du schon mal einen gereiften Muscatella getrunken? Dann, wenn er seine Struktur präsentieren kann, dann, wenn er zum perfekten Speisebegleiter wird, dann, wenn er eben so viel mehr hat, als viele mit Muscatella assoziieren. Und sie schaffen es, durch den Muscatella die Südsteiermark sprechen zu lassen. Dieses Weinbaugebiet, das aufgrund des Engagements einiger Weingüter, wie unter anderem Groß, eine unfassbare Renaissance in den letzten 50 Jahren erlebt hat. Mit einem einzigartigen Klima im Wechselspiel aus warmen Einflüssen aus dem Mittelmeer und kühlen Strömungen aus den Alpen, extrem starken Tag-Nacht-Schwenkungen und Weinen, wenn es denn der Winzer vermag, die sowohl Frische als auch eine wahnsinnige Spannung in sich tragen. 2500 Hektar. Und ich weiß, wenn viele Südsteiermark hören, haben sie automatisch Sauvignon Blanc als Leitsorte im Sinn. Aber vielleicht auch nur deshalb, weil sich einige nicht an den Muscatella rantrauen. Diese spätreifende, überempfindliche Rebsorte, die interpretiert werden möchte. Und inszenieren eine Interpretation dieser Rebsorte, die nicht süß, nicht flach, oder Stereotyp ist, die spontan und doch geplant wirkt. Edelstahl, 12 Volumenprozent, 6,6 Gramm Säure, 2,4 Gramm Restzucker und eine Aromatik, die sowohl den Genießer als eben auch den Entdecker befriedigt. Blütenaromen, ganz viel Kräuter, perfekt als entweder Aperitif oder als Speisebegleiter. Am Gaumen pure Mineralität, eine seidige, aber frische Textur und lang, richtig lang. Ein Wein, der Forderung stellt, ohne laut zu sein. Ein stiller Dialog, kein Monolog. Er sagt, hier ist Österreich, hier ist die Südsteiermark, nicht inszeniert, sondern echt. Wer ihn einschenkt, will keine Debatte starten, sondern einen Moment eröffnen. Mit Präzision, nicht mit Eifer. Und genau darin liegt seine Faszination. Er ist ein Wein, der anwesend sein will, nicht aufdringlich. Er flüstert, statt zu schreien. Und er bleibt in Erinnerung. Und wenn man diesen Wein probiert, dann kann man einfach nur Danke sagen, dass man erleben darf, dass diese Nischenrebsorte Muscatella, diese verkannte Rebsorte Muscatella, auf ein ganz eigeninterpretiertes Qualitätspodest gehoben wird. Dieser Wein ist Benchmark. Für die Rebsorte, für die Region, für Österreich. Vielen Dank der Familie Groß und natürlich dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger. Welche Kollegen haben dich begeistert, inspiriert, beeindruckt?
Also wenn ich von Berlin spreche, dann in jedem Fall ist die Weinbegleitung bei den Kollegen im Nobelhart und Schmutzig jedes Mal so anders, so provokant und dadurch für, zumindest glaube ich, das so lesen zu können als Kollege. Ich liebe die Art und Weise, wie provoziert wird und das macht mir jedes Mal Spaß, weil ich mir bei jedem Charakter, der serviert wird, denke, ich kann mir genau vorstellen, worüber sich Menschen hier jetzt gerne beschweren würden und ich finde es so witzig, dass ihr mit genau diesen Dingen spielt. Ich hatte mal eine Begleitung, da hatte ich im zweiten Gang, ich weiß ehrlich gesagt leider nicht mehr, was es gab, aber ich hatte irgendeinen sehr stalligen, üppigen Rotwein direkt zum zweiten Gang und dachte mir, das ist witzig, die Verbindung war grandios, aber ich kann mir gut vorstellen, dass nicht jeder, der hierher kommt, nicht weiß, was ihn erwartet und eine Weinbegleitung bestellt, im zweiten Gang mit so einem Rotweincharakter seine Freude haben wird. Und allein für diesen Gag, muss ich sagen, habe ich es schon geliebt und es ist immer spannend und es ist eine sehr andere Weinstilistik, die da serviert wird. Das macht mir immer Spaß, da was kennenzulernen und bei meinem lieben Kollegen Felix im Toulouse-Lautrec, der teilweise einen ähnlichen, aber sehr, sehr intellektuellen Ansatz hat, Sachen zu wählen. Da macht es großen Spaß, weil der teilweise Sachen ausgräbt, die unfassbar gut sind, aber von denen man noch nie was gehört hat. Und das ist ziemlich cool. Und der hat am Ende immer noch was Konservatives, was mich persönlich glücklich macht, offen. Und das sind immer gute Abende.
Begeistert dich dann mehr der Wein als solches oder die Kombination dann zu den Speisen? Also wie sehr achtest du, wenn du selber essen gehst, auf das Match?
Das kommt sehr drauf an. Wenn ich natürlich in einem Restaurant sitze und bewusst eine Weinbegleitung bestelle, dann ist es, glaube ich, auch so ein bisschen eine Berufskrankheit, dass man dann schon sagt, naja gut, dann schenk mal ein, dann wollen wir doch mal sehen, ob es wirklich so gut passt, wie du denkst. Wenn ich jetzt aber in irgendeinem Restaurant sitze und ich bestelle mir was, was mir selber gefällt und mich glücklich macht, und das Essen ist dazu, dann bin ich da relativ entspannt und dann habe ich da auch keine Probleme damit, sozusagen mich am Teller vorbeizutrinken. Und wenn dann mal am Gaumen was besonders gut passt, dann freue ich mich darüber. Aber wenn es nicht so ist, dann habe ich damit jetzt auch kein Problem, sondern dann freue ich mich über was Gutes zu essen und würde mir die Kompetenz zutrauen, mich da auch dran vorbeizutrinken, wenn das nicht funktioniert. Also das ist, da bin ich tatsächlich dann eher der Flaschentrinker und genieße nebenbei.
Gab es für dich mal eine Weinspeisenkombination, die dich total geflasht hat, wo du heute noch gerne dran zurückdenkst oder die für dich irgendwie so ein absoluter Referenzpunkt ist?
Grundsätzlich natürlich ganz, ganz viele in meinem Leben. Ich kann mich an eine lustige Situation erinnern, wo wir hier bei mir privat in einer kleinen Freunde-Runde gekocht haben und wo wir einen lustigen Abend hatten und irgendwie drauf gekommen sind, ach, wir kaufen immer Wein bei Auktionen und wir kaufen immer hier und wir kaufen da und wir sammeln irgendwie unsere Flaschen, aber lass uns doch mal die Flaschen aufmachen. Und wir haben relativ viel zusammengetragen und haben dann überlegt, was wir dazu machen. Und wir hatten, ich bin 89 geboren, ich hatte aus dem Geburtsjahr eine Flasche Chateau Yquem und habe irgendwie gesagt, komm, jetzt machen wir die mal in einer Runde auf. Und dazu hatten wir diesen Drei-Sterne-Klassiker nachgebaut mit Stopfleber, Räucheraal, und das war tatsächlich eine unfassbare Verbindung, in seinem eigenen Wohnzimmer zu sitzen im T-Shirt und das Gefühl zu haben, man ist gerade underdressed für den Moment, obwohl man gerade eben noch vor 3 Minuten den Gang sozusagen mit Freunden selber in der Küche angerichtet hat und den Wein selber aufgemacht hat und irgendwie das Glas ist gut, aber es ist jetzt irgendwie, die ganze Situation ist eigentlich ein Abendessen mit Freunden im eigenen Wohnzimmer, aber dieser Moment überhebt sich gerade so über alles, weil er ist so magisch, weil die Verbindung ist so perfekt und der ganze Moment ist so viel größer als alles, was drumherum passiert. Und genau das war eigentlich so die Magie und der Zauber an diesem Moment. Und das sind schon so Momente, da denke ich unfassbar gerne dran. Und wenn ich den Wein jetzt servieren würde oder im Menü ausschenken würde oder so, dann wäre das immer gut und der Wein ist immer gut, aber dieser eine Moment in dieser Runde, in der Sekunde, das war schon magisch und daran erinnere ich mich unfassbar gerne zurück, weil es so unerwartet war.
Underdressed fällt mir auf. Für dich ist angemessene Kleidung im Restaurant unglaublich wichtig, oder täusche ich mich?
Ich habe, meinst du jetzt den Gast oder meinst du mich als oder uns als Mitarbeiter?
Grundsätzlich hätte ich gedacht, dass du das auch auf den Gast spiegelst. Also, dass du findest, dass man einem Restaurant ja, also sowohl angemessen gekleidet sein sollte. Ich glaube, beim Serviceangestellten sollte es zum Gesamtkonzept passen. Und auch wenn man ein T-Shirt anhat, dann passt es natürlich in dieses Lokal, sollte darauf auch kuratiert werden, dass der Gast dieses Gesamtempfinden dabei hat. Auch wenn es so sein Tagest-T-Shirt ist, dann sollte es da reinpassen. Aber ich glaube, du legst auch ein Augenmerk letztlich aufs Erscheinungsbild. Nicht nur immer dieses übliche Parfum, was teilweise überdimensioniert sein kann, was manchmal eben auch stört, ja, auch für den Nebentisch sein kann. Nicht nur für den Partner am Tisch oder für jemanden selber, aber eben auch auf die Kleidung, dass du ein Augenmerk darauf legst und es vielleicht nicht missbilligst oder darauf eingehst, aber du dich daran erfreust, wenn jemand sich eben auch mit seiner Kleidung dem Restaurant entsprechend darstellt, beziehungsweise sich vielleicht auch so auf den Abend einstimmt.
Ja, es ist natürlich ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert und es ist eine sehr,
gerade in Berlin,
feine Gratwanderung, gerade in Berlin und gerade in einem Restaurant wie bei uns, was doch auch stark frequentiert wird von zum Beispiel auch jungen Kollegen, die irgendwie die Ausbildung fertig gemacht haben, gerade Koch gelernt haben und die natürlich nicht bei uns im Dreiteiler kommen wollen, und das ist auch, glaube ich, nicht der Ansatz. Ich hatte schon Restaurantbesuche, ich erinnere mich an einen legendären, wunderschönen Restaurantbesuch, den ich hatte in Rom im August, im Hochsommer, und die Ansage des Restaurants war als Herr mit langen Hosen und Jackett, was mich persönlich nicht betrifft, weil ich sowieso so in das Restaurant gegangen wäre mit 3 Sternen, aber ich mir vorstellen kann, dass es Touristen gibt, die ihre Schwierigkeiten damit haben, bei tagsüber 40 Grad, dann am Abend sich in eine lange Hose und ein Jackett zu quälen. Und ich möchte dem Gast, weiß Gott, nicht vorschreiben, wie er zu uns zu kommen hat, solange das Gewissen Gepflogenheiten entspricht. Ich mag einfach das Gefühl selber für mich, aber auch das Gefühl am Gast zu sehen, dass ich das Gefühl habe, ihr habt euch gerade auf diesen Abend vorbereitet und das ist für euch was, auf das ihr euch freut. Und jemand, der im Büro 6 Tage die Woche im Anzug mit Krawatte rumläuft, der muss bei uns nicht mit Krawatte sitzen, sondern der soll sich gerade bei uns so wohlfühlen. Und wenn man da sich hinsetzt und sagt, heute ist mir, wenn ich einen Abend mit meiner Frau privat erlebe, im T-Shirt lieber, dann ist das okay. Aber ich mag dieses Gefühl, dem Menschen anzusehen. Wir haben uns gerade im Hotel nochmal überlegt, wie wir jetzt da hinkommen, und wir freuen uns auf den Abend und wir freuen uns auf die Situation und wir haben uns darauf vorbereitet. Und das beginnt halt auch manchmal mit so Äußerlichkeiten wie, mit welcher Kleidung komme ich rein, und natürlich sollte die Oberflächlichkeit an der Stelle nicht überwiegen und keinen Ausschlag geben, aber sie ist Anzeichen dafür häufig, ob ich das Gefühl habe, der Gast hat, weiß, wo er hingeht, weiß, worauf er sich gerade einlässt, weiß, was uns erwartet, und ich mag einfach, dass wir bereiten uns auf die Gäste vor, und dann mag ich es auch, wenn ich das Gefühl habe, der Gast bereitet sich auch auf uns vor, und das ist irgendwie, ich würde auch nicht zu Freunden nach Hause zur Dinnerparty gehen und sagen, ich komme heute im Schlafanzug. Sondern würde auch sagen, aus Respekt vor euch, ich bereite mich vor und ich würde vorher vielleicht nochmal irgendwie einen Kamm in die Hand nehmen. Und ich mag das bei uns im Restaurant auch und ich schätze das, wenn es nicht so ist, dann sind wir 2025 in Berlin und da ist bekanntermaßen alles erlaubt. Aber grundsätzlicherweise finde ich es schön, weil ich finde, es präsentiert oder es bewegt auch so eine gewisse Grundeinstellung gegenüber dem Restaurantbesuch einfach. Aber du sagst es so provokant, als wäre das bei dir, als würdest du das anders
überhaupt
sehen.
Überhaupt nicht. Also ich bin da grundsätzlich bei dir. Ich finde es auch immer bedauerlich. Ich finde es nicht ärgerlich, weil da habe ich eine gewisse Grundtoleranz dabei. Aber bedauerlich, wenn jemand zum Beispiel in eine Oper geht und da, selbst in Jogginghosen habe ich das schon gesehen, fand das eigentlich immer so schade, wenn man, das hat für mich auch so mit Grundeinstimmung, mit Vorbereitung, mit den ganzen Tag auf den Opern oder eben auch Restaurantbesuch freuen, sich dann anziehen, dann die Zeit davor ist ja auch unglaublich wichtig, von mir aus auch schon ein Glas Wein trinken, und ich fand halt teilweise, also auch diese Norm und Form damit auch einzuhalten und das Ganze zu zelebrieren, und man kommt auf eine ganz andere Ebene, andere Grundstimmung. Fand es auch teilweise interessant, ich glaube Ende der 90er, Anfang 2000er habe ich es in Amerika noch erlebt, dass du einen Krawattenservice hattest. Also dass, wenn du keine Krawatte dabei hattest, wurdest du halt ein Separé gebeten, konntest dir aus einer großen Auswahl Krawatten, konntest du eine Krawatte aussuchen, um da in dieses Restaurant eben mit Krawatte zu gehen. Ob das heute noch zeitgemäß ist, beziehungsweise würde es sich daran ja stören, dass die meisten kein Hemd anhaben. Und damit Krawatte wäre es natürlich irgendwie so, ja, so komisch. Also ich versuche das andere zu tolerieren oder toleriere natürlich auch das andere, aber finde es gut, dass diese Norm, dieser Stil, diese Etikett irgendwo gewahrt und beibehalten wird, weil es ist eine gewisse Art, Kleidungskultur ist auch eine gewisse Kultur. Und es ist ganz schnell, sich mit etwas nicht zu beschäftigen, es zur Seite zu tun, und es bezieht sich ja auf allem, dann auch im Restaurant. Ich meine, du kannst deinen Wein auch mit Strohhalm aus der Flasche trinken. Kannst du durchaus, und es ballert auch. Ja. Aber du kannst es eben auch kultiviert genießen und zelebrieren.
Ja, ich finde an der Stelle, für den einen ist ein Anzug und Krawatte halt sozusagen, drunter gehe ich nicht vor die Tür, und für den anderen ist es ein Kostüm. Und ich glaube, wenn wir in ein Restaurant gehen, wo wir uns entspannen wollen, und ich spreche jetzt nicht von, ich habe einen Geschäftstermin, sondern ich spreche von, ich gehe mit Freunden, Partner oder irgendwie privat in ein Restaurant, dann möchte ich mich nicht kostümieren müssen. Aber ich möchte trotzdem meinem Gegenüber auch nicht das Gefühl geben, du, eigentlich ist es mir auch egal, was hier passiert, und das kommunizieren wir halt viel über solche Dinge. Und es gibt so viel Farben und Formen und Ideen, wie man das kommunizieren kann. Und da ist natürlich ein konservativer Anzug, Krawatte, Abendkleid oder irgendwas, fällt bei uns in Berlin, auch bei uns im Restaurant, immer eher auf als, oh wow, die sind aber overdressed heute Abend. Also wenn ich Herren sehe, die mit Frack und Fliege bei uns reinkommen und Lackschuhen, dann ist der erste Moment immer, oh, der spielt heute Abend für seine Frau James Bond. Aber dann siehst du den Leuten, dann denkst du dir im zweiten Moment, das ist total geil, dass ihr euch die Mühe gemacht habt, und vielleicht ist das für euch heute die Date Night und ihr wollt bewusst overdressed sein füreinander und für den Moment, und das ist total cool und das mag ich total gerne. Und dann gibt es diesen anderen Schlag Mensch, die standesgemäß so essen gehen, die gerne auch klassische Michelin-Gäste sind mit über 70 Jahren, die natürlich mit Anzug und Krawatte in so ein Restaurant gehen als Herr und die dann nach dem zweiten Gang merken, eigentlich hier brauche ich das gar nicht. Und wenn dann der magische Moment kommt, wo nach Gang 2 der Krawattenknoten gelöst wird und der erste Knopf geht so ein bisschen verschmitzt auf und nach Gang 4 legt man sogar frecherweise das Jackett ab, das sind eigentlich die schönsten Momente, wenn du den Leuten anmerkst, ihr fühlt euch hier gerade wohl und ihr entspannt euch. Also diese Kleidung transportiert ja auch, wenn man dafür die feinen Antennen hat und dafür ein Interesse hat, ja auch noch viel mehr als nur die Etikette und sozusagen das Bild auf dem Foto, sondern die Art und Weise, wie man damit umgeht, zeigt ja ganz viel noch mehr. Und das macht eigentlich auch Spaß zu
Das glaube ich, und ist natürlich auch ein Zeugnis dafür, dass die Gäste entspannen und sich dann so ein wenig heimisch fühlen, beziehungsweise sich dann angekommen fühlen und dann nach und nach, nicht nur wegen des Alkohols, sondern wahrscheinlich wegen der Gesamtsituation dann auch entspannen, wahrscheinlich auch wegen eures Service. Aber ich finde den Punkt mit dem Kostümieren, ich finde das nicht so verkehrt, sich auch manchmal kostümieren zu müssen, wenn der entsprechende Rahmen es vorgibt. Wenn ich zu einem Ball gehe, dann ziehe ich mir ja auch einen Frack an oder bind mir eine Fliege um und möchte das Gesamterlebnis damit unterstützen und leben und komme da, selbst mit einer Krawatte bin ich da ja teilweise deplatziert, komme da eben nicht mit Jeans an. Warum sollte man das im Restaurant nicht machen?
Die Frage an der Stelle ist, ja, ich verstehe, was du meinst. Die Frage an der Stelle ist ja, sind wir als Sterne-Restaurant im Jahr 2025, sind wir ein Restaurant, wo du hingehst, um satt zu werden, mit ein bisschen ambitionierteren Preisen und vielleicht zwei, drei spannenden Geschmackskompositionen? Oder sind wir eine Location für was Außergewöhnliches, wo du gegebenenfalls auch als Mensch, der da hingehst, bereit bist, außergewöhnliche, bleiben wir mal beim Zitat, Kostüme zu tragen? Oder machen wir uns damit mehr, als wir eigentlich sind, oder bauen damit sogar eine Hemmschwelle auf? Weil ich möchte ja auch Menschen, die vielleicht noch nicht so einen Draht dazu haben, die Möglichkeit geben, zu uns zu kommen. Und wenn ich da übers Kostümieren noch eine höhere Schwelle aufbaue, dass der Mensch, der noch nie so essen war, sich im Vorfeld schon fragt, oh Gott, soll ich jetzt erst die äußere Gabel nehmen oder die innere? Und was ist denn, wenn das dann Dessert oder esse ich erst Käse? Und welchen Wein muss ich denn nehmen? Und das ist mit so viel Unsicherheit verbunden. Und wenn du dann auch noch eine Hemmschwelle über einen Dresscode aufbaust, und ich erlebe es ja bei uns im Restaurant, wie oft wir E-Mails bekommen mit, wie unser Dresscode wäre, und man den Menschen dann sagt, dass sie im Prinzip so kommen können, wie sie sich für den Anlass angemessen wohlfühlen, dass man damit schon eine erste Hemmschwelle abbaut und dass dann sozusagen dieses, na, wenn wir so essen gehen, dann machen wir uns für die Situation schick, aber nicht, weil wir eine Regel befolgen, sondern weil wir das selber so wollen. Und ich glaube, dass wir eher daran arbeiten müssen, in unserer Branche Hemmschwellen abzubauen, als prätentiöse Hemmschwellen aufzubauen.
Wie siehst du es bei deinem Weinservice? Also bist du da genauso formbedacht und versuchst den in einem gewissen Ablauf kultiviert zu präsentieren, oder bist du da auch casual und situationsorientiert?
Ich glaube, ich bin in vielen Dingen sehr, sehr konservativ und ich mag die eher klassische Ansicht, ich mag die klassischen Appellationen, ich mag die klassische Kleidung, das macht mir persönlich alles Spaß. Ich sehe aber häufig, gerade im Umgang mit unerfahreneren Gästen, dass mehr casual auf den Gast zuzugehen, offener zu sein, lockerer zu sein, und den Wein einfach aufzumachen und dabei zu reden und nicht wegzugehen vom Tisch, nicht ein großes Geheimnis drum zu machen, für den Gast die Sache viel, viel erlebbarer und viel, viel greifbarer macht. Ich kann natürlich, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche das, kann ich den konservativen klassischen Sommelier mimen. Aber ich habe das Gefühl, in Berlin heutzutage ist es von vielen Menschen, finden es viel cooler, offener und netter, wenn man ehrlich redet und wenn man Menschen, gerade unerfahrenen Menschen, sagt, trink einfach den Riesling. Weißt du, und warum? Ja, weil der einfach geil ist. Der schmeckt einfach gut. Der ist frisch. Der ist geil Säure betont, der macht dir Spaß und das ist einfach was heute an so einem Sommerabend einfach genau das Richtige für dich ist. Anstelle den Gästen irgendwas über pH-Werte oder Restzuckerwerte zu erzählen, das überfordert den Menschen, da habe ich persönlich auch gar keine Lust drauf, mich damit auseinanderzusetzen, und es baut nur noch mehr eine Hürde auf, anstelle einfach zu sagen, du, wenn ich jetzt hier sitzen würde, ich würde genau den Wein auch trinken und der macht einfach Spaß zu trinken. Und ja, wie soll ich das Glas anfassen? Nimm's einfach an Stiel, schwenk's, trink's und hab Spaß. Und das funktioniert in den allermeisten Fällen viel, viel, viel besser.
Jetzt warst du ja einen Großteil deiner Karriere in dem Unternehmen tätig, oder bist ein Großteil, nicht wahr, es soll keine Kündigung sein, bist ein Großteil deiner Karriere in diesem Unternehmen tätig. Gibt's irgendwie mal ein Lokal, wo du sagst, es würde mich wahnsinnig reizen? Also ist das so ein Dreisterner in Paris, in Monaco, wo du sagst, da würde ich gerne mal diese klassische Nummer schwingen? Oder doch eher das, wo du sagst, da komme ich in kurzen Hosen und Badeschlappen? Also gibt es irgendein Lokal, was dich reizen würde, für einen Tag mal tätig zu sein?
Ja, dann auf jeden Fall so ein richtiger, ultra-konservativer Drei-Sterner Die Restaurants, wo man auf Instagram dann so kurze Snippets sieht, wo Menschen im Frack mit Silbertablett und das wäre schon was, das würde mich unglaublich reizen, das mal zu sehen und mal zu machen und einfach mal so ein, zwei, drei Tage wirklich in so einem ultrakonservativen Drei-Sterner, wo du schon als Kellner ein Affront begehst, wenn so ein Tropfen aus der Wasserflasche auf die Tischdecke geht. Das würde ich schon gern mal sehen, einfach nur, um dann, glaube ich, zurückzukommen und zu sagen, wenn die eine Flasche, weiß ich nicht, Mouton aufmachen, ist der Wein im Glas trotzdem derselbe Wein, wie wenn ich ein Mouton aufmache. Und bei mir dürfen die Gäste dabei lachen und Spaß haben. Und ich glaube, es würde mich erden, dass ich merke, dass was ich, wie wir das angehen, ist eine Art und Weise und Interpretation, die für den Gast, glaube ich, willkommen, also der Gast fühlt sich schneller und einfacher willkommen und das ist total wichtig. Trotzdem würde ich es unfassbar gerne mal sehen und mal so eine Materialschlacht an Porzellan und Glas und den Käsewagen, den Teewagen, den Brotwagen, den sonst was Wagen und 40 Praktikanten, die noch 3 Stunden lang irgendwelche Sachen sauber machen, die du nur gebraucht hast, um irgendwas zu präsentieren. Und das würde ich schon gern mal sehen, ja.
So ein Laden, wo selbst der Spüler einen Frack anhat. Also das stelle ich mir auch wahnsinnig, also reizvoll, interessant vor. Und ich glaube schon, dass der Mouton, den man dort aufmacht, dass der anders wahrgenommen wird, dass der anders schmeckt, dass der anders, also allein auf eben aufgrund der Grundhaltung und der Grundeinstellung, die man in dem Augenblick dort in dem Restaurant aufgrund der vielleicht auch sterilen oder stilistischen Situationen dem Wein gegenüber hat und sich anders drauf einlassen kann. Das kann ich mir schon, glaubst du das nicht, dass der da anders schmeckt?
Ich glaube für dich und mich ja.
Ah, okay.
Und für Menschen, die einen gewissen Erfahrungswert haben, was Gastsein in verschiedenen Stilen von Restaurants angeht, ja. Aber in der Wahrnehmung des einen Menschen, der zum 10. Hochzeitstag das erste Mal in seinem Leben in so ein Restaurant geht, denke ich nicht, weil der das Weinglas anheben alleine mit so viel Angst verbunden ist. Darf ich jetzt mit meiner Frau wie zu Hause am Tisch das Glas anstoßen? Darf ich ihr quer über meinen 7 Meter Durchmesser großen runden Tisch mit bodentiefen Tischdecken ein Küsschen zuhauchen oder ist das schon unangemessen? Darf ich, wenn sie mir einen Spaß macht, darüber lachen oder nicht? Und bei uns sitzt du einfach an einem Tisch, du trinkst einen Wein, auf den hast du vielleicht lange gespart, auf den hast du dich gefreut, den hast du seit deiner Hochzeit nicht mehr getrunken. Du kriegst den ehrlich serviert und du kannst dich auf den Wein, auf den Moment und auf deine Begleitung einlassen und du hast nicht das Gefühl, du musst noch so viel deiner Aufmerksamkeit und deiner Konzentration abgeben an die Räumlichkeiten und das Etablissement. Ich erlebe das häufig, wenn ich essen gehe, meine Frau hat nichts mit Gastronomie zu tun, hat einen völlig anderen Beruf, interessiert sich für das Thema auch nur so weit, wie ich sie mitnehme und wäre, glaube ich, wenn sie mich nicht geheiratet hätte, nie in ihrem Leben in ein Sterne-Restaurant gegangen oder hätte einen Wein für mehr als 12 € getrunken. Und wenn wir zusammen, gerade unsere ersten Besuche in Restaurants mit 2, 3 Sternen, waren immer so, dass ich ganz viel geguckt habe, neugierig war, Erfahrungen sammeln, mitnehmen wollte und lernen wollte und sie ganz, ganz stark gehemmt war von, oh Gott, mache ich das so richtig? Sag mir mal, wie das ist, begleit mich mal Richtung Klo, weil ich weiß gar nicht, wo ich hin muss und das ganz, ganz viel mit Sorge zu tun hatte und ich weiß, wie ich mich in einem Restaurant bewege, weil ich es tagtäglich tue und ich weiß grundsätzlich, was ich anziehe oder wie ich einen Wein bestelle, weil ich es tagtäglich tue. Ein Mensch, der das aber nicht tut und wie gesagt, das sehe ich an ihr immer wieder, der hat schon Schwierigkeiten in den ersten Besuchen klar zu formulieren, ob er Wasser mit Kohlensäure oder ohne möchte und hat immer Angst, was falsch zu machen und diese Hürde, die muss man den Gästen nehmen und dann kann man so viel mehr Freude entfalten und dann schmeckt auch der Mouton, um zum Ausgangsbild zurückzukommen, bei mir besser als in Paris.
Man kann doch eigentlich in einem Restaurant, wenn du die normalen Normen einhältst, nichts falsch machen, oder? Da kann man irgendwas falsch machen. Also mir fällt nichts ein, was man in einem Sternenrestaurant, wenn ich zu euch kommen würde, könnte ich irgendwas, wenn ich den normalen Anstand pflege, wirklich falsch machen, wo du sagst, das war jetzt total durch.
Richtig, offiziell auf dem Papier ist das, wenn wir uns sozusagen an gesellschaftliche Regeln und Normen halten, korrekt. Es ist aber, und das kann ich von hinter den Kulissen sagen, relativ einfach, ein Fan oder das Personal zu deinen Fans zu machen. Es ist aber auch relativ einfach, dem Personal zu zeigen, dass sie dich auf jeden Fall für den Rest des Restaurantbesuchs hassen werden. Und da spreche ich nicht, und das möchte ich ganz exklusiv auskoppeln, von reinkommen und direkt 200 Euro Trinkgeld geben und sagen, guck mal, dass wir einen geilen Abend haben. Überhaupt nicht, würde es komplett vom Geld loslösen. Aber die Art und Weise, wie du schon beim Betreten des Restaurants, mal vielleicht schon mit der E-Mail, mit der du eine Anfrage stellst, das Restaurant kontaktierst, die Mitarbeiter kontaktierst, respektvoll mit dem umgehst, für das die Mitarbeiter in der Küche seit 10 Uhr morgens arbeiten und sich Mühe dabei geben, wie man die Zusammenstellung der Gerichte, der Menüfolge angeht, wie man die angebotenen Weine, Gläser, Tische, Tischdecken, Tischdekoration und so weiter darauf eingeht, wie man Interesse zeigt oder eben nicht. Da kann man schon zwischenmenschlich eine ganze Menge falsch machen und trotzdem kriegst du dasselbe Essen und trotzdem spuckt dir keiner in die Suppe, zumindest bei uns nicht, weiß nicht, wie es woanders ist, aber es ist trotzdem so, dass es schon am Ende des Abends Gäste gibt, wo ich sage, ey, mit denen hat es richtig Bock gemacht, und es andere Gäste gibt, wo ich mir denke, ja, hoffentlich kommen die jetzt erstmal so schnell nicht wieder, und ich glaube, das ist auch normal.
Ich meine aber, wenn man die Grundnorm einhält, also wenn ich mich menschlich jemandem gegenüber vernünftig, macht man ja, also glaube ich ja zumindest, sollte man es überall machen, egal mit der Verkäuferin oder mit dem Busfahrer, wo man einsteigt, dass man zumindest guten Tag sagt und auf Wiedersehen und Anstandsformen pflegt. Aber wenn ich das alles einhalte, um auch diese Grundangst so ein bisschen zu nehmen,
dann bist du schon ganz, ganz weit auf der Seite von wir mögen dich, weil das ist halt leider, es ist leider einfach nicht immer so. Und ich meine, es gibt, wenn ich an den Tisch gehe oder auch egal wer an den Tisch geht und wir präsentieren ein Gericht, eine Speise, ein Wein oder selbst nur, es kommt die Azubine und bringt dir Besteck für den nächsten Gang, dann ist es ein Unterschied, ob du dem Menschen dabei in die Augen guckst, dich bedankst und sagst, oh, ich freue mich auf den nächsten Gang, oder ob du nebenbei an deinem Handy bist und bei Instagram gerade durch deine Videos swipest und deine Partnerin nebendran sitzt an ihrem eigenen Handy und die ganze Ausstrahlung zeigt, mir ist völlig egal, was jetzt gleich für ein Gang kommt, mir ist völlig egal, was jetzt gleich, was hier der Mitarbeiter am Tisch tut und all diese Dinge. Und ich denke mir, du kommst doch hierher, weil du uns erleben möchtest, weil du unser Essen erleben möchtest, weil du dich darauf freust. Und schon allein diese Kleinigkeit ist sowas, wo ich mir denke, dann brauche ich mir doch jetzt keine Mühe geben. Dann ist doch egal, wie wir jetzt unser Gericht anrichten, weil du guckst es dir sowieso nicht richtig an, weil du hast ja die eine Hand am Handy und mit der anderen Hand löffelst du halt irgendwas, was gerade kommt.
Beim Weinservice selber, was würdest du total gerne machen? Was findest du wichtig? Also beim Händischen, bei gar nicht so dieses Kommunikative, sondern wie sollte ein Wein absolut perfekt gehandelt werden? Was würdest du gern machen und was machst du davon? Was ist dir wichtig?
Mir ist sowohl als Gast als auch als Sommelier extrem wichtig die Frage nach dem Probierschluck, wie der Wein temperiert werden darf. Das ist was, was wir all unseren Mitarbeitern oder ich all unseren Mitarbeitern, die Weinservice machen, eintrichter, wenn ihr Weine serviert, eine Flasche serviert, fragt bitte die Leute, wie sie das trinken möchten, und fragt bitte die Menschen, ob sie den Weißwein pauschal immer ins Eis gestellt haben möchten oder ob sie ihn vielleicht lieber nur kühlschrankkalt trinken möchten oder womöglich sogar ganz Verwegene ihn ein bisschen wärmer bevorzugen. Fragt die Gäste, ob sie mit den Gläsern einverstanden sind. Fragt die Gäste, wie sie den Wein im Verlauf des Abends zelebriert haben möchten. Und das finde ich wichtig in Bezug auf Flaschenweinservice. Ich finde, es hat sich sehr gut etabliert, aber vielleicht ist das auch wieder Berlin und die Offenheit. Aber wenn ein Zweiertisch von einem ganz offensichtlich einem Pärchen oder wie auch immer gemeinsam sich für einen Wein entscheidet, lass doch beide Menschen den Wein probieren. Warum soll denn jetzt einer von beiden, klassischerweise immer der Herr, den Wein probieren? Vielleicht hat er gar keine Ahnung und trinkt nur Bier. Oder in den meisten Fällen, wenn ich zwei Probierschlucke einschenke, merke ich, dass sich die zweite Person dann konservativerweise, leider immer die Frau, extrem darüber freut, dass sie sozusagen Anteil haben darf. Und wenn das dann kommentiert wird, sage ich immer, naja, aber ihr trinkt ja die Flasche auch zusammen. Und was bringt's denn, wenn er die Flasche jetzt mag und dir schmeckt sie gar nicht? Und das sind so Dinge, die ich finde, die einen aufmerksamen Weinservice am Tisch ganz, ganz wichtig machen und die einen aufmerksamen Weinservice am Tisch auch irgendwie dann menschlich und sympathisch machen. Was das Rest angeht, ist mir einfach wichtig, dass ich das Gefühl habe, der Mensch, der den Wein präsentiert, hat grundsätzlich irgendwie eine Ahnung davon.
Und findest du vom Handling selber, dass dass irgendwas unter dem Tisch gefallen ist, was du vermisst und was du im Klassischen ganz gerne sehen würdest?
Eigentlich nicht, weil ich das, was da in dem Fall ja irgendwie das Wichtige ist, ist, dass der Genuss des Gastes von der Flasche, die er bestellt hat, zu 100% funktioniert. Und das funktioniert, das dafür brauche ich kein Theaterstück. Das finde ich beim Weinservice, also sowas wie, du spielst jetzt wahrscheinlich auf so ein Karaffieren über einer Kerze an oder auf den Korken zweimal mit einer Papierserviette abwischen. Oder den Korken zu präsentieren oder so, das tue ich nicht. Das finde ich auch als Gast irgendwie nicht notwendig. Ich finde aber die Art und Weise, wie der Wein dann präsentiert wird, also wie er dann serviert wird im Verlauf, die ist mir viel wichtiger, weil die einen viel größeren Einfluss auf mein Genussempfinden hat.
Wie sieht's da mit der Kommunikation aus? Also angenommen, wir haben eine Flasche Wein. Suchst du die Kommunikation im Nachgang auch noch zu dem Gast, dass du versuchst, wie er sich entwickelt hat, noch Informationen dann dazu zu dem Wein mit auf den Weg gibst, Alternativempfehlungen für spätere Leben mit vermittelst oder ist, sobald die Flasche verkauft, geöffnet, eingeschenkt ist und alle glücklich sind, dann nur noch diese reine Einschenk? Situation.
Das ist grundsätzlich sehr unterschiedlich. Das ist, kommt immer so ein bisschen drauf an, wie ich das Gefühl hatte, beim Beratungs-Entscheidungsvorgang eingebunden worden zu sein. Und wenn ich da eingebunden war oder der Gast womöglich sagt, naja, so, wir trinken gern das und das, mach uns mal was Ähnliches auf, was wir nicht kennen, bis Summe X und ich mach was auf und schenk's ein, dann gehe ich schon im Verlauf des Abends immer wieder darauf ein und frag, und wie entwickelt er sich, wie kommen Sie damit klar, wie hat Ihnen denn die Verbindung gerade jetzt mit dem letzten Gang gefallen, da könnte ich mir vorstellen, das war besonders gut. Dann schon, wenn ich aber an den Tisch komme und ein Gast sagt, ich hätte gern den Wein aus dem Jahrgang so und so und ich das Gefühl habe, der weiß genau, was er tut und was er will, dann halte ich mich da mit Belehrungen auch zurück oder mit Gesprächen, außer ich habe das Gefühl, der Gast möchte gerne darüber reden und dann kommt man manchmal in ganz tolle Gespräche und dann kommt man manchmal zu ganz faszinierenden Menschen, die dann irgendwie erzählen, dass sie diesen Wein seit 30 Jahren sammeln und genau den Jahrgang irgendwie noch nicht getrunken haben oder so. Das ist teilweise cool, aber das entscheide ich, da gibt's keine pauschale Antwort, das entscheide ich immer von Tisch zu Tisch, von Gast zu Gast. Aber wir haben mit 50 Gästen und dann halt irgendwie 20 plus minus Tischen, gibt's ja auch relativ wenig Möglichkeit, dem einen Tisch, der jetzt ganz gut bestellt hat, zu entfliehen, weil das Restaurant relativ klein ist. Das heißt, ich laufe dem Gast ja sozusagen jede Minute immer wieder am Tisch vorbei. Das heißt, wenn es Interesse geben würde, miteinander zu kommunizieren, dann besteht jederzeit die Möglichkeit, weil ich jederzeit ansprechbar bin und ich nicht in einem riesigen Tagungssaal dann am anderen Ende des Saals bin und nie wieder in die Nähe des Tisches komme. Also von daher, das, wenn gewünscht, geht das immer gerne, wenn nicht gewünscht, dann nicht. Aber es gibt häufig Gäste, die dann sagen, wir sind zufrieden mit unserer Flasche und dann eine Stunde später kommen die Kollegen zu mir und sagen, du Raphael, Tisch 7, die würden dich gerne nochmal sprechen, die fanden die erste Flasche toll, sie wollen mit dir über die zweite reden und das ist natürlich immer ein super Kompliment und dann zu besprechen, wie die Reise weitergehen darf, ist immer cool.
Du hast gerade so eine X erwähnt, gibt es für dich Grenzen, wo du sagst, für meine Restaurantkarte, sollte ein Wein diese Mindestqualität haben und ich würde nicht unter dem Preis einkaufen, aus verschiedenen Gründen, zum einen in die Richtung, aber eben noch nach oben, weil ich finde es interessant, also zum einen finde ich es großartig, dass eure Karte online ist und finde es aber auf eurer Karte auch total spannend, dass es sehr preisbewusste Weine auf der einen Seite gibt, aber eben auch preisbewusster auf der anderen Seite. Also, dass ihr jegliche Richtung spielt und es gibt großartige Weine, keine Ahnung, aus dem Elsass, die du super, super, wie sagt man das? Hilf mir bitte. Wenn ich jetzt sage, fair kalkuliert, klingt das immer so deplatziert irgendjemand gegenüber. Und wem gegenüber ist es fair, wenn der Wein günstig oder nicht günstig ist? Wenn ich sage, günstig kalkuliert, stimmt es auch nicht, sondern irgendwie angemessen. Wo ich sage, für einen Kleintaler gibt's was zu trinken, klingt das billig. Wenn ich sage, ich weiß nicht, wie ich das wertschätzend erwähnen kann, dass ich mich gefreut habe, dass es großartige Weine, zum Beispiel, es war mein erster Blick aus dem Elsass, finde, wo ich finde, dass man einen großartigen Wein für einen Kleintaler bekommt.
witzig, dass du das fragst und in deiner Ausgangsfrage gerade eben gesagt hast, gibt es, wenn wir darüber sprechen, Weine, die Summe X und Qualität nicht unterstreiten dürfen und du Preis und Qualität auf eine Stufe gestellt hast und sozusagen als gleichwertig verwendet hast. Und da muss ich natürlich vehement einschreiten und muss sagen, es gibt viele Weine, die wir kaufen für kleines Geld, faires Geld. Ich finde übrigens, fair kalkuliert ist für alle Seiten ein guter Ausdruck. Ich finde, fair kalkuliert. Wir wissen alle, dass das, was wir als Gastronomen machen, dass wir das nicht ausschließlich als Hobby machen und dass wir, sondern dass wir alle auch wirtschaftliche Unternehmen sind und Geld verdienen wollen und müssen. Und das ist dem Gast natürlich auch klar. Trotzdem gibt es eine Art und Weise, wie man, finde ich, seine Sachen kalkuliert. Und ich finde, da muss es einen Mittelweg geben zwischen natürlich will ich Geld verdienen, aber natürlich will ich auch, dass der Gast nicht sagt, naja gut, eine Flasche können wir, aber wenn die leer ist, bleiben wir bei Leitungswasser, weil eine zweite können wir uns nicht leisten, das ist Kacke. Insofern versuche ich natürlich Sachen anzubieten, die so kalkuliert sind, dass auch der Gast daran Freude hat und der Gast sich animiert fühlt, eine zweite Flasche zu bestellen oder wenn wir vom unteren Preissegment sprechen, also meine günstigste Halbflasche kostet 24 Euro und ich finde das einfach wichtig, dass jemand, der noch nie so essen war und überhaupt vielleicht nicht so viel Geld für Wein normalerweise ausgeben kann oder will, bei uns das Gefühl hat, ich kann trotzdem eine Flasche Wein bestellen, die geschlossen an den Tisch kommt, vom Sommelier präsentiert und geöffnet wird. Ich habe einen vollwertigen Weinservice mit meiner ganz eigenen Flasche. Und das kostet mich nicht erwartungsgemäß 400 Euro, sondern für 20 Euro kriege ich den ganzen Tanz und Service, wenn ich das möchte, an meinen Tisch. Und das finde ich wichtig.
Du hast
und
eine Flasche für 24 Euro auf der Karte, wie krass
eine
ist das 0, denn?
Aber eine halbe, 0,375.
Trotzdem, also daher, aber man hat andere Erwartungen, man hat letztlich, also es ist da, wow. Cool.
Genau, und ich möchte auch, dass nicht sozusagen, oh, wenn der Sommelier mit Krawatte an den Tisch kommt, dann wird es automatisch vierstellig. Das ist leider selten der Fall. Und das muss das muss auch nicht so sein. Ich finde, meine Empfehlung ist, den richtigen Wein für den Menschen in der Situation zu finden. Und der ist nicht bei allen immer mit einem vierstelligen Preisschild ausgezeichnet. Und die Weinkarte besteht ja auch nicht nur aus Sachen, die ich persönlich privat gerne trinke oder die der Chef oder die Chefin gerne mögen, weil sonst würden wir sehr viel weniger Wein verkaufen, sondern die Weinkarte soll ja ein Überblick über die Regionen und Stile sein, die ich für relevant bei uns im Restaurant empfinde. Und da ist es auch nur richtig, verschiedene Preisstufen anzubieten. Und wenn ich ein Weingut habe, wo ich finde, die großen Gewächse sind grandios, gibt es für mich keinen Grund zu sagen, ich nehme nicht den Gutsriesling auch auf die Karte. Und dann kann doch der Gast, der das Weingut kennenlernen möchte und vielleicht nicht bereit ist, dreistellig für einen Riesling auszugeben, auch für 50 Euro oder so einen Ortswein trinken und hat trotzdem einen super Wein von einem Winzer, von dem ich überzeugt bin, von einem Weingut, was ich mag, von einer Stilistik, die ich fürs Restaurant als passend empfinde. Und er hat trotzdem einen guten Wein im Glas. Und nicht nur zu sagen, ja, wir sind ein Sterne-Restaurant, bei uns geht's nur mit großes Gewächs aufwärts los und jede Flasche muss so und so viel Summe XY kosten. Nach oben hin gibt's natürlich, wie in vielen Bereichen des Lebens, kein Limit. Aber das sind dann eher repräsentative Sachen, die auch ausgesprochen selten bestellt werden und die dann auch von Menschen bestellt werden, für die der Impact dieser einen Flasche auf die Monatsabrechnung deutlich weniger geringer ist als der für 24 Euro eine kleine Flasche bestellt.
Ist das für dich dann jedes Mal ein Fest, wenn eine Flasche im fünfstelligen Bereich bestellt wird? Macht das was mit dir oder ist es einfach
also,
nur eine Facette deines Berufes und du nimmst es dann schon mit?
Also fünfstellige Flaschen, um ganz ehrlich zu sein, das ist, weiß ich nicht, wann das letzte Mal passiert. Das ist tatsächlich was Besonderes, aber vierstellige Flaschen schon. Und da ist es sehr, sehr unterschiedlich, weil es gibt einmal den Menschen, der bestellt die vierstellige Flasche, weil er exakt diesen Wein jetzt trinken möchte und sagt, komm, heute ist der Tag der Tage und ich setze mich damit auseinander und ich möchte genau diesen einen Tropfen jetzt genießen. Das sind Menschen, die sozusagen von ihrer Herangehensweise an das Getränk Wein mir ähnlich sind und mir deswegen viel Freude machen. Es gibt aber auch die Leute, die die Weinkarte aufmachen, nicht richtig gucken und sagen, oh, hier gibt's einen Mouton, ich nehme einen Mouton. Was kostet Mouton? 1500? Okay, ich nehme einen Mouton. Und denen ist es völlig egal, die setzen sich nicht mit dem Wein auseinander, die trinken drei Viertel der Flasche und gehen dann wieder und es ist einfach so eine weitere von denen. Und dann denke ich mir in den Momenten immer, das ist so unfassbar schade, dass die Flasche jetzt offen und verkauft ist, und hättest du sie mal für 5000 verkauft, weil den Menschen wäre es auch egal gewesen, und dann hättest du wenigstens noch so einen Aufschlag genommen, der dann, weil es so schade ist, dass diese eine Flasche, die es jetzt nicht mehr gibt, weg ist.
Kann man Wein idealisieren? Also insofern beim Probieren oder Optimieren, also sind da bestimmte Gegebenheiten ganz, ganz wichtig? Vorhin hatten wir das Parfum ja schon mal angesprochen, aber allgemein ist Licht da wichtig, ist die Raumfarbe, Temperatur, und grundsätzlich ist die Einstellung in einem Restaurant ja schon ganz, ganz gut, wenn man genießen möchte, sich auf die Sache einlassen möchte, als wenn man zu Hause beim Kochen nebenher trinkt.
Also Punkt 1, es gibt nichts Schöneres, als am freien Tag zu Hause zu kochen und nebenbei schon mal ein Glas guten Wein zu trinken. Da würde ich, das würde ich als absolutes Pro-Argument für Weingenuss sehen. Aber ich glaube, um deine Eingangsfrage einzugehen, jeder, der schon mal irgendwie mit dem Blick aufs Meer einen mäßigen bis mittelprächtigen Roséwein getrunken hat, aus mäßigen bis schlechten Weingläsern, aber dabei einen Sonnenuntergang sieht und sieht, wie die Abendsonne im Roséwein glitzert und sich denkt, boah, das ist wirklich jetzt gerade der beste Wein des Lebens, und sich dann im angetrunkenen Zustand davon 12 Flaschen nach Hause bestellt und an einem grauen Novembertag glaubt, bei einem Teller schlecht gekochter Nudeln dieses Sehnsuchtsgefühl wieder hervorzuholen, und dann merkt, der Rosé ist saumies. Ich glaube, jeder, der wird betonen oder wird bestätigen, dass damit auch viel die Situation natürlich den Wein macht, und die Situation davor sind auch, glaube ich, Menschen, die sich damit professioneller auseinandersetzen wie wir, nicht gefeit. Und mir geht das teilweise auch so, dass ich im Urlaub Sachen trinke und dann nach Deutschland mir bestelle und denke, boah, das wird der neue Superstar in der Weinbegleitung, und ich probiere den aus einem guten Glas mit neutralem Licht und sozusagen einem neutralen Gaumen und merke, boah, was hast du dir da im Urlaub, was hat dich da geritten, das so gut zu finden? Aber das ist ja irgendwie auch schön, dass es die Weine so kaschiert oder dass es die Weine dann auch so zauberhaft macht in den einzelnen Situationen. Aber um einfach sozusagen zu verkosten, ob ein Wein in Frage kommt, wie die Qualität ist oder irgendwas, setze ich mich ehrlich gesagt einfach bei mir ins Restaurant an einen Tisch mit einer weißen Decke und probiere den Wein aus 4, 5 verschiedenen Gläsern und schau, was der Wein tut, und meistens dann lasse ich die Flasche nur mit dem Korken drin über Nacht stehen und probiere es am nächsten Tag nochmal nach, und die guten Weine, die relevanten Weine werden am Tag später bestenfalls besser oder anders geworden sein, und dann habe ich da eine Entscheidung.
Wie wichtig ist das Glas für dich dabei?
Extrem wichtig.
Wenn du 5 Gläser erwähnt hast.
Extrem wichtig.
Okay.
Ich bin, glaube ich, absoluter Glasfetischist und liebe es sozusagen, für jede einzelne Occasion, für jeden Wein, für jeden Stil ein eigenes, ein anderes Glas zu haben. Und wir haben bei uns, wenn ich Weine für die Begleitung gefunden habe, die in Frage kommen, probieren wir die Weine aus verschiedenen Gläsern, um zu entscheiden, der Wein ist es schon mal, aber welches Glas präsentiert diese oder jene Facette des Weins am besten, um diesen oder jenen Aspekt des Gangs am besten zu begleiten. Und es ist schon so, dass ich in Restaurants mit guten Weinkarten gucke, ob es vernünftige Gläser gibt, sonst im Zweifelsfall davon Abstand nehme, bestimmte Weine zu bestellen, wenn ich mir denke, ich kriege nicht das Glas, aus dem ich das gerne trinken würde. Da muss ich gestehen, bin ich leider sehr, sehr snobby, was das Thema angeht. Wir haben seit vielen, vielen Jahren im Restaurant.
Was ist die Voraussetzung dabei? Also
na, ich mag natürlich, ist Haptik ganz wichtig. Ich mag das nicht, wenn sich so ein Glas anfühlt, als hätte so wie so ein IKEA-Glas mit so einem dicken Stiel. Aber ich finde auch, dass der Kelch funktionieren muss, und es gibt einfach so, ich finde, es gibt super Allround-Gläser, die funktionieren, die auch für Gastronomien, die es jetzt nicht wie wir sich ermöglichen können, zig verschiedene Glasstile zu haben. Aber ich glaube, dass da auch gerade einfachere Gastronomien, dass da zu wenig Wert drauf gelegt wird, zu wenig geschult wird, und dass man da das Weinglas einfach, ach ja, scheiße, wir brauchen Besteck und Teller und was brauchen wir noch? Ach ja, wir müssen ja auch noch Weingläser kaufen. Na, bringst du dann aus der Metro nochmal 60 Weingläser mit und dann gibt's halt 30 Weiß- und 30 Rotweingläser und man hat aber einen guten Weinhändler, der einem vielleicht coole Sachen verkauft hat, aber auf das Thema Weinglas achtet dann im Zweifelsfall keiner und das ist teilweise immer ein bisschen schade, finde ich. Wir sind da in der glücklichen Situation, dass wir seit vielen, vielen Jahren Partner mit Schott und Zwiesel sind.
Und bist du der Brandjünger? Also gibt es gewisse...
Privat nein, okay. Beruflich ja. Wir sind Partner von Schott und Zwiesel und wir hatten letztes Jahr mit dem Chef eine eigene Glasserie gemacht, wo wir Stile definiert haben, die sozusagen im normalen Portfolio nicht so richtig vorhanden waren und Stile, die uns irgendwie fehlen. Und das ist natürlich cool, wenn du da jemanden hast, wo du so frei spielen kannst, aber privat benutze ich verschiedenste Gläser, die mir Spaß machen. Und da bin ich entspannt. Das ist mir eigentlich auch wurscht. Hauptsache, es erfüllt irgendwie so gewisse Basisanforderungen an Weingenuss.
Da bestimmte Marken oder hast du da möglichst viele verschiedene zu Hause und genießt es, immer wieder ein anderes Glas zu nehmen?
Ich habe da verhältnismäßig viele zu Hause und ich versuche immer wieder gerne neue, probiere immer wieder gerne neue aus und ich bin da relativ offen und ich würde auch vielen Gläsern Vor- oder Nachteile zuschreiben und jetzt nicht sagen bei einem, das ist das Glas, was für alle perfekt ist.
Versuchst du mit dem Glas den Wein in eine möglichst von dir gern gesehene Situation zu drängen, zwängen, ihn zu formen oder versuchst du, ihn frei zu spielen?
Kommt drauf an. Wenn es um den Bereich Weinbegleitung geht, dann versuche ich mit dem Glas, dem Wein, die Facette zu entlocken, die ich für den Gang gerade brauche, um den einzelnen Charakter so optimal wie möglich dann auch auf den Gang eingehen zu lassen. Und wenn ich irgendwas habe mit einer sehr intensiven Säure und der Gang würde aber den Wein mag die Exotik, den Körper, den Schmelz des Weins, aber die Säure ist ein bisschen zu krass, dann würde ich versuchen mit dem Glas die Säure so ein bisschen rauszudämpfen und würde ein Glas wählen, was so ein bisschen mehr die Cremigkeit des Weins hervorhebt und damit dann praktisch besser auf den Gang eingeht. Möchte ich aber einfach nur, also es gibt häufig die Situation, dass wir Weine haben, die in der Begleitung in einem Glas sind, wenn der Gast das aber als Flasche über den Abend trinkt, würde ich ein anderes Glas wählen.
Ist ja so eine gewisse Art von, das möchte ich dir nicht in den Mund legen, sondern möchte ich selber formulieren, so eine Art von Deformation für den Wein, dass man ihn versucht dann ja irgendwo in einer bestimmten Art zu zeigen. Ist das nur das Glas, was du dafür nutzt oder sind es auch andere Sachen wie Oxidationssituationen, Temperaturen etc.? Also dass du einen Weißwein bei 19 Grad servierst, übertrieben formuliert, um ihn,
auf jeden Fall. Das ist tatsächlich was, mit dem ich gerade in der Begleitung sehr viel arbeite, dass ich Weißweine bewusst wärmer serviere. Das ist zum Beispiel auch einer der Punkte, der unerfahreneren Weintrinkern oder sehr klar definierten, also Weintrinkern mit klar definierten Präferenzen sehr schwer fällt, Weine zu trinken, die tendenziell Weißweine und in der Wahrnehmung des Gastes für kalt zu trinkende Weißweine sind, die wärmer zu servieren. Also ich temperiere die häufig bei mir im Rotweinchambrer so auf 16 Grad, weil ich einfach finde, wenn der Wein zu kalt ist und du hast ein warmes Gericht dazu, dass das Mundgefühl häufig sehr, sehr unharmonisch ist. Und wenn wir Gerichte servieren mit warmen Beurre Blancs zum Beispiel und dazu einen Wein servieren, einen Weißwein, der vom Eis kommt, dann ist es so unharmonisch, dass man fast das Gefühl hat, die cremige, fettige Beurre Blanc gerinnt fast bei dem kalten Wein. Und da ist der Wein, je wärmer er wird, desto näher ist er von der Temperatur und dann auch Textur am Gericht und desto harmonischer und runder wird am Ende des Tages auch das Mundgefühl. Und das macht, das ist das, was mir dann auch am meisten Spaß macht. Das erfordert aber teilweise eine gewisse Moderation am Gast. Aber der offene und interessierte Gast, der hat da richtig Freude dran. Der eher konservativere Gast hat da teilweise seine Schwierigkeiten mit.
Die Welt verändert sich.
und mit ihr die Rituale des Genießens. Ja, früher war der Wein beinahe unangefochten an der Spitze jeder Tafel. Bei nicht wenigen, aus verschiedenen Gründen, wächst heute die Sehnsucht nach Alternativen, die nicht weniger Anspruch, Tiefe und einfach Geschmacksfreude besitzen. Und es hat sich einiges getan. Alkoholfrei bedeutet längst nicht mehr Verzicht, sondern die Möglichkeit, Momente zu teilen, ohne Grenzen zu setzen. Ja, und in diesem neuen, eigentlich Kapitel der Trinkkultur, tritt Alpel und dort explizit der Golden Times auf den Plan. Er ist kein Ersatz, er ist kein Imitat, er ist eine eigene Stimme, geboren aus den Höhen Südtirols. Und das Besondere dabei finde ich, dass dieses Getränk sich nicht aufdrängt, es begleitet. Es tritt nicht in Konkurrenz mit dem Wein, es versucht keine Alternative zu sein, sondern es ist eine ganz neue Spur, eine neue Geschmacksdefinition. Wer Alpe Golden Times ins Glas schenkt, schenkt keinen Ersatz, sondern eine andere Form von Gegenwart ein. Und genau darin liegt sein Wert. Es ist ein Getränk, das unsere Zeit versteht, die in vielen Bereichen des Alkoholfreien noch so fragil ist, so suchend und doch so voller Möglichkeiten. Okay, was ist Alpe? Ich denke, man muss die Dolomiten gesehen haben, um Alpe zu verstehen. Die Apfelgärten Südtirols sind nicht bloß Obstbau. Sie sind ein kulturelles Fundament. Generationen von Bauernfamilien haben diese Terrassen geformt, gepflegt und in die Zukunft getragen. Heute sind es über 6000 Obstbauernfamilien aus Südtirol und dem Trentino, die gemeinsam Alpe tragen und diesem Projekt eine Kraft verleihen, die weit über eine Marke hinausgeht. Aus dieser kollektiven Arbeit heraus entstand VOG Products, eine Kooperative, die die Frucht der Region bündelt, veredelt und in Produkten von internationalem Rang verwandelt. Find your golden times, lautet das Motto. Klingt wie ein Marketingansatz, aber ist eine eigentlich Darstellung, die die Frucht selbst zur Hauptdarstellerin macht. Also, Golden Times ist nicht aus einem Trend geboren, sondern aus der Überzeugung, dass auch alkoholfreier Genuss eine Würde haben muss. In der Gastronomie, wo jedes Detail zählt, wäre ein halber Schritt nichts wert. Und so wird der Apfel zur Essenz. Fermentiert, klar, präzise. Mit einer Perlage, die eher an Bergluft erinnert als an Limonade. Also, Golden Times alkoholfrei ist offiziell ein alkoholfreies schäumendes Getränk auf Apfelbasis mit 0,0 Volumenprozent. Und damit unterscheidet er sich fundamental von den entalkoholisierten Weinen. Er ist kein Versuch, etwas wegzunehmen, sondern der Entschluss, etwas Neues entstehen zu lassen. Die Basis? Handverlesen Äpfel aus Südtirol und dem Trentino, gesammelt von eben diesen über 6000 Familien, die ihre Ernte in diese kollektive Vision einbringen. Das Verfahren? Einfach und radikal zugleich. Der Saft wird fermentiert, um Aromen und Struktur zu gewinnen. Jedoch ohne Alkoholbildung. Anschließend wird Kohlensäure zugesetzt, um eine feine, kontrollierte Perlage zu erzeugen. Wichtig ist der Unterschied zu den alkoholhaltigen Varianten. Ja, da gibt es auch welche, ich würde auch gleich noch eins ansprechen, aber ich möchte dich nicht verzetteln. Also, während diese alkoholhaltigen nach der Chamat-Methode mit doppelter Gärung auskommen, ganz ohne Zucker oder CO2-Zusatz, enthält die alkoholfreie Version ihre Perlage durch präzise Zugabe von Kohlensäure. Aber in beiden Fällen bleibt die Philosophie dieselbe. Natürlich Reinheit, Transparenz. Es werden keine, und das finde ich ganz wichtig, keine weiteren Zucker hinzugefügt. Eine Seltenheit in diesem Segment, das oft mit Süße arbeitet, um fehlende Struktur zu verdecken. Das Ergebnis ist analytisch klar. 0,0 Volumenprozent, kein Zuckerzusatz, kein Blend von Aromen. Und das schmeckt man. Man kann ihn servieren und probieren, verkosten und genießen wie einen Wein. Er verändert seine Struktur, seine Substanz mit verschiedenen Gläsern, mit verschiedenen Temperaturen. Und ja, er definiert sich über die Feinduftigkeit der Äpfel, über die zarten floralen Anklänge. Und so wie in der Nase wirkt er auch am Gaumen. Ganz klar, ganz präzise, ganz präsent und auf keinen Fall aggressiv. Und die Moussage, unglaublich fein, streichelt sie den Gaumen und trägt die Frucht in die Länge, fungiert später auch, das finde ich so wichtig, als Bindeglied hin zu den Speisen. Ein Getränk, das wunderbar leicht ist, ohne banal zu wirken. Es ist frisch, ohne flach zu sein. Und ich bin sicher, es wird dich begeistern. Aber, ich hatte es vorhin kurz angesprochen, nebenher bemerkt, kann Alpe nicht nur alkoholfrei, nicht minder zeitgeistig sind sie mit ihren Cider, der nicht ohne, aber mit einer bekömmlich geringen Menge von 8 Volumenprozent Alkohol wahnsinnig bekömmlich ist. Im Sinn habe ich hier den Sunset Rosé von Alpe. Sie ist einfach als die sommerliche Schwester des Golden Time. Ein Getränk, das aus denselben Höhenlagen stammt, aber eine andere Farbe und eine komplett andere Stimmung in sich trägt. Wohltuend, erfrischend, lebendig, zart. Und man hat das Gefühl, als würde man die Abenddämmerung ins Glas zaubern. Probier es und ich bin sicher, du wirst begeistert sein. Apfel auf diese Weise so klar definiert, so appetitlich zu genießen. Ein Riesendankeschön für dieses tolle Geschmacks, für dieses tolle Getränkerlebnis, VEG Products, beziehungsweise dem Hause Apfel und natürlich dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger. Hättest du den Wein dann, wenn du ihn temperiert servieren würdest, parallel nochmal bei der zu erwartenden Wunschtemperatur des Gastes da, dass du den dann, wenn er sagt, der ist mir viel zu warm, ich will ihn so nicht trinken, eine Diskussion aufkommt, vielleicht eine Disharmonie, du sagst, okay, ich kann aber bei 5 Grad bringen und wir gucken beide, was ihn lieber ist. Oder ist das dann zu viel Aufwand und eigentlich völlig unrealistisch?
Nee, theoretisch ist sowas möglich. Es gibt auch die Situation, dass wir uns im Endeffekt auch, dass wir beide Seiten befriedigen, dass wir sagen, okay, unsere Interpretation ist die und die, aber wir haben jetzt verstanden, sie bevorzugen es eher kalt, dann werde ich alle weiteren Weine, die wir ihnen servieren, in einer kleinen Karaffe schon mal ins Eis vorbereiten. Der Hinweis meinerseits sei gegeben, das ist in unserer Interpretation nicht die optimale Verbindung, aber wenn sie das so bevorzugen und ihnen das dann am Ende mehr Freude macht, dann ist es halt so. Also das ist schon möglich, das machen wir auch, aber es ist natürlich immer schöner, wenn ich das Gefühl habe, dass es irgendwie einen Sinn ergibt. Und es ist ja so, dass in den meisten Fällen der Gast dann auch sagt, also ich muss Ihnen wirklich nochmal sagen, die Weinbegleitung in Gang 2, der Weißwein, der ein bisschen wärmer war, also war jetzt nicht mein Fall, würde ich zu Hause nicht so trinken, aber in der Verbindung war es wirklich perfekt. Und wenn das kommt und wir uns dann einigen können und sagen, ich würde den gleichen gern zum Abschluss des Abends nochmal ein Glas von trinken, aber können Sie es mir ins Eis stellen, dann würde ich jederzeit sagen, ja natürlich. Und wenn ich die Flasche daheim als Flasche trinke, würde ich sie auch nicht warm trinken, aber für den Gang ist es einfach unserer Ansicht nach erfordert und das funktioniert meistens sehr, sehr gut. Also man kommt da dann schon ins Gespräch und da kann man dann hier und da auch Gäste nochmal davon überzeugen, dass man sich wirklich was dabei gedacht hat. Und wenn man nur die Geschichte erzählt, man hätte sich was dabei gedacht und es aromatisch nicht funktioniert, das ist natürlich Quatsch. Aber wenn es wirklich so ist, dass man sich was dabei gedacht hat und der Gast es sensorisch verstehen kann, dann ist es am Ende des Tages auch relativ einfach, die Menschen abzuholen. Und dann ist es nur eine Sache von, verstehe ich, aber gefällt mir nicht. Und dann ist es auch okay.
Gibt es für dich aber Grenzen, die du nicht machen würdest? Also wenn da ein Gastwunsch existent ist und du sagst, geht für mich ethisch überhaupt nicht. Mache ich nicht. Macht der Kommi oder macht der Azubi oder irgendwie oder bei uns im Restaurant nicht oder also hast du da Befindlichkeiten oder nimmst du dich da so weit zurück, dass du sagst, du, ich biete was an, du bezahlst und gut ist.
Ich habe da Befindlichkeiten, ich habe da eine sehr deutliche Meinung und ich habe da eine sehr klare Interessenlage, aber am Ende des Tages kommen wir auch da wieder leider drauf zurück. Wir sind wirtschaftliche Unternehmen und was bringt's mir denn, den Gast jetzt zu belehren? Der kommt auch nicht, um zu mir in die Schule zu gehen. Und wenn der Meinung ist, er trinkt seinen Morachet für 1000 Euro jeden Abend auf Eiswürfeln und mit einem Spritzer Zitrone, dann kann ich mich auf den Kopf stellen und kann sagen, ja, kann sagen, das halte ich für Schwachsinn. Dann werde ich die Flasche halt nicht verkaufen und dann ist es am Ende des Tages auch so, will ich die Flasche jetzt verkaufen oder nicht. Und es gibt Flaschen, wo, also wenn ich nur 2 Flaschen von dem betreffenden Wein im Haus habe und der Gast hat die erste auf Eis mit Zitrone getrunken und bestellt eine 2. Flasche, dann würde ich mir erlauben, dem Gast zu sagen, dass der Wein leider ausgetrunken ist. Aber wenn der Gast irgendeinen, in Anführungszeichen, Wein, Standardwein, den ich viel da habe, halt nur mal auf Eis trinkt oder einen Rotwein mit Cola mischen will, dann muss er es halt tun, dann kann ich dazu eine Meinung haben. Aber am Ende des Tages ist mein Beruf halt in erster Linie ein Kellnerberuf und der Wunsch des Gastes sei zu erfüllen. Und beim Essen sind wir da ein bisschen vehementer, weil da die Gerichte klar definierte Aromenbilder sind und da sind wir schon so, dass wir die Gerichte exakt so servieren, wie sie erdacht sind und dass wir nicht noch ein bisschen Senf à part servieren oder dass wir sagen, wir nehmen den Gang aber mit der Soße, das nicht. Aber beim Wein die Grundsatzdiskussion aufzumachen, ob nun alter Bordeaux mit Cola eine gute oder schlechte Idee ist, ist ziemlich müßig und dann ist es halt so.
Ich finde die Formulierung bei euch auf der Karte auch sehr, sehr interessant, dass ihr nicht auf alle allergischen oder Befindlichkeiten Rücksicht nehmen könnt. Und es finde ich also sehr vernunftsgeprägt. Was ich auch sehr, sehr interessant finde, ist, dass ihr 24 Uhr zumacht. Also, dass es nicht dieses Open End ist, wie ich es aus meinen frühen Sternezeiten kenne, sondern dass ihr da eine gewisse Konsequenz habt. Lebt ihr das auch konsequent? Also 24 wird das Licht ausgemacht und die Leute können ins Bergheim gehen oder wie macht ihr das?
Ja, also vielleicht ein ganz kurzer Satz zu dem Allergien-Thema. Das Allergien, wir sind was grundsätzlich, wir haben drei verschiedene Menüs, eins davon ist 100% vegan. Das heißt, wir können auf fast alles eingehen. Es gibt aber einfach gewisse Dinge, wenn mir jemand sagt, er kann keine Karotten in irgendeiner Form, nicht mal verkocht, genießen, dann kann ich ihm halt nichts machen, weil Karotten in jeder Grundsoße irgendwo drin sind. Und natürlich ist der beim Italiener gegenüber auch eine Pasta und da sind genauso Karotten drin. Aber wir haben halt die Überzeugung, dass wenn wir das so machen, dann kommunizieren wir das zu 100%. Aber auf die allermeisten Allergien versuchen wir natürlich einzugehen. Und das ist ein Thema, was uns sehr, sehr häufig im Alltag beschäftigt und was auch eher zunimmt. Aber nur der Vollständigkeit halber. Also grundsätzlich versuchen wir auf fast alles einzugehen. Es gibt wirklich so 3-4 Schlagworte. Da ist es einfach nicht möglich. Aber grundsätzlich sind wir da.
Gut, dass du es erklärst, weil ich es anders wahrgenommen hätte und das aber auch durchaus respektabel finde. Und eben einfach, wenn man eine klare Aussage tätigt, dann finde ich es gut, dass man die tätigt, weil der andere gegenüber dann damit arbeiten kann und gegebenenfalls anfragen kann. Aber es ist ein Statement. Also es ist besser als so wischiwaschi und wir versuchen und dann ist es doch nichts. Letztlich versucht ihr etwas darzustellen, müsst eben auch für diese Qualität dann irgendwo gerade stehen. Und wenn das in dem Rahmen nicht möglich ist, ist es halt nicht möglich.
Da hast du recht. Aber das sind also die Liste von Dingen, wo es wirklich ein absolutes No-Go ist. Die ist wirklich mini, mini kurz. Also da die allermeisten Dinge können wir ganz entspannt abfedern und gehen da auch super gerne drauf ein. Es sind wirklich nur eine Handvoll Sachen, wo es einfach nicht geht oder keinen Sinn ergibt, einen Gast 3 Stunden mit an den Tisch zu setzen dafür, dass er ein Dessert essen kann, weil alle anderen Gerichte irgendwie, weiß ich nicht, Zwiebeln enthalten oder irgendwas. Das ist halt einfach so. Hm. Jetzt habe ich leider deine zweiten Halbsatzfrage
24 Uhr, Berghain, schnell schaffen. Also Ladenschluss. Sorry, ja. Ladenschlusszeiten, die halt früher sehr kulant behandelt wurden und jetzt.
Der Vorteil ist, wir sind in also auf dem Papier Berlin-Kreuzberg, aber relativ nah an Berlin-Mitte und wir sind in Berlin und wir sind ein Restaurant und wir sind kein Hotel und wir haben keine angeschlossene Bar. Das heißt, wenn du bei uns ein Aperitif hattest, ein Menü hattest, Wein oder auch alkoholfrei hattest und deinen Kaffee getrunken hast, dann ist bei uns auch das, was wir anbieten, irgendwo erschöpft. Das heißt, jeder, der dann noch Lust hat, was zu tun, ist in einer der faszinierendsten Städte des Planeten und kann was erleben. Und jeder, der müde ist und ins Hotel will, kann ins Hotel. Und jeder, der noch einen Cocktail möchte, kriegt von uns eine, je nachdem, wen man fragt, sehr unterschiedliche Empfehlung für einen Absackerplatz. Und wir können all das bieten und wir bestellen gerne ein Taxi. Aber wir sind nicht der Laden, wo man bis 4 Uhr morgens mit Espresso-Martinis Party macht, weil wir weder Espresso-Martinis noch Party im Gastraum machen. Das heißt, das ist den Punkt, dass ich als Restaurantleiter Menschen um 0 Uhr oder 0.30 Uhr bitten muss zu gehen. Das kommt irgendwie alle 3 Monate mal vor, weil in den meisten Fällen ist es so, dass der Gast um 11 sagt, wir würden jetzt die Pralinen, einen Kaffee und einen Schnaps nehmen und dann die Rechnung und ein zügiges Taxi, weil wir haben noch einen Platz in der Bar oder wir wollen noch feiern gehen oder wir müssen uns noch im Hotel umziehen, weil wir gehen dann dahin weiter oder unser Flug geht morgen um 7 und wir müssen eh ins Hotel. Also von daher ist das bei uns tatsächlich überhaupt kein großes Thema. Sollen wir mal ein Schlückchen trinken nebenbei?
Du, das finde ich mehr, so ein mehr als passend. Aufzulockern, genau.
Um das ein bisschen aufzulockern. Ja. Sollen wir mal mit was Sprudelndem anfangen?
Oh, das ist eine so tolle Idee. Magst du Sprudel? Bist du ein Sprudel? Also es gibt ja kaum einen Zombie, der eigentlich, doch ein, zwei kenne ich, aber sonst im Großen und Ganzen sind ja eigentlich alles Sprudelfanaten. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob es die Komplexität ist, ob es die Freakigkeit dabei ist, aber viele lieben Sprudel. Wie ist es bei dir? Magst du Sprudel?
Da muss ich leider jetzt sagen, ich liebe das, was es tut in der Funktion am Gast. Aber persönlich, privat trinke ich, wenn dann nur den Sprudel, wo mich der Wein dahinter interessiert. Aber so zum Absacken hinten raus noch eine Flasche Sekt oder Champagner oder irgendwas, das ist überhaupt nicht mein Ding. Wenn ich zu Hause bin und was zu feiern habe oder an meinem Geburtstag, mache ich mir aber tatsächlich eher ein Stillwein auf, der mich begeistert, als mir was mit Kohlensäure zu servieren. Ich habe schon grandiose, große Schaumweine getrunken und dann ist es meistens so, dass mich der Wein hinter den Kohlen der Kohlensäure mehr begeistert als die Kohlensäure selber und dass ich eher dann durch viel Schwenken die Kohlensäure wegkriege, um an den Wein ranzukommen oder dass ich sehr reife Schaumweine mag, die einfach weniger Bubbles haben. Also dieses klassische Bubbly-Fan, das da passe ich wirklich nicht rein.
Findest du aber, dass Schaumweine etwas anderes mit Menschen machen als Stillweine? Also, dass die Stimmung eine andere ist, dass die Gemütsveränderung durchaus unterschiedlich ist, als wenn man Weine trinkt? Weil eigentlich sagt man ja, Alkohol ist immer dasselbe, es ist Alkohol und es macht was halt mit den Menschen. Aber ich habe das Gefühl, dass ein Schaumwein Menschen auf eine andere Art verändern als Stillweine
oder Bier. 100%. Aber ich würde auch sagen, dass Bier einen anders betrunken macht, als das Gin Tonics tun und dass Sake einen total lustigen Rausch hat und dass schwere Rotweine anders wirken als frische Cabinets. Also warum auch immer das so ist und dass es irgendwie chemisch ja trotzdem wahrscheinlich das gleiche ist, aber es hat eine andere Wirkung. Also auf mich und auch auf die Art und Weise, wie ich Menschen erlebe.
Und was macht Schaumwein mit dir? Macht es auch giggerig und lustig oder ist das ist es da anders?
Ja, grundsätzlich schon, aber ich trinke tatsächlich sehr selten so viel Schaumwein, dass ich da hinkomme, sondern ich wink dann meistens nach einem Glas ab oder ich trinke wirklich reife, intellektuelle Sachen, mit denen ich mich sehr lange auseinandersetze. Also, dass ich jetzt einfach mal zwei Fläschchen Rosé trinke, einfach nur, weil ich Lust habe auf eiskalte Bubbles, das passiert bei mir eigentlich nie.
Okay. Wann trinkst du Wein generell? Also beim Kochen haben wir jetzt schon mal Häkchen dran, das hattest du positiv attestiert, dann feiern hattest
beim Kochen
du
liebe ich, dann gerne sowieso, jetzt wir sind im August, der Urlaub steht an, natürlich im Urlaub sozusagen rund um die Uhr, aber in einer normalen, standardisierten Arbeitswoche eigentlich am allerliebsten Sonntag, Montag an den freien Abenden einfach zu Hause und dann wirklich einfach was mir gefällt, was mir Freude macht, was mich runterbringt und was mich entspannt. Und da trinke ich auch in einem sehr kleinen, abgesteckten Rahmen von Dingen, die mir Freude machen. Da trinke ich ehrlicherweise selten Sachen, die irgendwie, die neu, die hip, die in sind. Die trinke ich dann, wenn ich selber essen bin oder die trinke ich dann, wenn ich irgendwo bei Verkostungen bin. Aber dass ich mir jetzt an einem Montagabend am freien Tag mal einen georgischen Amphorenwein aufmache, weil ich muss es mal probieren, das passiert nicht, sondern da trinke ich dann wirklich was, wovon ich weiß, dass es mir gefällt.
Und es ist dann aber auch kein Gutswein und kein Literwein, sondern es ist dann schon was Besonderes, nee, oder kannst du auch daran Freude haben?
Ehrlicherweise ist es dann, trinke ich dann schon gerne exzellent.
Was ja auch Sinn macht, weil es ja dann doch der Moment ist, wo man sich da reinarbeiten möchte. Und die Zeit, die man dafür nicht opfert, aber die man sich selber schenkt. Und warum sollte es dann eben auch nichts geschenkt? Und das ist dann immer Burgund, Burgund, Bordeaux? Oder was sind deine Vorlieben? Ist es auch Loire? Naja, ist es auch Italien? Ist es auch Neue Welt?
Also es ist weiß, tatsächlich, ehrlicherweise, größtenteilig Burgund. Oder Burgunder Stil von woanders, wenn ich mal einen verrückten Tag habe. Ansonsten habe ich momentan gerade einen große Freude an diesen ganzen vulkanischen Sachen. Sizilien, also Sachen vom Ätna oder von den Kanaren oder von den Azoren oder so. Das macht mir viel Spaß gerade zu trinken. Das trinke ich auch privat gerne. Und Rot super, super gerne, Piemont, Nebbioli, Bordeaux, dann Reif. Das ist aber auch was man jetzt nicht mit jedem trinken kann, weil es kommt dann schon auch so ein bisschen drauf an, wie die Gesellschaft ist. Und ein weißer Burgunder, der mir Freude macht, schmeckt meistens auch unerfahreneren Trinkern ganz gut, aber ein alter Bordeaux, der dann schon so ein bisschen spezieller wird in seiner Aromenausprägung, das ist jetzt nichts, was man jetzt unerfahrenen Trinkern unbedingt immer zumuten kann und will. Und da ich Ich trinke gerne mit Freunden, Familie Wein, aber dann bringe ich die Sachen mit und dann versuche ich schon, dass irgendwie dann alle auch Freude dran haben, auch wenn jetzt nicht jeder einschätzen kann und meistens auch nicht soll, was es tatsächlich ist.
Wann findest du, wird die Prägung eines Geschmacks, den ja meistens jemand so als Grundgeschmack, glaube ich zumindest, innehat, wann wird das gesetzt? Wird das durch Vorbilder irgendwann mal gesetzt? Wird das in der, ich sag mal, frühkindlichen Prägung, also wenn man mit Wein anfängt, irgendwo gesetzt? Also sprich, was das Umfeld dort trinkt und konsumiert, solange es etwas Begeisterungswürdiges ist, oder erarbeitet man sich das selber?
Ich glaube, von allem ein bisschen. Also, was ich bei mir beobachtet habe und jetzt bei jungen Kolleginnen und Kollegen immer wieder sehe, ist, dass man kommt häufig von, also auf Wein häufig irgendwie von Süße. Und dann geht die Süße irgendwann zurück und es kommt Extrakt. Und irgendwann kommt man dann dahin, dass man auch trocken lecker findet. So war es zumindest bei mir. Und so ist es häufig auch, dass wenn ich Menschen versuche für Wein zu begeistern, dass wir dann mit sowas Kabinettigem oder so anfangen, was irgendwie so eine im positivsten Sinne des Wortes Trinkigkeit von einer Sprite hat. Und dann nehmen wir irgendwann die Süße ein bisschen raus und arbeiten dafür mit was, was viel Holzdruck und viel Extrakt hat und was nach viel riecht und schmeckt. Und dann irgendwann kann man auch die zarteren, feineren, trockeneren Sachen verstehen. Und kommt dahin. Aber grundsätzlich merke ich auch bei mir, meine Burgundliebe ist auch durch meinen ehemaligen Restaurantleiter mir sozusagen in die kulinarische Wiege gelegt. Ich habe sie bis heute und ich merke, dass bei meinen jungen Kolleginnen und Kollegen, wenn die essen gehen, dann schicken die mir Weinkarten und sagen: Raphael, sag mir mal was aus dem Burgund, wir mögen ja Burgund. Und egal wie da die Trinkerfahrung oder irgendwas ist, aber die haben von mir mal gelernt, wenn du einen guten Wein trinken willst, dann musst du halt Burgund trinken. Und deswegen ist das irgendwie, das ist einerseits irgendwie schön und andererseits denke ich mir, ihr hättet mit einem gut gemachten Ortswein Riesling von einem vernünftigen Produzenten, der die Hälfte kostet, vielleicht am Ende des Tages sogar mehr Trinkfreude. Aber ich kann mich an meine eigene Zeit erinnern. Es verbindet einen mit viel Stolz, in einem Restaurant zu sitzen und irgendeinen Burgunder zu bestellen und zu wissen, man hat gerade was sozusagen Gutes gemacht.
Wann fing das bei dir an? Also wann hast du bewusst Wein getrunken? Gab es da so ein Schlüsselerlebnis, wo sich das Tor für dich geöffnet hat? Oder wie ging das bei dir los?
Na, ich komme aus einem sehr weinaffinen Haushalt. Also seitdem es mich gibt und ich denken kann, haben meine Eltern immer Wein getrunken, aber auf keinste Art und Weise analytisch, so wie wir das jetzt angehen, sondern einfach nur genussvoll gerne Wein getrunken, aber eine sehr gleiche Stilistik und auch immer eher, um einfach lecker ein, zwei Fläschchen Wein zu trinken, weil man halt gerne Wein als sozusagen sein Go-To-Getränk definiert hatte. Dann bin ich in die Ausbildung und da habe ich so ein bisschen, aber da im Kurhaus war jetzt, wir hatten zwar Wein, wir hatten auch eine Weinkarte, aber das war jetzt nicht unser Hauptaugenmerk, ehrlicherweise. Und ich habe dann erst in Berlin, als ich dachte, boah, du warst Barchef auf Rügen und du hast irgendwie den Azubi-Cup der von Mecklenburg-Vorpommern gewonnen und sonst was und du bist jetzt hier jemand. Und dann habe ich gedacht, jetzt kommst du nach Berlin und jetzt räumst du die Hauptstadt auf und die haben alle nur auf dich gewartet, sehr schnell gemerkt, dass alles, was ich vermeintlich konnte und wusste, gar nichts war. Und habe dann ziemlich von null angefangen und habe dann erst in Berlin angefangen, Wein trinken und verstehen zu lernen. Und habe mich dann ganz einfach und schnöde reingetrunken und bin sozusagen seit 15 Jahren dabei, das
Was
zu
war deine
tun.
erste Liebe, also deine erste Weinliebe? Was hat dich als erstes begeistert? Kannst du das noch irgendwie einordnen,
Ja, kann ich,
beziffern? Wahnsinn.
ja, ganz genau. In Berlin-Kreuzberg im asiatischen Restaurant, teilweise Sonntag und Montag an zwei aufeinanderfolgenden Abenden, zilligen Riesling-Kabinett zu scharfem asiatischem Essen.
Mega.
Damals noch für um die 50 € auf der Karte, zwei Flaschen, auch mal drei, weil es wenig Alkohol hatte, eiskalt. Und am nächsten Tag wieder hin, Schweinebauch und Huhn mit scharfer Soße und direkt wieder Zilliken-Kabinett. Und das habe ich relativ viel und lang gemacht. Und da habe ich gemerkt, okay, cool, das macht Spaß, Wein zu bestellen, das macht Spaß, Wein zu trinken. Und das ist das, was ich meine. Es kam über die Süße. Und dann habe ich sukzessive gemerkt, okay, es gibt auch noch andere Dinge.
Aber auch über das Gefühl, über das Lebensgefühl, was man dabei hat. Also das, wie du, ich finde es so interessant, dass du eben genau das skizziert hast. Es macht Spaß, nicht nur Wein zu trinken. Das kann man über viele verschiedene Ebenen definieren. Aber es macht auch Spaß, Wein zu bestellen. Und es macht auch Spaß, keine Ahnung, Fall. Wein eingeschenkt zu bekommen, mit Freunden Wein zu genießen. Und dieses Element Wein einfach zu feiern und leben zu lassen und sich selber dadurch zu feiern und leben zu lassen.
Auf jeden Fall. Es ist am Ende des Tages immer auch ein Lebensgefühl, was vermittelt wird. Und es ist ein sehr situatives Gefühl. Und es ist nicht einfach nur ein Getränk, bestenfalls ist es nicht einfach nur ein Getränk, was betrunken macht, sondern es ist häufig tatsächlich so, dass ich fast schon enttäuscht bin, wenn man eine Flasche getrunken hat und sich denkt, oh, ich würde jetzt gern noch 4 Flaschen trinken, aber es geht einfach nicht, weil das Zeug halt leider Gottes auch Alkohol hat. Also bei mir ist es häufig so, dass es mich eigentlich ärgert oder ich es fast schade finde, dass die Sachen Alkohol haben, weil es eigentlich cool wäre, wenn du an einem Abend 12 Flaschen Wein bestellen und trinken könntest. Und es scheitert dann am Ende daran, dass man dann unfassbar betrunken aus irgendwelchen Lokalitäten poltert, und das will man jetzt auch nicht ständig.
Das stimmt in der Tat. Aber jetzt schauen wir jetzt. Ich wusste es ehrlich gesagt nicht, dass du eine, ich will nicht sagen Aversion, aber keine Vorliebe für Schaumwein pflegst. Deswegen hätte ich gedacht, dass wir einen Schaumwein trinken und dann vielleicht einen, der nicht so diese übliche Champagner-Richtung schlägt, obwohl das in gewisser Weise natürlich auch tut. Aber wurde ich eines Besseren belehrt? Ich hoffe, du hast trotzdem irgendwie so ein bisschen Spaß daran. Weil ich finde, dass Franciacorta ist komplett unterbelichtet. Warum auch immer. Also es werden mehr Cava serviert als Franciacorta. Warum auch immer. Und teilweise gibt es eben so viele Parallelen hin zur Champagner. Eben aufgrund der Rebsortencharakteristik. Wir haben hier 86% Chardonnay, 13% Pinot Noir, ein bisschen Pinot Blanc. Es ist eine Kombination aus 60 verschiedenen Parzellen. Also so dieser gesamte Champagner-Gedanke ist dort implantiert. Witzigerweise wurde für dieses Projekt Richard Geffroy von Dom Perignon engagiert oder ehemals Dom Perignon engagiert, der das Ganze begleitet und dem Ganzen so einen neuen Zeitgeist aufdrückt. Und man versucht mit diesem Schaumwein eben auch diesen Zeitgeist zu leben, dass man weniger Hefestandzeit hat, dass man ganz, ganz früh liest, dass man versucht, diese Lebendigkeit, die Frische zu transportieren, aber natürlich die Qualität trotzdem im Auge behält, also sprich 30 Jahre alte Rebanlage hat. Und somit finde ich Schaumwein eigen symbolisiert.
Kann ich alles verstehen. Ich glaube, dass Franciacortas Hauptproblem ist Prosecco. Und dass natürlich der Trinker immer bei Italien Schaumwein denkt an Prosecco, und der ist für die einen Menschen sehr positiv konnotiert und für die anderen Menschen extrem negativ konnotiert, und dass man da nicht so richtig offen ist, was Neues zu probieren. Wir erleben jetzt die letzten Jahre, dass der deutsche Sekt immer mehr ein positives Image kriegt, und ich denke, dass dann auch so Sachen wie Franciacorta sukzessive mehr Aufmerksamkeit bekommen werden. Das hat natürlich auch was mit der Preisgestaltung in der Champagne zu tun. Und auch damit, dass man so ein bisschen auch natürlich immer guckt, dass man den Alternativen zu den großen bekannten Klassikern findet, und da wird Franciacorta seinen Platz haben und finden. Aber nichtsdestotrotz ist es schon so, zumindest bei uns, dass der Gast in der allerersten Linie mal nach Champagner fragt. Und dass der Gast, der glaubt, oder dass die Menschen am allerliebsten Champagner trinken wollen, und man dann für einen deutschen Sekt muss man schon eine Empfehlung aussprechen, oder dass der Gast halt den deutschen Sekt nur deshalb bestellt, weil er vermeintlich das günstige Produkt ist und trotzdem Bubbles und die Wirkung hat. Aber den Franciacorta als vergleichbare Größe, wie jetzt auch gerade probiert, einzupreisen in den Gedanken, es ist so ähnlich wie Champagner und es steht dem in nichts nach, es ist halt nur eine andere Idee. Das dauert, glaube ich.
Könntest noch. Du dem ein eigenes Geschmacksbild abgewinnen, dass du sagst, aufgrund dessen könnte ich Italien einordnen, oder aufgrund dessen wäre es eben für mich, von mir aus auch blind probiert, kein Champagner? Also hast du irgendwelche Elemente in diesem Schaumwein, wo du sagst, das ist explizit und das ist so anders? Oder kann man das so gar nicht einordnen, wenn man selber gar nicht die Geschmackserfahrung vielleicht bei Franciacorta hat?
Also ich finde jetzt in diesem speziellen Fall und in diesem Grundprodukt besonders bemerkenswert, dass es hat eine Frische, es hat eine Trinkigkeit, aber es hat eine verhältnismäßig zurückhaltende Säurestruktur, die dort häufig doch die Champagner noch deutlich präsenter haben. Und ich empfinde es dadurch als fast, ich glaube, es hat 5 Gramm Dosage, fast als ein Hauch süß, aber das ist mein versnobtes, wenn überhaupt, dann nur Brotnaturgetränke. Das ist das Einzige, was ich finde, was mir sozusagen auffällt und rausfällt aus dem restlichen Bild. Ansonsten finde ich es ehrlich gesagt richtig gut. Ich finde, es hat eine tolle Nase, es hat eine tolle Würzigkeit, es hat eine super gute Frische und eine sehr, sehr angenehme Perlage. Also es ist nicht so, dass man sagen würde, es steht dem nach und es kann kein Champagner sein, weil...
Ist sowas für dich eher ein Speisebegleiter oder eher was zum singulären Trinken? Weil ich finde es interessant, dass Champagner, bleiben wir bei dem Beispiel, ein toller Arounder ist, teilweise ähnliche Potenzen hat wie ein restsüßer Kabinett, manche Sachen bezwingen kann, begleiten kann, untermalen kann, was bei euch wahrscheinlich mit eurer sehr ausdrucksstarken Küche natürlich auch mal ein Riesenthema ist. Und da ist Champagner manchmal eine Allzweckwaffe. Glaubst du, so einer kann das auch?
Ja, also die Kompetenzen, die ein Champagner hat, hat er ja nicht qua seiner Appellation, sondern die hat er ja einfach aufgrund dessen, dass er die Frische hat, dass er die Perlage hat, dass er aber trotzdem tiefgründig ist, dass er Üppigkeit hat, dass er trotzdem irgendwie Präzision hat, dass er eine Hefigkeit haben kann, dass er eine Salzigkeit transportieren kann. Und das kann ja ein Franciacorta auch. Das kann der Champagner nicht nur deshalb, weil da Champagner auf dem Etikett steht. Also die Frage ist ja eher, die wir uns stellen sollten, kann hochwertiger, wichtig, hochwertiger Schaumwein Speisebegleiter sein? Und dann ja, auf jeden Fall kann er das. Kann sowas auch ein guter Aperitif sein? Ja, natürlich. Und ich gehe davon aus, dass das, was wir jetzt gerade trinken, wahrscheinlich tendenziell eher als Aperitivo verwendet wird. Das gilt aber ja für Champagner auch. Also ich arbeite immer mal gerne mit Champagner auch in der Begleitung glasweise. Aber es ist halt dann teilweise vom Handling her immer ein bisschen schwierig, genug Menge zu kriegen, die Sachen so zu konservieren, dass sie am nächsten Tag noch funktionieren. Die Kohlensäure darf nicht im Vordergrund stehen, muss trotzdem sich irgendwie harmonisch einbinden. Und das ist teilweise alles vom Handling her schwieriger. Deswegen weicht man dann häufig auf ab Champagner nur zum Start aus. Was aber, glaube ich, eigentlich schade ums Produkt ist, weil es hätte mehr Möglichkeiten.
Wenn man da noch gar nicht in dieser Situation ist, noch gar nicht mit der Aufmerksamkeit dabei, um das in der Gänze wahrzunehmen und auch zu deklinieren zu können und es manchmal dort auch gar nicht die Aufmerksamkeit vom Seiten des Service bekommt. Was für ein Glas hast du jetzt für den Bella Vista genommen?
Ich habe jetzt tatsächlich, weil ich das als Verkostungsglas sehr mag, von der Josephinenhütte das Bordeaux-Glas genommen.
Und dem kann er entsprechen oder hat er schwer zu atmen?
Ja, finde ich super gut. Mhm. Nee, gar nicht. Er hat bei weitem genug Struktur, Textur und Körper, um das Glas auszufüllen. Und ich würde sowieso grundsätzlich generell und immer von der Champagnerflöte Abstand nehmen und versuche das auch bei uns den Gästen immer wieder anzuraten. Merke aber, dass da nicht jeder das so sieht und also unsere offenen Schaumweine servieren wir aus definierten Gläsern, aber wenn Gäste bei uns flaschenweise Schaumwein bestellen, dann fragen wir sie, ob sie die Weine gerne aus dem Weinglas servieren haben möchten oder ob sie lieber eine Champagnerflöte bevorzugen. Und da ist der Schnitt so, ich würde sagen, 3 zu 5 von Menschen, die sagen, was auch immer sie empfehlen oder die sehr klar und deutlich wissen, sie möchten ein Weinglas dafür haben und das teilweise auch sehr genau definieren können. Gerade im Segment von sehr weinigen, rareren Champagnern ist das häufig der Fall. Aber der klassische Ruina Blanc de Blanc zum Aperitiftrinker, der guckt einen häufig sehr verwundert an, welche Sinnhaftigkeit denn ein größerer Kelch haben soll und dass doch ein Champagner am besten aus einem Champagnerglas und dass man auch, und das ist auch ein legitimes Argument, einfach für die Optik und für den Moment zum Feiern, zum Anstoßen gerne eine Champagnerflöte hätte.
Spielst du da auch mit der Temperatur oder ist das da ein No-Go? Also sollte Champagner oder eben Schaumwein oder eben Franciacorta, sollte der immer kühl sein oder ist es hier mal interessant und witzig, da auf die 16 Grad zu gehen?
Ich habe es tatsächlich schon gemacht, aber das ist mit Sicherheit nur für Menschen, die wirklich sehr offen sind und sehr intellektuelle Herangehensweise an das Thema haben, die Weine. Wir sind Brand Ambassador von der Maison Krug. Das heißt, ich habe einen sehr engen Draht zu Champagner Krug und ich habe das Glück, dass es, glaube ich, wenig Menschen gibt, die schon so viel von Krug probieren konnten in diesem Land wie ich. Und da funktioniert es tatsächlich so, dass wenn die Flaschen teilweise ein, zwei Wochen offen waren und nur mit dem Korken verschlossen sind, keine Kohlensäure mehr haben und sie dann Rotwein temperiert aus dem großen Glas zu trinken und man wirklich nur noch den Wein dahinter trinkt, das macht mir unfassbar viel Spaß. Aber das ist jetzt nichts, was ich im Restaurantalltag Menschen so anbieten würde, sondern das ist wirklich was Freakiges, was ich mit einer Handvoll Freunden und Kollegen mache, die eine ähnlich analytische Herangehensweise an das Thema haben, sensorisch wie ich. Aber das ist jetzt nichts, was im Alltag harmoniert. Wir haben es so zweimal im Jahr, dass Gäste uns bitten, Champagner zu karaffieren und das sind dann meistens schon Ultra-Freaks.
Es ist dann aber, dass die Gäste dich bitten, nicht, dass du es empfiehlst, weil du es selber so empfindest.
Na, es ist so, dass ich das bei manchen Sachen empfinde, aber dass schon die Empfehlung, Weißwein zu karaffieren, häufig bei vielen Gästen auf Verwunderung stößt und wenn man das beim Champagner noch machen würde, das noch mehr dazu führt und ich möchte, wenn ich so eine Empfehlung ausspreche, versuche ich auch nicht, versnobbt und intellektuell zu sein und dem Gast das Gefühl zu geben, jetzt hast du hier was bestellt und du hast keine Ahnung davon, sondern wenn, dann mache ich das wirklich nur im Sinne von, die Erfahrung hat gezeigt, der Wein profitiert extrem davon und das versteht der Gast beim Rotwein ja, beim Weißwein mit ein bisschen Erklärung meistenfalls. Beim Champagner ist das schon sehr, sehr, sehr nischig und deswegen kommt es dann vom Gast aus, aber man kommt dann in herrliche, nerdige Gespräche.
Wenn du diese Situation hast, dass du einen Schaumwein zwei Wochen offen stehen lässt, den bei Rotweintemperatur im großen Glas servierst, bist du dann ein Suchender? Versuchst du etwas in dem Wein zu finden oder lehnst du dich zurück und lässt erzählen?
Auf eine Art beides, aber von der Sache her bin ich, glaube ich, eher auf der Suche danach zu verstehen, was der Wein mir zeigen kann, was er vorher, ob seiner frische Perlage und so weiter noch versteckt hat. Und ich komme dann immer tiefer rein und verstehe die Weine immer besser.
Gibt es für dich noch einen Wein, wo die Worte fehlen?
Nee, es ist nicht der einzelne Wein, es sind manchmal die Situationen. Es ist selten so, dass ich sage, da weiß ich nichts zu sagen, sondern es ist eher so, dass das die Situation, der Moment, man ist manchmal extrem positiv überrascht und manchmal auch extrem enttäuscht und dass die Worte fehlen, das kann auch manchmal andersrum sein, dass man was trinkt mit großer Emotion und sich Wochen, Monate lang drauf freut, heute mache ich es auf, heute ist der Tag und man temperiert das, man hat dazu eingekauft, man will kochen, man will das Gerät, den Wein mit dem oder dem Gericht haben oder man will dort und dort essen gehen und hat die Flasche vorbestellt und alles läuft perfekt und dann machst du es auf und es ist die letzte Flasche, sie korkt, sie ist oxidiert und man, ich habe mal an einem sehr denkwürdigen Weihnachten in einer noch ziemlich kleinen Wohnung, als noch ziemlich kleiner, ich glaube damals Demi-Chef, eine Flasche Grand Cru aus dem Burgund, was ich bei einer Auktion gekauft hatte, unter Tränen in den Ausguss geleert, weil die Flasche komplett oxidiert war, an Heiligabend und das ist ein Erlebnis, das werde ich nicht vergessen und das schwebt mir bis heute nach und sowas macht einen dann schon manchmal so ein bisschen sprachlos und dann wird man halt doch immer wieder drauf, man besinnt sich darauf, es ist nicht kalkulierbar, es ist einfach nicht wie ein auf eine CD gebranntes Musikstück, was immer gleich klingt, wenn du es in den CD-Player legst, sondern es ist ein organisches Produkt, was sich verändert und mit dem man ganz viel richtig, aber auch ganz viel falsch machen kann und das war ein sehr, sehr trauriger, heiliger Abend in der Sekunde.
Interessanterweise habe ich diese Frage rein positiv belegt, aber du konntest so perfekt verargumentieren, dass man es eben doch anderweitig betrachten kann. Das klingt jetzt so und da möchte ich dir das nicht in den Mund legen, sondern einfach nur erfahren, du bist Korktrinker oder ist Schrauber für dich auch okay?
Ach, das ist mir wurscht.
Okay.
Da. Es ist natürlich, ich meine, wenn man an den Tisch geht und der Gast bestellt eine für sein persönliches Empfinden hochpreisige Flasche Wein, ist es natürlich irgendwie romantischer. Und da sind wir ja alle irgendwo Weinromantiker, wenn dann die Flasche entkorkt wird und der Korken kommt schön raus, hat vielleicht so ein bisschen schon Wein aufgenommen, so eine leichte Reife am Korken. Das, oder man hat so einen schönen Schaumwein, Pilzkorken, so wie der, den ich jetzt hier vor mir habe. Das ist alles, das sieht alles hübsch aus und ist alles nett, aber am Ende des Tages, wenn es einen Schrauber hat und der Wein funktioniert, dann ist mir das auch wurscht. Also ich werde nicht einen Wein nicht kaufen, nur weil er einen Schrauber hat oder umgekehrt.
Gibt es für dich persönlich Betrachtung beim Reifeverhalten, dass ein Schrauber dann doch anders reift oder sich anders entwickelt? Ja. Und das ist Vorteil oder Nachteil?
Ich verstehe schon die Argumentation pro Schrauber und ich argumente die Argumentation pro Kork. Und wenn es Weine gibt, gerade Weine, die eher im Endverbraucher oder eher in einem zügig zu trinkenden Segment sind, wo Menschen zu ihrem Lieblingswinzer fahren und den Gutswein Weißburgunder kaufen und es gibt jetzt halt gerade 24 und die holen davon 36 Flaschen und legen die sich hin und trinken die immer, dann wollen die halt nicht, dass der in einem halben Jahr anders schmeckt, weil der im Korken gereift ist, sondern die wollen halt, dass der Schrauber die Stilistik bewahrt und wenn sie dann in einem halben Jahr später wieder hinfahren, gibt es halt 25 und der hat auch einen Schrauber und der schmeckt genauso und der einfach nur Weintrinkende möchte ja sich jetzt auch nicht mit Jahrgangsunterschieden im Zweifelsfall auseinandersetzen, sondern ich möchte halt mein Wein von meinem Winzer und der schmeckt dann immer gleich und das ist gut und dann ist das auch nachvollziehbar und der Kork erfordert natürlich auch ein gewisses Handling, was Lagerung, was Öffnen angeht und so weiter und so fort und da das muss man halt bedenken. Der ist natürlich auch immer ein gewisses Risiko. Aber es gibt schon so Sachen, wo ich mich wundere. Ich hatte mal aus Australien irgend so ein High-End-Ultra-Shiraz für ein paar hundert Dollar. Und da steht auf der Flasche, und die Flasche hat einen Schrauber und da steht auf der Flasche drauf, man möge doch den Wein, bevor man ihn aufmacht, die Flasche richtig kräftig schütteln, damit der Wein Luft bekommt und dann den Schrauber aufmachen. Und das mag alles irgendwie Sinn ergeben, sensorisch. Und der Wein war auch echt gut, aber es nimmt dem Ganzen eine gewisse Romantik. Das muss man ganz einfach so sagen. Das ist schon so.
Gibt's für dich irgendwas anderes, was du ähnlich intensiv feierst, zelebrierst, genießt, wie eben Wein? Ihr sagt ja auch Getränkebegleitung. Du hast vorhin erwähnt Wein und ja. Getränke. Also lebst du irgendwas außer vielleicht Sake? Also es ist ja bei euch auch ein Riesenthema. Sonst noch irgendwas, was genauso viel Präsenz in deinem Weinleben bekommt?
Du nimmst mir jetzt natürlich das Wort. Also Sake, Entschuldigung. Sake in jedem Fall. Nee, Sake ja. Auf jeden Fall. Sake ist halt, wenn man sozusagen den Schrank nach Narnia aufmacht, dann gibt es sozusagen nebendran noch einen zweiten Schrank und das ist Sake. Hm. Und das ist unfassbar faszinierend. Ich war jetzt Anfang des Jahres, hatte ich das Glück, das erste Mal nach Japan fahren zu können und dort das vor Ort erleben zu können auf einer kleinen Sake-Tour. Und das war beeindruckend und das hat mich noch viel mehr mit diesem Getränk irgendwie verbunden. Das macht unglaublich viel Spaß, aber ich muss dir ehrlich sagen, einfach privat ein gutes Fassbier zu trinken und nicht drüber nachzudenken, ist schon auch unglaublich herrlich.
Machst du dir privaten Sake auf?
Ja.
Ja? Oh, wow. Fall. Eine ganze Flasche, ja. Selber, allein trinken.
Ja, auf jeden Fall. Da ist es natürlich dann, die richtige Begleitung zu finden, die da auch Freude dran hat, ist in unseren Breiten schwieriger als bei Wein. Aber ich finde oder habe die Erfahrung gemacht, dass Sake sich deutlich besser offen hält oder mir fehlt einfach die sensorische Erfahrung, das einzuschätzen. Aber ich habe das Gefühl, einen Sake kann ich auch sozusagen Sonntag aufmachen, Montag weiter trinken und das Wochenende drauf trinke ich den Rest und der verzeiht mir das. Das würde jetzt bei einem entsprechenden Wein nicht unbedingt funktionieren. Aber ja, ich trinke das sehr gerne. Es gibt auch durchaus zwei, drei Restaurants in der Stadt, in denen ich sehr, sehr gerne Sake trinke, weil die spannende Sake-Auswahl haben und ich arbeite in meinen Begleitungen eigentlich immer mit mindestens einem Sake in der Begleitung, weil ich finde, dass das einfach heutzutage zur Welt der Getränke dazugehört und deswegen haben wir auch, weil wir da immer wieder auch Gäste hatten, die das nicht so sehen, ganz bewusst unsere Weinbegleitung in Getränkebegleitung umgetauft und gesagt, es ist eine Begleitung verschiedener alkoholischer Getränke. Wir schenken momentan auch ein Bier in der Begleitung aus und gehen da einfach den Weg, dass wir die verschiedensten alkoholischen Getränke da mit unserem Essen kombinieren und mir und vielen anderen macht das Spaß und die meisten Gäste sind da total offen dafür.
Lieblingsweißwein von Sommeliers. Also ich denke, 80% geben neben Riesling natürlich Burgund an. Das Interessante ist, wenn man von Burgund redet, meinten die meisten automatisch Chardonnay, was totaler Quatsch ist. Es gibt eine zweite weiße große Rebsorte in Burgund, die viele gar nicht auf dem Schirm haben, die aber zeitgemäß ja gar nicht sein könnte. Aligoté. Ja, dieses Urgestein des Burgunds, Aligoté, ist mittlerweile so unfassbar präsent geworden, weil es die Winzer geschafft haben, den zu interpretieren. Ja, Urgestein. Stammt wahrscheinlich aus dem 17. Jahrhundert, ist wahrscheinlich eine Kreuzung aus Gaze Blanc und Pinot Noir. Und ja, stand immer im Schatten des großen Chardonnays, weil sie immer nur auf den Randlagen, dort wo Chardonnay nicht reifte, gepflanzt wurde. Und eigentlich nur einmal einen wirklich großen Auftritt hatte, nämlich dann, wenn er während offizieller Empfänge mit Creme de Cassis, ich will nicht sagen verfeinert, sondern eigentlich verpanscht, die Leute damals sagten, trinkbar gemacht wurde. Bekannt als Kier. Und benannt nach der Person, die dieses Getränk eigentlich salon- oder hoffähig gemacht hat. Félix Kier, Bürgermeister von Dijon von 1945 bis 1968, servierte nicht selten dieses für viele Symbol burgundischer Lebensart bei offiziellen Empfängen. Und nein, es war nicht seine Erfindung, er hat es im Prinzip nur populär gemacht. Und aber auch ein wenig dafür gesorgt, dass diese Rebsorte Aligoté nicht ernst genommen wurde, was schade ist. Diese frühreifende, sehr anspruchsvolle Rebsorte, und das ist ihr Vorteil, behält die Frische, die Säurestruktur, auch in warmen Jahren und ergibt kristalline, klare Terroirweine. Ich glaube, eben bei der Aussage warme Jahre hat es kurz Klick gemacht, oder? Klimawandel. Man kann sagen, Aligoté ist der Gewinner des Klimawandels. Und seit einigen Jahrzehnten verstehen Winzer diese Rebsorte, wissen sie zu interpretieren und erzeugen teilweise Weine mit Präzision und Spannung. Genau dann, wenn der Chardonnay einfach zu breit, zu fett, zu opulent wird. Und sinnbildlich dafür sind Winzer wie die Maison Joseph Drouin. Ein Weingut, das genauso sinnbildlich fürs Burgund steht wie die engen Gassen, die Pflastersteine im Boden. Es begann im Jahr 1880. Ein junger Mann, kaum älter als 22 Jahren, wagt es, in Beaune ein Weinhaus zu eröffnen. Sein Name? Joseph. Kein Vermögen im Rücken. Nur eine Idee, ein Wille, ein klares Gefühl für Eleganz und Präzision. Das war der Anfang. Diese Urszene, auch wenn ich es jetzt gerade ein bisschen dramatisch darstelle, hat nichts Lautes. Und doch war es der Beginn einer Bewegung, die Burgund neu ordnete. Unter anderem dann, als Maurice Drouin 1921 im Clos de Mouche Reben kaufte. Eine damals noch überhaupt nicht gefeierte Parzelle. Und Maurice sah, was andere nicht sahen. Er machte daraus ein Filetstück, einen Weinberg, der heute synonym für das Haus geworden ist. Dann kam Robert Drouin Mitte des 20. Jahrhunderts und führte die Maison in eine komplett neue Dimension. Er vergrößerte den Besitz, brachte die besten Lagen vom Boden bis Chablis ins Haus. Chablis war damals komplett am Boden zerstört, von Reblaus, von Kriegen. Robert sah die Zukunft dort, dort wo andere Resignation sahen. Ja, Drouin war immer einen Schritt voraus und die Liste der Innovationen ist unzählig. Unter anderem war Robert einer der ersten, der eine Frau an die Spitze der Kellerarbeit stellte. Laurent Jobin, ab 1976 Önologin des Hauses, blieb fast drei Jahrzehnte prägend. Mitte der 70er Jahre eine Frau als Önologin. Verrückt. Das war ein stiller, aber mächtiger Bruch mit Konvention. Es gibt Geschichten, die man nicht besser erfinden könnte. Und dann die vierte Generation. Heute stehen Philippe, Véronique, Laurent und Frédéric Drouin an der Spitze. Jeder mit einem klaren Aufgabenfeld. Philippe in den Weinbergen, der Hüter des Bodens. Véronique, die Önologin, geprägt von ihrer Ausbildung in Dijon. Und natürlich Arbeitserfahrungen in Oregon, die Hüterin des Stils. Laurent, der Brückenbauer in Übersee. Und Frédéric, der Stratege, Präsident des Hauses, lenkt die Geschicke im Boden. Gemeinsam bilden sie ein Geflecht, das sich absolut perfekt ergänzt. Kein Einzelner überragt den anderen. Es ist ein Familienchor, in dem jede Stimme Gewicht hat. Und unfassbar viel Substanz. Es gibt Worte, die hohl klingen, wenn sie bloß als Schlagwort gebraucht werden. Bei Drouin ist es anders. Dreifacher Respekt nennen sie es. Respekt vor dem Terroir, vor den Reben und vor dem Wein. Ende der 1980er war es Philippe Drouin, der die entscheidende Wende vollzog. Chemie raus, Natur rein. Biodynamie lange bevor es Mode wurde. Keine halben Wege. Pferdeflug, Kompost, Begrünung, Präparate. Nicht als Dogma, sondern als Konsequenz. Heute stehen auf vielen Parzellen 12.500 Stöcke pro Hektar. Dicht. Fast wie im Burgund des 19. Jahrhunderts. Das hier Eleganz, nicht Kraft. Nicht Holz, nicht Lärm, Eleganz. Es klingt wie ein einfaches Wort und doch ist das Schwierigste aller Tugenden im Wein. Ja, und fragt die Sommies, warum Burgund ihr Lieblingswein ist. Darum, Eleganz. Und diese spiegelt sich im 2022er Aligoté. Die Trauben stammen aus verschiedenen Teilen im Burgund. Haute Côte de Beaune, Haute Côte Nie, Côte Chalonnay. Lagen, die oft höher gelegen sind, kühler, mit Böden aus Kalk und Lehm. Weil hier fühlt sich der Aligoté wohl. Kein komplizierter Kellerprozess. Es geht um Präzision. Weniger Intervention, mehr Vertrauen in die Rebe. Und das spiegelt der Wein. Ein Erlebnis und vielleicht sogar eine Neudefinition des Burgunds. Vielen lieben Dank der Maison Joseph Drouin und dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger. Den Sake trinkst du zu Hause europäisch oder japanisch? Also in welcher Servierform genießt du ihn?
Wenn europäisch bedeutet in einem Weinglas, dann europäisch. Mhm. Obwohl ich in Japan kennengelernt habe, dass aus den kleinen Schalen das zu trinken deutlich mehr sensorisch hergibt, als man im ersten Moment denken möchte, wenn man von schicken Gläsern kommt. Aber ich trinke ihn zu Hause aus dem Weinglas und ich trinke ihn auch temperiert wie Wein. Und ich trinke ihn auch zum Essen wie Wein tatsächlich.
Das waren die beiden Elemente, also hauptsächlich Temperatur und Serviergefäß, in welcher Form man das entsprechend nimmt. Ja. Was gibst du für einen Sake aus? Weil ich glaube, da herrschen oftmals eben auch die Vorstellungsgrenzen, beziehungsweise ist das so die natürliche Hürde, auch eine Offenbarung für Sake zu haben, weil viele dazu günstig dran gehen. Kann das so sein? Und was ist für dich so eine normale und gefühlte Grenze, wo du sagst, da ist es vernünftig, auch für mich vernünftig? Natürlich gibt es auch Grenzen nach oben und unten.
Ja, leider ist es halt so, dass wenn man in also zumindest hier in Berlin gibt es ja sehr, sehr viele asiatische Supermärkte. Und wenn man da halt unten ins Regal greift und einen Sake rausnimmt, dann kommt der A nicht aus Japan und B ist der sensorisch nicht so, dass es eine Werbung für das Getränk Sake ist. Da muss man leider ein bisschen mehr Geld ausgeben. Und wenn ich Sake trinke, dann trinke ich japanischen Premium-Sake und bis auf tatsächlich eine Ausnahme. Und dann muss man da leider schon für die 0,7er-Flasche schon irgendwie 40, 50 Euro rechnen. Ich sehe aber an mir selber, dass ich bereit bin, mehr Geld pro Flasche für einen exzellenten Wein auszugeben und dass bei Sake bei mir schneller eine Grenze erreicht ist, wo ich sage, okay, ab hier ist es mir fürs Preis-Genuss-Verhältnis zu teuer. Das liegt aber, glaube ich, an meiner noch nicht so großen Trinkerfahrung für Sake. Ich habe schon Sachen getrunken, die deutlich teurer waren, die unfassbar grandios waren. Aber ich glaube, für im Restaurant oder auch für privat, die jetzt zu kaufen, das würde ich eher nicht tun. Ich habe 2, 3 Charaktere im Restaurant, die relativ teuer sind. Wenn wir die ab und zu verkaufen, die zu probieren, ist immer toll. Aber das tue ich dann eher nicht. Da bin ich beim Wein deutlich mehr bereit, für eine Flasche zu investieren, wenn ich für einen eigenen Genuss.
Kann man das für den Ungeübten vielleicht so runterbrechen, dass es beim Sake ähnlich wie beim Wodka ist, dass es nicht um die Frage der Geschmacksintensität und der Fülle der Aromen, sondern um die Reinheit geht und umso reiner es schmeckt, umso klarer, umso kristalliner, umso geschmackswertiger ist es oder ist die Ansicht falsch?
Ich glaube, das ist eine sehr konservative Ansicht. Also ich habe in Japan gelernt, dass sozusagen in der japanischen Sicht die Perfektion des Sake die Aromenneutralität ist und die Klarheit, so wie du das gerade formuliert hast. Ich habe aber auch bei vielen Brauereien in Japan gelernt, die genau nach was anderem suchen und die versuchen, aromatisch anspruchsvolle Sachen zu machen, üppige Sachen zu machen, die mit Kohlensäure arbeiten. Das ist übrigens was bei uns fantastisch funktioniert, Sparkling-Sake, also flaschenvergorene Sake mit Kohlensäure. Das ist ein extrem erfolgreiches Produkt bei uns auf der Karte. Oder Sake mit Restzucker oder Sake mit Holzausbau oder so. Und dass da auch man versucht, den Sake mehr und mehr auch zu spielen, was sozusagen aus Reis noch machbar ist, und eben wegzugehen von diesem sehr konservativen, möglichst puristischen Bild.
Wenn ich jetzt inspiriert davon bin, wo kaufe ich am besten Sake? Also gibt es für dich einen Laden, wo du sagst, das kann ich empfehlen? Sollte man allgemein in den Laden gehen? Sollte man sich online bestellen, wenn, dann in Deutschland? Oder soll man direkten Kontakt nach Japan suchen? Oder was ist deine Empfehlung, jetzt erstmals einen Kontakt mit Sake irgendwie zu erfahren bzw. auszuleben?
Ich arbeite tatsächlich mit unserem Sake-Händler schon seit Tag 1 sehr erfolgreich zusammen. Das ist Ueno Gourmet, mit denen ich auch Anfang des Jahres in Japan war. Er ist Deutscher und sie ist Japanerin. Das heißt, sie hat den absoluten Einblick schon immer und sie ist mit Sicherheit die beste deutschsprachige, hat die beste Sensorik, was Sake in Deutschland angeht, deutschsprachig. Und die haben auch einen ganz, ganz tollen Online-Shop, japan-gourmet.com, wo man auch so Sake-Einsteiger-Tasting Packages kaufen kann, wo man teilweise auch so 300 Milliliter Flaschen einfach zwei, drei Charaktere mal probieren kann, auch Sachen, die nicht unfassbar teuer sind. Die haben ausschließlich Produkte, die sie direkt aus Japan importieren von kleinen Produzenten und mit denen sie seit vielen, vielen Jahren arbeiten, und da kriegt man online auch einen tollen Überblick. Man kriegt erklärt, was es, man kriegt so ein bisschen so eine Guideline an die Hand, was ist eigentlich Sake, wie wird's gemacht und so weiter. Und da kann man super gut einkaufen und da hat man eine unfassbar tolle Auswahl in allen Preiskategorien. Also da kaufe ich total gerne. Und in einem Restaurant, ich bin in Berlin ganz gerne in einem Sushi-Laden im Prenzlauer Berg, und die importieren so eine Handvoll Sake selber. Die haben auch nicht so richtig eine Karte, da muss man sich das zeigen lassen. Und da kann man immer ganz spannende Sachen entdecken, teilweise ohne westliche Schrift drauf. Und man muss dann einfach sich darauf verlassen, dass es taugt. Und da hatte ich schon zwei, drei richtig geile Sake-Erlebnisse von einfach total unbekannten Sachen. Das ist auch ziemlich cool. Das ist das Restaurant Sasaya im Prenzlauer Berg. Sasaya im Prenzlauer Berg, genau. Ist ein Sushi, relativ klassisches, konservatives Sushi-Restaurant im Prenzlauer Berg. Ziemlich cool, richtig gut.
Hast du sonst irgendwie mal einen Weinladen gehabt, den du absolut begeisternd fand? Also sei es Weinbar oder Weinladen, wo du sagst, hier wird meine Weinseele gespiegelt?
Unterschiedlich, aber mein absoluter Lieblingsweinladen ist, wir haben in der Familie ein kleines Ferienhaus in einem Stückchen südlich von Rom, in einem kleinen Ort am Meer. Und ein Ort weiter gibt es einen kleinen Weinladen, der ist, also wenn man vom Strand stramm Schrittes läuft, ist man in, ich schätze, 60 Sekunden mit den Knien im Wasser. Man sitzt in einer kleinen Seitenstraße direkt vom Platz weg, wo die ganzen Bars sind, mitten in einer Einkaufsstraße, schräg gegenüber ist ein Fischladen. Und in diesem Weinladen gibt es fast alles, was ich liebe. Eine kleine Auswahl so an bisschen Antipasti dazu. Und man bestellt sich eine Handvoll Antipasti, setzt sich in der Abendsonne draußen auf die belebte Straße, hat noch Sand an den Füßen und der Wein, den man sich aus dem Regal genommen hat, wird runtergekühlt und einem aus, wie ich betonen möchte, für Süditalien sehr guten Gläsern serviert. Und man zahlt dann den Ladenpreis plus, ich glaube, einen 5er Aufschlag oder einen 10er Aufschlag. Und wenn man und da zu sitzen und da Wein zu trinken, ist mit Sicherheit für mich einer der schönsten Momente im Jahr und einer der schönsten Orte. Und da gibt es all die Dinge, die in Deutschland schwer zu kriegen sind, stehen dort im Regal und man kann sie einfach trinken. Und dazu ein paar Oliven und ein bisschen Schinken, das ist für mich einer meiner absoluten Sehnsuchtsorte.
Boah, wo kann ich buchen? Also das ist so, das klingt so perfekt, das klingt so authentisch. Ist es die Umgebung, ist es die Auswahl oder ist es der Mensch oder ist es ein Summasorium von allem, wo du sagst, aufgrund dessen ist es dieser Ort?
Na, es ist natürlich, ich meine, wenn ich dort bin, bin ich sozusagen nicht nur räumlich, sondern auch geistig relativ weit weg von der Arbeit im Urlaub. Es ist die Mischung aus, die Kinder können Schinken essen, haben eine gute Zeit, und die Auswahl dessen, was sie an Wein im Laden haben, ist grandios. Es ist die Mischung aus süditalienischem Lebensgefühl von, man sitzt zum Aperitivo draußen und man kann das aber nicht nur mit einem lokalen Weißwein, der so eine halbbräunliche Farbe hat und aus der Karaffe kommt, sondern paaren mit exzellenten Weinen aus den spannendsten Regionen Europas. Und das Ganze zusammengenommen, gepaart mit einem sehr, sehr attraktiven Preisgefüge, macht's traumhaft.
Was ist Wein für dich, wenn du es in ein Wort pressen müsstest?
Emotion.
Stark. Noch ein Leben ohne Wein? Wäre das für dich denkbar? Wäre das für dich erfüllend? Könntest du dir irgendwas anderes beruflich vorstellen als Sommelier?
Heißt, ich mache was anderes, weil ich kann nie wieder Wein trinken, oder kann ich auch einen anderen Beruf machen und trotzdem Wein trinken?
Vielleicht separiert in zwei Teile. Wäre für dich ein genussvolles Leben ohne Wein denkbar?
Ja, grundsätzlich schon. Also ich möchte das natürlich nicht, aber die Welt bietet ja sozusagen Genuss, wenn ich weiterhin gut essen kann, dann würde ich mich damit irgendwie, also wenn jetzt morgen die Diagnose kommt, Raphael, du darfst den Rest deines Lebens keinen Alkohol mehr trinken, weil dann, du kannst aber den Rest deines Lebens weiterhin Schinken und Käse essen, dann würde ich sagen, okay, I'll take it. Wenn die Aussage ist, Raphael, du kannst nie wieder genießen und du musst nur noch Graubrot mit schlechter Butter essen, das wäre auf jeden Fall deutlich schwieriger zu verarbeiten. weil ich einfach unabhängig vom Wein, ich liebe und lebe für Genuss. Und wenn ich mit Kollegen beim Personalessen sitze, dann können wir 35 Minuten lang darüber diskutieren bis streiten, wo in Berlin es das beste Eis oder die beste Pizza gibt. Und da geht es nicht um Weinkarten oder darum, welches Premier Cru aus Meursault uns das liebste ist, sondern da geht es schlicht und ergreifend darum, wer macht den besten Teig und wo sind die Produkte auf der Pizza besser. Und es gibt wenig, wenig Dinge, die ich einfach nur esse ohne zu oder trinke, ohne mir zu überlegen, ist das jetzt gut? Und wenn ich eine Apfelschorle trinke, dann möchte ich, dass sie exzellent ist, und dann möchte ich, dass ich sie genießen kann. Und einfach nur irgendeine Apfelschorle trinken macht mir keinen Spaß. Insofern ohne Genuss auf gar keinen Fall, ohne Wein hart, aber möglich.
Aber ist die Situation, wie du sie gerade skizziert hast, nicht großartig und außergewöhnlich, sprich, dass man beim Personalessen, also auf Arbeit ist, da wo andere über was auch immer reden und ihr redet trotzdem über Genuss, geht danach in den Abendservice und redet weiter über Genuss. Also es ist ja eigentlich pure Leidenschaft, das ist ja komplette Lebenserfüllung, dass du genau das in deinem Privaten auch lebst, ohne verkopft und nerdig zu sein, sondern einfach, weil es Spaß macht, so wie es zumindest rausklingt.
Ich glaube wirklich, dass wir da im Restaurant es geschafft haben, Menschen zu vereinen, die mit uns, bei uns arbeiten, weil sie genau das tun und lieben, und die, wenn sie beim Personalessen sitzen und man über Themen redet, natürlich geht's auch mal um Fußball und natürlich geht's auch mal irgendwie darum, wie jetzt Celebrity X und Celebrity Y was tun, aber die Hauptzeit, da reden wir über Essen, über Trinken, über Restaurants, über Bars, und das sind einfach von uns allen, das eint uns alle und das ist alles ein Interesse. Und ich glaube, bei uns zu arbeiten und kein Interesse für Genuss zu haben, welcher Art auch immer, ist sehr, sehr schwierig. Und ich finde, ich habe vor längerem angefangen, in Bewerbungsgesprächen, egal für welche Position, potenzielle Mitarbeiter zu fragen, ob sie nach, es ist heutzutage nicht mehr zeitgemäß, Leute abzufragen, ja, du bewirbst dich bei uns als Azubi, was weißt du denn schon über Champagner? Das ist vollkommener Quatsch und das ist auch, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß. Aber ich frage sie einfach nur, was ist dein Lieblingsessen und dein Lieblingsrest oder dein Lieblingsrestaurant? Und ich war noch nie Sterne essen, und dann ist meine Antwort immer, darum geht's doch nicht. Wo hast du am besten gegessen? Und wenn mir jemand sagt, der Döner bei mir unten im U-Bahnhof ist der beste, und ich frage, warum, und der Mensch mir sagen kann, weil ich finde, die Chili-Soße ist so gut wie keine andere in der Stadt, dann habe ich das Gefühl, der Mensch hat sich zumindest schon mal damit auseinandergesetzt, was Essen ist. Und jemand, der dann sagt, habe ich nicht, weiß ich nicht, kann ich nicht, ich gehe halt zu Lidl und hole mir ein Toastbrot, dann ist das irgendwie eine Ansicht, mit der ich sehr schwer umgehen kann, weil den Menschen werde ich für das, was wir tun, nämlich den absoluten Genuss in aller Hinsicht, nicht begeistern können. Und das ist was, was mir wichtig ist, und das liebe ich an den Menschen, mit denen ich arbeiten darf.
Beeindruckend und Gänsehaut. Also da sehr, sehr, sehr interessante Herangehensweise und eigentlich so wahr und so tiefsinnig dabei. Was wärst du außer Sommelier? Also wenn du heute umschulen dürftest?
Welchen Beruf? Wenn ich heute umschulen dürfte, dann wird es wahrscheinlich zeitlich eng, aber mein Plan damals so bis 5 Minuten vorm Abi war eigentlich Medizin zu studieren, aber das ist nichts geworden. Also ich komme aus einer Medizinerfamilie und da war irgendwie so der Gedanke, na klar, wirst du irgendwann Arzt und läufst mit einem weißen Kittel über die Gänge und wirst von allen respektiert, aber das ist es nicht geworden. Und im Nachhinein bin ich, glaube ich, in meinem Freundeskreis einer der wenigen Menschen, die einen Job machen, den sie nicht nur machen, um ihren Urlaub zu finanzieren, sondern den ich auch wirklich gern und mit Passion mache. Und insofern bin ich ganz froh, dass es am Ende des Tages vielleicht dann doch nicht so geworden ist, sondern ich jetzt das mache, was irgendwie ursprünglich mal sozusagen ein Hobby war.
Und welcher Wein wärst du, wenn du Wein wärst? Boah, interessiert mich wirklich, weil du so viele Facetten, aber trotzdem sehr straight bist und da wärst du total
bin schon,
wichtig.
Ich wäre, so,
Entschuldige.
Vielleicht können wir es zusammenbauen, aber ich wäre auf jeden Fall, ich möchte schon gerne gemocht werden. Ich bin auch harmoniebedürftig, also ich wäre nichts. Ich bin auf jeden Fall kein Sauvignon aus dem Jura, weil das ist zu provokant. Ich wäre auf jeden Fall was eher schmeichelhaft ist. Ich wäre auf jeden Fall was eher generös ist von der Grundidee, glaube ich. Und ich wäre trotzdem was irgendwie was komplex und ambitioniert ist. Das heißt, auch wenn das vielleicht jetzt zu naheliegend ist, aber ich wäre ein Premier Cru aus dem Burgund.
Ich hätte eher in Richtung Bordeaux gesteckt und dann aber so Mid-Age, also gar nicht so reif und stinkig, sondern mit Anspruch, mit Charakter, mit Autorität, mit einer sehr, sehr guten Struktur dabei, mit Ausdruck, mit Nachhaltigkeit, mit einer gewissen konservativen Art, aber trotzdem eben auch einer gewissen Freigeistigkeit. Von dem her liegen wir wahrscheinlich, obwohl wir total auseinander liegen, gar nicht so auseinander.
Na, wahrscheinlich ist das so.
Ja. Zum Schluss ein Riesling.
Ja, gerne. Ich habe jetzt gerade noch mal den Franciacorta nachgeschenkt. Den würde ich noch mal nachprobieren. Aber ansonsten gerne.
Passt Riesling auf Sake? Oder was kann man auf Sake trinken? Oder Schaumwein doch? Also ich finde, das ist für mich so ein Totmachgetränk. Weil das, es frisst Warum? Andere Getränke. Und man hat immer so die Vorstellung, man hat wie so eine weiße Ebene danach, weil es diese Kleid im Geschmacksbild hat. Aber alles andere wirkt für mich nach Sake probiert zu bunt, zu schillernd, zu laut, zu expressiv, zu provokant, zu mundbeeinflussend oder da fehlt mir jetzt das Wort, aber einfach zu viel. Und Riesling, finde ich, kann das. Ein Riesling hat die Möglichkeit mit Frische, mit Lebendigkeit, mit Struktur und mit dieser fast erhabenen Feinsinnigkeit auf den Sake zu folgen und den auch so ein bisschen weiterzuentwickeln. Wenn es denn nicht so dieser...
Bist du Riesling jünger? Du klingst so.
Gar nicht. Also wenn ich es wirklich runterbrechen würde, müsste, was ich wirklich total gerne mag, bin ich bei dir im Burgunder-Team. Da Riesenfan, sowohl weiß als auch rot, aber sonst bin ich total offen und egal ob Loire, Bordeaux, Italien, Spanien, Deutschland, Riesling, großartig, aber ich bin überhaupt nicht vernördet in irgendeine Richtung, weil ich vielen Dingen sehr viel Offenheit entgegenbringe, auch vielen Preisebenen sehr viel Offenheit entgegenbringe. Verstehe ich. Und ich versuche, mich immer ganz, ganz weit rauszunehmen und jedem Getränk, jedem Wein eine ganz nüchterne Betrachtung zu schenken und habe ganz, ganz selten in der Tat für mich selber auch die Möglichkeiten, meine Vorlieben, meine persönlichen Befindlichkeiten auszuleben, weil ich viel zu oft im Betrachten bin. Und dann, wenn du anfängst, dein persönliches zu leben, entschuldige vielleicht so als Nachsatz, persönliches zu leben, dann fängst du an zu werten. Und das möchte ich eigentlich immer ganz, ganz oft außen vor lassen.
Verstehe ich. Ich habe ja immer bei mir sozusagen so diesen Zwiespalt zwischen, einerseits will ich ja Weine jetzt beruflich einkaufen und verkaufen, die Menschen glücklich machen, mit denen ich Geld verdienen kann, die irgendwie, die harmonieren, die zum Essen passen und überhaupt. Aber andererseits möchte ich natürlich auch Weine auf einer Weinkarte kuratieren, haben, die auch irgendwo für mich stehen und die auch mir Spaß machen. Und da ist es schon so, dass das ganze Feld deutscher Riesling, gerade im trockenen Bereich, ich weiß, dass es super wichtig ist, das zu haben. Ich verkaufe das auch sehr gut. Das macht mir auch viel Spaß, das zu verkaufen. Aber dass ich in einem Restaurant auf einer guten Weinkarte einen deutschen Riesling bestelle, passiert zweimal im Jahr. Mhm. Weil ich ehrlicherweise, wenn ich Wein trinke, mich immer, und das war ja vorhin auch mit der Aussage der Emotion und allem, was ich so von Wein erzählt habe, Wein hat für mich immer was mit Fernweh zu tun. Und in einem Novembertag hier in Berlin zu sitzen und ein Glas Wein zu trinken und ich denke mich dann weg nach an die Mosel, ist irgendwie für mich im Kopf, und das ist nur in meinem Kopf, hat eine andere Emotion, als sich wegzudenken nach Sizilien, wo es immer noch schön ist, wo es irgendwie im Kopf ist, da 365 Tage Sommer und Strand, und das ist natürlich auch nicht so. Und an der Loire scheint auch nicht häufiger die Sonne als irgendwie als in der Pfalz, aber trotzdem für mich emotional denke ich mir, irgendwie möchte ich jetzt was trinken von einem Winzer, der nicht meine Muttersprache spricht, weil ich möchte irgendwie weg, im Glas weg. Und das ist auch, wenn ich 2 Tage Urlaub habe, dann muss ich irgendwo hin, wo der Supermarkt anders aussieht als bei mir zu Hause und eine andere Sprache gesprochen wird als meine Nachbarn hier. Und ich muss immer weg, 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 und das muss ich auch, und ich versuche auch beim Weintrinken immer dem zu entfliehen. Und deswegen mag ich Etiketten, wo nicht deutsche Wörter draufstehen. Und deswegen bestelle ich relativ selten für mich selber deutsche Weine, und deswegen verkaufe ich sie aber trotzdem sehr gerne, weil natürlich viele Menschen das genau andersrum sehen. Und das ist ja auch ganz toll, und deswegen ist das immer ein sehr zweischneidiges Schwert.
Wenn ich Wein emotional trinke, ist das für mich eine gerade aus der Situation entstehende Emotion, und ich muss mein Gefühl dann komplett mit dem Wein spiegeln. Weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann. Also, dass ich dann halt, ich fühle jetzt, keine Ahnung, kräftig, mineralisch, frisch, und genau dieser Wein muss darauf kommen, und dann komme ich auch von Wein zu Wein. Also dann kenne ich auch, dann komme ich dann wie so im wahrsten Sinne des Wortes. Ich finde es auch doof, dass Wein Alkohol hat, das kann ich von vorn unterstreichen. Aber in wie so einen Rausch, wo ich sagen möchte, ich möchte mich geschmacklich immer weiter treiben. Und dann ist mir egal, was da draufsteht, sondern ich möchte dann so mein Geschmacksfanatismus, kann man eigentlich schon sagen, immer weiterspielen, weitertreiben. Ja. Und daher dann eben auch die Situation, wenn ich sage, habe, danach käme für mich Riesling. Rein vom Gefühl her, von der Wahrnehmung, wo ich sage, ich mache nochmal ein neues Tor auf, ich bin nochmal in einer neuen Welt und ich kann mich da...
Das kann ich insofern verstehen, als dass du ja beim Sake häufig zumindest relativ zurückhaltende Säurestruktur hast und dass du beim Riesling dann, glaube ich, nachdem du das Gefühl hast, du hast mit viel Textur und Umami den Mund so ausgekleidet, dass du dann was brauchst, was mit einer knackigen Säure, mit viel grünem Apfel, zumindest so wie jetzt in dem Fall vor uns, einmal so da drüber geht und dagegen geht und so ein bisschen wie den Mund einmal ausspült. Das kann ich durchaus verstehen, ja. Da ist aber dann ein Hinweis für dich, dann solltest du mal das Thema Sparkling Sake dir anschauen. Ich weiß nicht, ob
hab
du
ich, hattest also du schon mal die Gelegenheit, Sparkling Sake zu trinken. Also habe ich, finde ich total spannend, finde ich ganz großartig. Ja, finde ich, ja. Das ist für mich diese Lösung auch dahingehend, alle Kritiker irgendwie zu besänftigen, die sich daran stören, dass Sake halt keine Säure hat, weil man damit natürlich eine zusätzliche Ebene eingebaut hat und das Ganze facettenreicher gestalten kann und somit eben auch diese Welt für manche eröffnen kann, die vorher immer ein bisschen kritisch waren.
Ja.
Und es ist eine Geschmacksvielfalt, die großartig ist. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich die probiere, ich kann sie nicht greifen. Das sind Weine für mich, die wie so Nebel sind. Also ich habe beim Nebel, du fühlst ja die Feuchtigkeit. Und so fühle ich dort auch die Kohlensäure mehr als Sparkling. Ich fühle was. Aber ich kann das mit diesem Aroma nicht in Worte kleiden. Ich kann das nicht beschreiben. Wie beim Nebel auch. Da kannst du ja nicht beschreiben, ich sehe irgendwie die Farbe oder das und so. Und so fühle ich mich bei Sparkling Sake. Deswegen verwirrt es mich und fasziniert mich trotzdem. Aber es ist toll.
Ich habe bei Sparkling Sake tatsächlich das Gefühl, dass das der Sake-Charakter ist, mit dem ich Sake-unerfahrene Gäste am ehesten abholen kann. Also wir haben ja eine recht präsente Sake-Auswahl auch auf der Weinkarte. Und da ist es schon so, dass es dann immer mal Gäste gibt, die gegen Ende des Abends dann sagen, na, wir würden zum Abschluss noch ein Sake trinken. Was können wir denn da empfehlen oder was können wir denn da machen? Und da ist es dann schon so, dass der Sparkling Sake für unerfahrene Gäste am ehesten ankommt und das am ehesten mit so Begrifflichkeiten wie lecker beschrieben wird, als eher intellektuelle, trockene Sachen, mit denen sich dann doch unerfahrene Gäste eher schwerer tun, ehrlicherweise.
Das tut mir jetzt gerade richtig gut, dass du mir den zusprichst. Also daher vielen Dank dafür mit den Ausführungen. Jetzt fühle ich mich wohl, also auch zum Riesling.
Sehr gut, ja, perfekt. Aber es ist insofern ganz witzig, dass wir jetzt sozusagen einen Schaumwein und einen deutschen Riesling von der Mosel trinken, weil das genau die beiden Sachen sind, die ich, wenn du mir 10 geschickt hättest und gesagt hättest, welche 2 willst du probieren, die beiden wären es auf jeden Fall nicht gewesen. Insofern ist es ganz cool, dass ich die Chance habe und ich verspreche dir hiermit hoch und heilig, ich werde sie heute Abend beide die Reste trinken und mich damit auseinandersetzen und an dich denken.
Sehr, sehr gerne. Toll. Ich finde die auch großartig. Ich finde Grünhaus ist für mich so ein tolles Weingut, weil sie so wunderbar fundiert und traditionell sind. Und ich finde es eigentlich super schade, dass man eben Mosel, dass man so die Mosel eigentlich fast nur noch komplett sieht und die Ruwer da fast außen vor lässt. Beziehungsweise die Saar teilweise außen vor lässt und das gar nicht separiert, obwohl die Klimasituationen teilweise so unterschiedlich sind.
Mhm. Das stimmt, obwohl die Saar mit 2, 3 sehr prominenten Vertretern ja immer wieder für sich schreit und dann auch immer wieder in die Welt hinausschreit. Wir sind übrigens nicht die Mosel. Mhm. Und wenn man an so Beispiele wie Egon Müller oder Van Volksem oder so denkt oder auch von Otte Grafen, die so laut und präsent sind und immer wieder schreien, wir sind Saarriesling, wir sind Saarriesling, wir sind nicht Mosel. Das tun sie und du hast schon recht, das passiert an der Ruwer weniger. Das Gefühl habe ich tatsächlich auch, ja.
Obwohl es da großartige Weingüter gibt, wie eben Maximilian Grünhaus, wusstest du, dass es die gleiche Klimasituation wie in Dänemark ist? Rein, wenn du die Feuchtigkeit nimmst, wenn du die Durchschnittstemperaturen nimmst, wenn du teilweise die Frosttage nimmst. Und das erklärt für mich auch so den Stil, warum dieser Stil so wunderbar anders, eben so wohltuend anders ist als an der Mosel. Warum die Weine präziser, klarer definiert.
Wusste ich tatsächlich nicht, nein.
Der Riesling kann hier für mich in seiner eigentlich fast altertümlichen Art und Form und Weise brillieren. Und Grünhaus ist daher so eins, nicht zuletzt mit dem Etikett, eins der Häuser, die es schaffen, das eben auch darzustellen und diese Tradition irgendwo zu leben. Und Wein neben allem freakigen, schrägen und so weiter ist für mich immer ganz viel Tradition.
Auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall so ein Etikett, was, wenn man sowas unseren Gästen aus Übersee zeigt, das finden die immer richtig cool. Da haben die richtig das Gefühl, jetzt sind sie mitten in Deutschland angekommen und jetzt gibt's wirklich mal die ernsthaften deutschen Sachen. Das finden die immer richtig gut. Wobei da witzig ist, dass ich mit nach wie vor, und wir haben 2025, Riesling ist immer noch am Gast, am unerfahrenen Gast, muss man sagen, ein sehr zweischneidiges Schwert. Es ist immer noch so, dass international, gerade US-amerikanische Gäste, wenn du den Riesling anbietest, es immer noch abgewunken wird mit, nein, nein, Riesling mögen wir nicht, Riesling ist uns zu süß. Und man dann mit sowas wie dem, was wir jetzt gerade probieren, mit dieser Frische, man die Leute natürlich extrem überzeugen kann und sie das richtig cool finden. Und die haben halt irgendwo in den USA mal gelernt, wir mögen Chablis und Sancerre, weil das ist trocken und weiß und wir hassen Riesling, weil der ist süß. Und man kann da häufig die Leute, das kostet 2, 3 Sätze, aber wenn man bereit ist und die Zeit hat, dann ist das total cool, die Leute genau von sowas zu überzeugen. Und wenn man den gleichen eher unerfahrenen Gast auf deutscher Seite hat und dem einen Riesling empfiehlt, ist das Argument gegen Riesling immer, nein, wir mögen keinen Riesling, weil der hat viel zu viel Säure. Wir mögen ja keine Säure. Und das ist so witzig, wie unterschiedlich die Wahrnehmung auf sozusagen den beiden Seiten des Atlantik ist und wie wir das kommunizieren und kommunizieren müssen. Das macht tatsächlich Spaß und man kann dann mit einem gut gemachten Riesling am Ende irgendwie dann doch alle immer an einen Tisch setzen und uns einigen, ja, das ist dann doch schon was, was wir irgendwie alle mögen.
Habt ihr mehr ausländische oder außerstädtische Gäste oder seid ihr ein Berliner Restaurant? Weil ihr habt ja den Vorder-, ich weiß gar nicht, ob das ein Vor- oder ein Nachteil ist, dass das Restaurant selber so einen prominenten Namen trägt. Natürlich wird es wahrscheinlich auf der einen Seite fürs Marketing gar nicht schlecht sein, auf der anderen Seite werdet ihr wahrscheinlich mit so unfassbar vielen Vorurteilen jeden Tag konfrontiert, dass es wahrscheinlich manchmal auch keinen Spaß macht, aber so vom Gästeklientel
ja, ist das... einerseits ist das ein Vor-, einerseits haben wir natürlich die Vorteile, andererseits haben wir natürlich, meine Tim Rauer hat die wahrscheinlich was Essen, Trinken, Kochen und so weiter angeht, wahrscheinlich die größte Fanbase im deutschsprachigen Raum. Ich weiß nicht, ob irgendjemanden gibt, der so präsent ist in den Medien, was Essen und Trinken angeht, wie der Chef.
Der Kollege Melzer.
Das heißt, da gibt es einfach...
Steuer auch nicht.
Ja, gut, ja. Stimmt. Aber der hat keinen Stern. Das heißt, die Leute werden da nicht in ein Restaurant mit einem Stern gelockt. Aber das heißt halt, wir haben viele Menschen, die Fans von der Fernseh- oder Medienpersönlichkeit Tim Raue sind, aber noch nie so essen waren und dann zu uns kommen und die ganz, ganz viel nicht kennen. Und da sind wir dann wieder ganz beim Angang unseres Gesprächs, dass man die Menschen auch abholen und viel erklären muss und auch viel im Kopf bestehende Hürden einreißen muss und die Leute so ein bisschen an die Hand nehmen muss. Das ist natürlich unser großes Plus. Aber wir sind grundsätzlich ein international sehr etabliertes Restaurant. Das heißt, wir haben schon auch sehr viele internationale Gäste. Und das macht schon Spaß, Leute zu bedienen, die irgendwie aus Brasilien hierher geflogen sind. 3 Tage Berlin und dann 2 Tage Paris und dann 4 Tage Madrid und dann irgendwie noch, weiß ich nicht, und so eine Europa-Rundtour machen. Und da gehört Restaurant Tim Raue in Berlin dazu. Das ist schon cool, mit solchen Gästen dann auch Umgang zu haben.
Sind die arg anders als der Ur-Berliner? Also der kultivierte Ur-Berliner, ja, der, egal ob Ost oder West, also der auch im Anzug zu euch kommt, sondern der eine gewisse Weitsicht, eine gewisse Erfahrung hat und so weiter. Da meine ich nicht den, der an der Currywurstbude steht und sich davon grundernährt. Merkt man eine andere Herangehensweise oder merkt ihr das im Umgang mit den Gästen im Restaurant?
Ja, schon. Ich meine, der Gast, der Berliner ist, der und so essen geht, der wird es schon seit über einem Jahrzehnt machen und der wird schon bei uns gewesen sein und der hat eine sehr klare Erwartungshaltung. Und der Gast, der aus Brasilien hierher geflogen kommt, hat auch eine große Erwartungshaltung. Aber am Ende des Tages war der irgendwie gestern in Paris und hatte 3 Sterne, ist morgen in München und hat 3 Sterne und ist übermorgen in Nizza und hat 3 Sterne. Und das ist schon bei dem Berliner Gast, egal wie weit der gereist ist, egal wie erfahren der ist, egal wie wohlhabend der ist und so weiter und so fort, der hat schon die Erwartungshaltung, na, vor 15 Jahren war ich schon bei euch, da war das richtig geil gewesen und jetzt muss das wieder richtig gut werden. Und das ist schon was, das muss man auch ehrlich so sagen. Und da ist schon, die Erwartungshaltung ist dann noch größer und vor allen Dingen auch noch ehrlicher und direkter. Und das Feedback ist noch deutlicher in die eine oder in die andere Richtung, habe ich das Gefühl.
Seid ihr ein Berliner Restaurant oder seid ihr ein Weltrestaurant? Weil ihr seid ja jetzt auf der Liste von den besten, 50 besten Restaurants. Und damit habt ihr natürlich auch eine gewisse Vergleichbarkeit. Aber würde ich jetzt in 30 von denen essen gehen, könnte man bei euch das deutsche Restaurant herausschmecken?
Tatsächlich haben wir vor... Ich glaube, 3 Jahren unsere Menüstruktur umgestellt. Also leider sind wir nicht mehr unter den 50 Besten. Wir sind jetzt unter den Platz 58, aber immer noch relativ weit oben zum Glück und sehr stolz darauf. Aber wir haben vor 3 Jahren ein bisschen umgestellt und haben wir waren ja früher ein asiatisches Restaurant in Berlin und wir haben umgestellt und wir haben jetzt einen rein Berliner Menü, wo wir also Berliner Aromen präsentieren und dazu uns auch entschieden, eine rein deutsche Weinbegleitung zu machen, also in dem Fall bewusst auch nur eine Weinbegleitung und und damit wollen wir eben genau das, dass die Menschen, die von außerhalb kommen, dass wir ihnen so diesen Taste of Berlin mal einmal nahebringen können und ihnen präsentieren können, wofür eigentlich unsere Hauptstadt so steht. Und es gibt ein Hühnerfrikassee, es gibt Sauerkraut, es gibt eine Haxe, es gibt ganz viele Sachen, die irgendwie so, es gibt einen Bienenstich im Dessert, es sind einfach Berliner Aromen, wir haben unseren Königsberger Klops und das ist natürlich für Menschen, die von außerhalb kommen, sehr ungewohnt. Und die kennen die Aromenbilder nicht und es ist cool, eine Geschichte dazu zu erzählen. Der Berliner Gast kennt das aber alles und der guckt mich halt an und sagt, jetzt soll ich hier 300 Euro für ein Menü bezahlen und ich krieg Frikassee und einen Klops. Das kann ich bei Oma für Oma haben. Und da ist natürlich, da muss man anders argumentieren. Und das sind Gespräche, die wir relativ oft führen. Insofern ist der Berliner Gast, glaube ich, noch schwerer zu begeistern.
Was war es für dich, bei der World Best Sommelier Selection dabei zu sein? Was ja in Deutschland, finde ich, kaum präsent ist, leider. und diese internationale Präsenz des Sommeliers einfach nochmal ganz anders darstellt. Wie kamst du dahin? Wie wurdest du dotiert? Was muss man dafür machen? Für den etwas Unerfahreneren?
Es ist im Endeffekt ein Gremium aus Sommeliers weltweit. Wir treffen uns einmal im Jahr für eine große Probe und sozusagen das Ziel dieser Probe ist, dass wir Weine verkosten, aber entgegen allen anderen Proben eben nicht blind, sondern extrem transparent. Ich sehe die Flasche, ich sehe das Design, ich habe eine Präsentation, in der mir der Winzer sagt, was habe ich mir bei dem Wein gedacht. Ich sehe Fotos, ich sehe Videos, ich sehe alles erklärt. Das heißt, ich weiß, bevor ich den Wein probiere, alles über diesen Wein und entscheide dann, schreibe dann meinen Text zu dem Wein und entscheide dann final über einen Button, soll der Wein auf die Liste, ja oder nein. Und das machen wir über einen ganzen Tag mit ganz unterschiedlichen Weinen aus unterschiedlichen Appellationen, Trauben und so weiter, eigentlich weltweit. Und das machten wir alle. Wir sind ein Gremium von ungefähr 50 Sommeliers. Und am Ende entsteht eine Liste von Weinen, wo der Großteil gesagt hat, ja, Empfehlung nach oben, und ein Teil von Weinen, wo wir gesagt haben, kommt nicht auf die Liste. Und dann wird eine Liste released, auf die kann jeder zugreifen und kann sagen, was empfehlen denn die vermeintlich besten Sommeliers der Welt auf dieser Liste für Weine, und kann die kaufen oder kann die für mein Restaurant nehmen oder irgendwas. Und das ist der Gedanke, und die Grundidee war, ein Expertengremium zusammenzustellen von Leuten, die halt wirklich viel Wein probieren, und nicht zu sagen, das sind jetzt nur Berliner oder das sind jetzt nur Deutsche oder das sind nur Europäer, sondern zu sagen, wir wollen die Leute aus der ganzen Welt, und da ist halt die 50 Best Liste ein gutes Gremium, um Sommeliers zu rekrutieren, und im Zuge dessen bin ich seit jetzt im dritten Jahr Teil dieser Tasting-Gruppe, und es ist mittlerweile wie ein Klassentreffen einmal im Jahr, und es ist unfassbar cool mitzukriegen, dass die Kollegen in Tokio dieselben Schwierigkeiten mit Händlern haben wie ich in Berlin. Oder dass die Kollegen in Buenos Aires irgendwie genauso die gleichen Diskussionen mit Gästen haben zum Thema XY. Und am Ende sitzen wir alle zusammen, trinken Wein und reden über Essen und Trinken und darüber, wie es auf der Welt gerade aussieht. Und das ist ein unfassbar tolles Gremium und eine unfassbar geile, visionäre Idee gewesen, Sommeliers zusammenzuführen und da irgendwie was entstehen zu lassen. Und ja, es ist eine große Ehre, Teil dessen zu sein und immer alles, genauso wie das, was du machst, einen Schritt dahin zu zeigen, dass auch der Sommelier irgendwie was auszusagen hat und dass wir irgendwie auch ein Forum brauchen, um das, was wir tun, irgendwie in die Welt rauszuschreien.
Und das Ganze wurde initiiert von William Reed, der auch diese Top 50 Liste ins Leben gerufen hat.
Exakt, genau. Es ist ein britisches Verlagshaus und die machen das und die lancieren diese Liste, und du kannst dich als Winzerbetrieb, kannst du eine Flasche einsenden. Das kostet natürlich eine gewisse Fee, die Flasche dahin zu schicken, und dann füllst du deine Tabelle aus mit allen Details, die da irgendwie wichtig sind über deinen Wein, und kannst da Fotos, Videos und so weiter hochladen. Dann probiert diese Gruppe den Wein, und dann entscheiden wir ja oder nein, und dann kommt der Wein am Ende auf die Liste, ja oder nein, und dann können eben praktisch User diese Liste, ich glaube im Abo oder irgendwie, wie genau das funktioniert, auf jeden Fall kann man auf diese Liste zugreifen und kann dann sehen, was die Empfehlungen des Jahres 24 jetzt ergeben haben, oder ja, so ist die Idee.
Schön, spannende Sache, und lohnt sich einfach auch irgendwie transportiert und publiziert zu werden, weil es da ja dann, es zum einen die Idee ist, ist die Möglichkeit, eben auch die Zombies zu präsentieren und dann eben auch besondere Weine in irgendeiner Form zu präsentieren. Gab es für dich da Umstellungen? Absolut. In dieser Umstellung von der asiatischen hin zur Berliner Küche, so als Kern oder als Oberthema, Umwandlung in der Weinphilosophie, weil so Riesling wie jetzt dieser, den wir im Glas haben, würde ja, glaube ich, sowohl zum einen als auch zum anderen passen,
oder? Ja, auf jeden Fall. Aber im Zuge dessen, dass wir entschieden haben, wir wollen mehr auch unsere Berliner Identität rausholen und ich auch mich selber so ein bisschen unter Druck gesetzt habe mit der großspurigen Aussage, ich mache eine rein deutsche Begleitung dazu, habe ich mich auch aus den vorhin genannten Gründen so ein bisschen aus meiner Komfortzone rausbewegt und gesagt, okay, ich werde mich jetzt mehr auch mit deutschen Produzenten, deutschen Produkten und so weiter auseinandersetzen, die jetzt sozusagen von meiner Grundemotion nicht mein erstes Go-To wären, und habe seitdem auch die deutschen Teil der Weinkarte stärker ausgebaut und mehr auch spannende und super tolle deutsche Winzerpersönlichkeiten kennenlernen dürfen, deren Weine ich jetzt serviere. Und das ist cool und ich habe einfach jetzt auch mehr da wieder so einen Deutschlandbezug und auch beim Bereich Spirituosen und so weiter und so fort auch immer mehr geguckt, dass wir mehr Deutsch haben, dass wir halt nicht einen Obstbrand aus dem Elsass ausschenken, sondern dass wir halt sagen, wir sind Berliner, dann können wir doch auch Produkte von regional machen, dann können wir doch auch einen Saft aus Brandenburg servieren und dass wir immer mehr auch darauf gehen, dass wir halt uns auch da besinnen auf das, was eigentlich bei uns und um uns herum passiert. Nicht für alles und nicht für immer, aber sozusagen, dass wir da mehr und mehr auch mal gucken, was bei uns so geht. Und das ist schon eine Umstellung für mich gewesen, weil mein Blick eben, wie gesagt, eigentlich immer der ist, erstmal sozusagen Deutschland verlassen und dann anfangen zu gucken, was es so gibt.
Wenn ich dir jetzt den Wein mitgebracht hätte, wir hätten uns getroffen, Raphael, und du würdest, gesetzt dem Fall, was höchst unwahrscheinlich ist, das Haus nicht kennen. Wie würdest du dich so einem Wein nähern? Also wie betrachtest du Wein? Ist die Farbe für dich wichtig? Ist das Etikett für dich wichtig? Ist die grüne Flasche für dich wichtig? Ist wichtig, ob es ein Schrauber? Nee, das hatten wir schon geklärt. Schrauber oder Korken. Ist, gehst du zuerst rein von der Aromatik oder über die Gustatorik an den Wein ran? Versuchst du die erste Wahrnehmung irgendwie zu charakterisieren oder zählt für dich der Aftertaste, die Entwicklung des Weines, der Nachgeschmack? Was ist für dich Wein? Wo ist Wein für dich wichtig? Wie schmeckst du Wein?
Also das Etikett ist für mich, und da muss man einfach jetzt auch mal ganz ehrlich sein, und da können wir Sommeliers immer alle sagen, wir sind Profis und wir trinken aus schwarzen Gläsern und am besten alles blind und so, das ist doch Quatsch. Am Ende des Tages serviere ich auch lieber einen Wein mit einem schönen Etikett am Gast, als einen Wein, wo das Etikett billig aussieht oder sich bei jedem Mal in Kühler legen von der Flasche löst oder irgendwas. Und wenn ich in einem Weinladen stehe und ich gucke irgendwas an, was ich nicht kenne, greife ich auch eher zur Flasche, die ein schönes Etikett halten in meiner Wahrnehmung, als zur Flasche, wo das Etikett hässlich ist. Da würde ich einfach an der Stelle auch gern mal ehrlich sein. Aber unabhängig davon, wenn ich den Wein jetzt, ich rieche sehr gerne und das ist tatsächlich immer so die erste. Und wenn das nicht gut riecht oder störend riecht, dann habe ich eigentlich schon gar keine Lust weiterzumachen oder es zumindest spannend riecht. Und dann ist es so, dass für mich das Verkosten ist das eine. Ich bin immer relativ schnell in einem ersten Urteil, den Wein einmal zu riechen, in den Mund zu nehmen, zu probieren, auszuspucken. Und dann kann ich dir relativ schnell sagen, okay, finde ich gut oder tut bei mir gar nichts. Aber es ist schon so, dass ich dann, wie vorhin schon gesagt, dann noch einen Tag später den Rest der Flasche nochmal probiere und schon versuche, dem Ganzen eine zweite Chance zu geben. Und ich finde, dass der Wein muss das überleben können, also je nach Stil, aber in den meisten Fällen, am nächsten Tag nochmal zu performen und sich ein bisschen gewandelt zu haben. Und wenn der Wein das nicht kann oder er sich nicht zum Guten hin entwickelt, dann finde ich das Teil meistenfalls schwierig. Aber ansonsten bin ich da immer eher sehr schnell in der ersten Tendenz und dann in der zweiten Tendenz bestätigt sich das hoffentlich oder halt auch nicht.
Bei dem jetzt, siehst du die Rebsorte, siehst du den Winzer oder siehst du das Gebiet, wenn du reinriechst?
Auf jeden Fall den Schiefer, das war sozusagen die erste, diese Stinkigkeit, das war das Erste, was mir aufgefallen ist, aber sobald man es dann trinkt, der grüne Apfel, die Frische, die Präzision und auch die Salzigkeit, dann ist es schon auch viel Traube, dann ist es schon auch viel Terroir und dann finde ich es auch ehrlich gesagt richtig gut.
Ist für dich eher ein Solist oder ein Speisebegleiter?
Ich glaube, das höchste Kompliment, was ich aussprechen könnte, für egal welchen Wein wäre, es ist ein geiler Speisebegleiter, den ich sogar alleine trinken würde. Und das ist auf jeden Fall ein Speisebegleiter, würde mir aber auch als Flasche Spaß machen. Aber es ist auf jeden Fall was mit Essen super gut funktioniert, weil man, wenn man damit was arbeitet, was vielleicht Säure hat, wenn man damit was arbeitet, was Salz hat, dann und damit so ein bisschen noch die Exotik, die der Wein hat, rauskitzelt, dann kann das schon richtig geil funktionieren und dann ist das super gut, weil dann kriegt's Textur, dann kriegt's Schmelz, dann kriegt's Creme und dann ist es auch wirklich, wirklich gut. Und ich habe ihn vor Beginn unserer Aufnahme aus dem Kühlschrank genommen und den meisten Menschen wäre er jetzt zu warm, aber ich finde ihn jetzt so bei geschätzt mal so 16, 17 Grad, ehrlich gesagt, gerade richtig gut.
Ich finde, das eigentlich schön, dass er jetzt schon brillieren kann, aber ich glaube, die eigentliche Kompetenz, die eigentliche Stärke des Weins kommt wahrscheinlich erst in 10, 15 Jahren zum Tragen. Also, dass er da die
ja
Aromentiefe eigentlich erst herausspielen kann, ja, ja.
Das ist ja oft so, aber dann ist halt immer die Frage, leider Gottes macht es halt auch jetzt schon Spaß zu trinken. Und, wenn ich privat Wein kaufe, dann bin ich ehrlich gesagt dazu übergegangen, immer mindestens 2 Flaschen zu kaufen. Dann kann ich nämlich eine aus Neugier schon jetzt trinken und bei der anderen weiß ich dann ungefähr, wie lange ich noch warten kann, darf oder muss, bis ich die zweite Flasche trinke. Weil schon zu oft erlebt, man kauft eine Flasche, macht sie dann doch auf und denkt sich, boah, war richtig geil, aber der wäre in 10 Jahren noch besser gewesen. Und dann ärgert man sich, wenn man es nicht mehr kaufen kann. Deswegen immer lieber eine zweite.
Dokumentierst du oder kannst du das alles memorieren? Also hast du dein Büchlein, ein schwarzes Büchlein, wo du es reinschreibst, hast du eine Online-Lösung oder bleibt es ohnehin gerade nicht bei einer Probe, wo du ohnehin 1000 Weine probierst, sondern zu Hause, wenn du eine Flasche trinkst, kannst du dich an den Wein noch 3, 4, 5 Jahre zurückerinnern?
Bei einer Probe schreibe ich mit, beziehungsweise mache mir ganz schnöde Fotos mit dem Handy und arbeite es dann nach, aber bei Sachen, die ich privat getrunken habe, die Sachen, die mich begeistern, merke ich mir, da kann ich dir auch genau den, was ich dazu gegessen habe, in welcher Situation, welchen Jahrgang und welche Lage und welchen irgendwas, das weiß ich ganz genau. Das vergesse ich auch nicht, warum auch immer mein Hirn das tut. Und die Sachen, die ich vergesse, die waren es einfach nicht wert, sie zu erinnern, ehrlich gesagt. Und das funktioniert für mich fantastisch. Also es ist selten so, dass ich auf dem Handy Fotos finde von vor 9 Jahren und mir denke, oh stimmt, da waren wir da essen. Ah, da hatten wir ja den, der war richtig gut. Das passiert nicht. Sondern ich weiß noch, wir waren da und haben den und den Wein getrunken, aber ich weiß nicht mehr, was ich dazu gegessen habe. Ich gucke mal ins Handy.
Und, geht mir leider so, 1:1 genauso. Also wirklich, ja genau. Ich kann mich an die Weine erinnern, egal wo wir waren. Aber manchmal verschwimmt es mit dem Essen, manchmal auch die Gespräche. Hoffentlich selten die Begleitung, aber die Weine, die sind immer präsent.
Richtig.
Und auch in der Entwicklung, also über den Abend, darüber hinaus. Das finde ich spannend. Also das ist, macht ja, Spaß. Ist
bei mir ganz genauso.
Hast du noch Ziele oder Wünsche? Irgendwas, was du dir persönlich vorgenommen hast, was du erreichen möchtest, was du machen möchtest? Konkrete Vorhaben oder alles im Lot?
Grundsätzlich alles im Lot, aber irgendwann muss man sich ja trotzdem die Frage stellen, will man sozusagen mit Anfang 60 noch am Tisch stehen und Wein empfehlen oder was ist sozusagen der nächste Schritt? Und ich glaube, dass perspektivisch das, was ich kann und was ich mir über die letzten Jahre angetrunken, an sozusagen gekellnert und in Gesprächen mit Gästen mir angebahnt habe, da irgendwann in eine Funktion zu gehen, wo man vielleicht jüngere Kollegen mehr und mehr schult, Betriebe diese Kompetenz vermittelt, dass sowas vielleicht perspektivisch was für mich wäre. Ich glaube, ich bin nicht der Typ, der für eine dauerhafte Selbstständigkeit gemacht ist. Stand heute zumindest würde ich das nicht behaupten. Aber dann eher zu sagen, man unterstützt Leute, die eine Selbstständigkeit haben und denen vielleicht gewisse Dinge fehlen oder ein Blick auf was fehlt. Und dafür habe ich einfach den Job so viele Jahre schon gemacht, dass ich, wenn ich ein Backoffice irgendwo sehe, kann ich dir genau sagen, wenn ihr im Stress seid, wo es gleich was runterfällt. Und die Kompetenz irgendwann weiterzugeben und da Leuten zu helfen und zu schulen, ich glaube, das wäre was mir extrem viel Spaß machen könnte, weil man dann den Bezug zur Praxis nicht verliert, aber trotzdem irgendwann nicht mehr jeden Abend im Abendservice steht.
Man hat irgendwie das Gefühl, in jedem Wort steckt Charakter. In jedem Wort steckt Rückgrat. In jedem Satz steckt eine Meinung. Das hat richtig Spaß gemacht. Danke, Raphael. Danke, dass du unser Gast warst. Danke, dass du es begleitet hast. Danke, ja, auch für diese manchmal polarisierenden Aussagen, die aber ganz viel Sinn machen. Also gerade diese Gedanken mit der Weinbegleitung. Ja, warum soll man sie hin und her basteln? Warum soll man sie nicht einfach so nehmen und vielleicht sogar, gezwungen klingt immer so doof, aber genötigt sein, neue Weine zu probieren und von seinem eigenen Geschmacksmuster vielleicht einfach so ein wenig Abstand zu nehmen. Interessant. Und wie gesagt, ich finde es gut, wenn man eine Meinung hat und diese eben nach außen trägt. Und das kannst du, das machst du. Ein toller Gast, hat Spaß gemacht. Vielen Dank dafür. Ja, und abschließend vielleicht noch ganz kurz erneut die kleine Erwähnung zu unserem neuen Podcast-Format, Sommelier on Tour. Wir beginnen mit der Schlumberger Sektkellerei, haben die großartige Orojidi, also die Kellermeisterin von Schlumberger, bei uns zu Gast. Man erfährt neben dieser wahnsinnig charmanten Art, die sie hat, ganz, ganz viel über Sekt und wie ein Kellermeister Sekt sieht. Ich habe viel gelernt und ich habe ganz viele Gedankenansätze mit auf den Weg bekommen. Es hat Spaß gemacht. Also, ab Dienstag, den 2. September, jeden Dienstag, in der ersten Woche gibt es das Featurette, also die Kurzvorstellung, wenn man so möchte. Und in der zweiten Woche gibt es das im Prinzip Showcase, also die längere Variante. So haben wir pro Monat zwei Weingüter, die wir präsentieren können. Und ich hoffe, dass ihr richtig Spaß damit habt. Und natürlich hoffe ich nicht minder, dass du nicht abwanderst, also dass du auch hier bleibst, hier bei dem Podcast. Zommi, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit, dem wir dank der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Consiovini, Schlumberger, Segnitz und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg auch nächste Woche weiterführen können. Und da haben wir einen Gast aus Hamburg, aus dem Hegen Hamburg. Hochsympathisch, das verspreche ich dir. Es ist der großartige Lennart Wenk.
Mein Name ist Jochen Dreisigacker von Dreisigacker aus Rheinhessen, genauer gesagt aus Bechtheim. Raphael kenne ich schon unheimlich lang, damals noch als Kommi-Sommelier unter André Masjonga im Restaurant Tim Raue. Die Position hat er ja dann übernommen und ich finde, ganz, ganz großartig ausgebaut. Raphael hat einen ganz eigenen Stil, hat eine geniale Karte, setzt sehr viel auf einen eigenständigen Stil, sehr viel auf Zeit und Reife. Was uns eben sehr verbindet, Raphael war bei uns in seiner Zeit Praktikant, beziehungsweise hat sein Sommelier-Praktikum bei uns gemacht, hat dadurch, glaube ich, auch einen sehr engen Bezug zu uns und zum Weingut, hat gesehen, wie wir arbeiten, hat mitgearbeitet. Wir kennen ihn dadurch sehr, sehr gut und schätzen ihn sehr, oder ich vor allem auch, einfach weil er ein großartiger Mensch ist, ein guter Typ ist und eben jemand, der, mit dem man sehr, sehr viel philosophieren kann, der immer wieder für eine Überraschung gut ist. Wenn ich bei Raphael im Restaurant bin, nehme ich immer die Weinbegleitung, weil ich weiß, ich kriege was außergewöhnlich ist, was ich noch nicht probiert habe, oder eben einen Jahrgang, den ich schon lange nicht probiert habe, einfach weil er da sehr fokussiert ist. Er macht für mich einen ganz, ganz tollen Job als Sommelier und hat halt eben vor allem, ganz, ganz wichtig, seine eigene Handschrift, viel Passion, viel Leidenschaft und genau das macht ihn aus.